Hallihallo, wir haben den 6. September, wir haben Montag, wir haben 18.23 Uhr. Das Wetter ist wolkig, aber warm. Es ist Zeit für Bundestagswahl. Naja, bevor wir jetzt alle verlieren, das kommt heute irgendwann im Laufe des Podcasts. Willi und Max blamieren sich mal wieder mit ihrem Nichtwissen über politische Dinge. Was geht ab?
Nix geht ab. Ich habe mir extra die App runtergeladen, wie du gesagt hast.
Hey, jetzt würde ich dir hier so Befehle erteilen.
Ja, ist so. Max schickt immer vor jedem Podcast so ein Briefing-Zettel, so DIN A4, komplett ausgefüllt mit, das sind die Themen für heute, bereite dich bitte vor, das sind die Quellen, die du dir vorher angucken musst. Das ist deine Meinung für den Podcast. Bitte der und der Stimmlage reden. Bitte die Emotionen wie verkaufen. Ja, und dann spiele ich das einfach nur ab.
Also eigentlich schreibe ich da immer nur meine schlechten Gags hin und dann bitte lach, bitte, da musst du lachen, genau. Bitte lass mich da
dann
nicht.
Dann sage ich Folgendes. Klammer auf, lachen, Ausrufezeichen, Klammer
zu. Ja, genau. Das ist ganz süß. Ich konnte heute voll gut davon profitieren, von der Förderschule. Ich hatte heute hier meinen Förderschultag und das ist immer ganz süß, weil die am Anfang halt vor der ersten Stunde dann immer so kurz sagen, was ist heute für ein Tag, was für ein Jahr, was haben wir für Wetter und was für eine Jahreszeit. Ist halt irgendwie so ein bisschen grundschulmäßig irgendwie ganz süß. Und dann danach noch mal in Englisch und so. Das ist immer, oh, da kann ich dich direkt fragen.
What do we have for a year?
Ja, genau, so ungefähr.
Oh nein, nichts Unangenehmes fragen, bitte.
Letztens habe ich mich gefragt, oder haben wir uns dann, also die Lehrerin und ich, wir haben uns angeguckt und waren so, shit, ich weiß es gerade auch nicht mehr. Der 30. auf Englisch. Ist es the 30th?
Yes.
30th?
Ja.
Echt? Yes. Okay. Yes. Weil ich so dachte, das ist irgendwie, fühlt sich nicht so richtig gut an. Weil man halt so nah an 13th
ist. Du kannst auch the third tenth sagen. Es war falsch, aber kann man, glaube ich, so machen.
3-0.
3-0.
3-0. Ja, das, weil irgendwie, da dachte ich mir so, ja. Ehrlich gesagt, weiß ich das nicht. Man redet immer dann so 21st und so, dass man halt, das lernt man, dass man weiß, okay, ist halt nicht 21s und so. Aber dachte ich, bei der Null? Oh Gott, ich weiß es gerade nicht. Englische LK. Naja. Ja. Habt ihr schon direkt was gelernt, falls ihr mal in die Situation kommt, dass euch jemand fragt, wie ist eigentlich der 30. auf Englisch? 30th.
Wenn man das ausspricht, muss man einfach an Slytherin denken.
Slytherin. Wie heißt aber die Sprache? Paselmund?
Ja. Genau. Oder im Englischen Paselmaus. War richtig witzig.
Der ist Gag witziger war gar nicht
schlecht. Hast du gut aufgeschrieben.
Ja. Ist das, der wirkt auch noch nach. Also, pass auf, hör mal hin. Die Leute lachen dann immer noch. So, oder in der Bahn, so, die schmunzeln so in sich rein. Das war schon ein guter Gag.
Ja, das ist der Moment, wo man sich fragt, scheiße, habe ich die Kopfhörer wirklich drin? Auf die ich das keiner gehört.
ja, genau. Haben die Bluetooth-Kopfhörer wieder die Connection verloren?
Ich will nicht rumheulen, aber irgendwie, manchmal regen mich die AirPods richtig auf. Die kriegen die Switch zwischen Geräten nicht so gut hin. Und mir ist schon ein paar Mal passiert, es gibt so immer so strange Situationen wie, du hörst auf, irgendwas zu hören und packst die AirPods in deine Hülle rein. Auf einmal spielt dein Handy wieder irgendwie die Musik oder den Podcast, so einfach so mitten.
Echt, das hatte ich tatsächlich noch nicht, aber ich habe auch nicht so viel Switches wie du, glaube ich. Ich glaube, durch die Arbeit und so hast du mehr Geräte.
Ja, ich spiele quasi Ping-Pong die ganze Zeit und irgendwie funktioniert das noch nicht so richtig gut, muss ich jetzt mal sagen. Danke, Tim Apple, für nichts. Ja, Steve Jobs wäre das nicht passiert, ich sag's dir.
Nee, das muss Tim Apple sein. Hast du gesehen, hier so einen kleinen Follow-up zu Podcast von vor 4 Tapes so ungefähr. Also Tape 27.
Mittlerweile weißt du gar nicht mehr, wo wir sind.
Weil sind wir bei
130. Podcast.
Ja, genau, wir sind bei 130. Die haben das gestoppt, das Ausrollen dieser Kinderpornografie-Schutzgedöns und so, haben sie jetzt erstmal auf Hold gepackt und wollen das nochmal überdenken, wie sie es vielleicht irgendwie cooler umsetzen können. Keine Ahnung. Ob das jetzt was Gutes ist oder nicht, ist ja scheißegal, aber auf jeden Fall fand ich es interessant, weil das ja nicht immer so ist, dass dann irgendwie so ein Aufschrei in der Menge, sag ich mal, was bewirkt. Und die Frage ist, ob das auch immer was sinnvoll ist, dass dieser Aufschrei was bewirkt, so. Aber in dem Fall scheint es so zu sein, dass sie sich irgendwie das nochmal überlegt haben, weil wir ja schon auch gemeinsam überlegt haben, unabhängig, ob das jetzt gut oder schlecht ist, ob man das gut findet oder nicht, es würde einfach so ein bisschen an diesem Ultra-Image kratzen, dass sie sich halt aufgebaut haben mit nach dem Motto, Datenschutz stellen wir nach ganz, ganz oben und dann da kommen die anderen Sachen. Das würde damit einfach komisch interferieren. Wie gesagt, ob man das gut findet oder nicht, scheißegal, aber ich glaube, dass das so ein bisschen der Grund ist, weswegen sie wahrscheinlich dann noch ein bisschen geguckt haben.
Ja, ja. Ich meine, selbst wir haben drüber gesprochen, also weißt du, das ist so, okay. Dann ist irgendwer zu Tim Apple gegangen und gesagt, ey, dieser Will McQuatchen Podcast from Germany, I'm telling you. Und dann haben sie gesagt, oh shit, ja, okay, dann.
Oh shit.
Oh shit.
Error 404. Wir müssen abbrechen.
Leute, stopp, stopp. Baut wieder an diesem Auto weiter, was ihr niemals rausbringen werdet. Los.
mit Hyundai oder Toyota?
Keine Ahnung, jede Woche ist was anderes.
Ist ja, ne? Ja. Das ist 2024 haben sie gesagt, irgendwie wollen sie in Produktion gehen. Ich bin sehr gespannt. Ja, ich glaube auch. Wir haben ja den großen Tech-Podcast geteasert.
Hey, also, heute ist Polit-Podcast. Alliteration, bam, 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 bam. In 4 Wochen ist Wahl. Oder früher sogar in 3 Wochen.
Am 26. Ich habe schon gewählt, keine Ahnung.
Ich ja auch schon, ganz vorbildlich.
Briefwahl verzerrt das.
Ich muss auch gestehen, ich weiß nicht, ob wir sofort ins Thema rein wollen, aber
Wolltest du denn die Tesla-Robots noch unterbringen? Oder wollen wir die
Komm, die Leute glauben eh nicht dran. Ist doch egal.
Okay. Aber sie sehen schon cool aus.
Das ist super cool. Ganz ehrlich, ich hab mal drüber nachgedacht, dieser Roboter ist der Shit. Ich habe mir jetzt vorgestellt, wie ich ihn.
Lass uns kurz 5 Minuten dem Thema geben.
5 Minuten. Okay, kurz zum Kontext für alle. Diese Firma namens Tesla hat einen Roboter vorgestellt. Sieht aus wie du und ich, nur hübscher, also weniger Speck am Bauch, sondern einfach glatt. Mhm. So mit flachem Bauch, wenig Bizeps. Relativ schwach, relativ langsam, ungefähr 1,72 Meter groß, wiegt irgendwie 60 Kilo, I don't know. Also guter BMI, muss man auch sagen. Und dieses Ding, das soll dann gebaut werden, um langweilige, gefährliche und repetitive Aufgaben zu übernehmen für Menschen. Sowas wie die Freundin streicheln, wenn sie traurig ist und umarmen, wenn sie einen schlechten Tag hatte, Staubsaugen, Spülmaschine ausräumen, sowas halt. Kennst nicht. Na, das ist so das Aufgabenfeld. So,
Tape 70 haben wir mal über Robotik oder so, also ungefähr Tape 70 vielleicht, so über Robotergesetze und sowas geredet. Und da haben wir genau darüber auch schon mal gesprochen, dass so nach dem Motto genau diese Aufgaben, die irgendwie zu langweilig, zu gefährlich und so weiter sind, das ja eben die Aufgaben sind, die Roboter gut übernehmen können. Und deswegen und daran angelehnt oder wie auch immer, darauf basierend ist ja auch so ein bisschen das formuliert.
Ja. Und die haben sich halt gedacht, okay, wir haben jetzt hier diese selbstfahrenden Autos oder sind da dran, die zu entwickeln. Und die haben ja Kameras und einen Computer, also packen wir den einfach mal in so einen menschlichen Körper rein und naja, faktisch kann das Ding ungefähr das gleiche wie das Fahrauto, nämlich sich durch die Umwelt bewegen und halt Dinge anfassen. Ja, nicht anfassen. Das ist doof erklärt, aber ja, das war der Pitch.
Im Prinzip kann er unterstützen bei, ich glaube, also haben sie das, da bist du mehr Fachmann, haben die es denn so angekündigt, auch, dass sie den vor allem erstmal für sich in der Produktion entwickeln, dass, so habe ich es, glaube ich, im Kopf, dass der in der Produktion von den Autos noch mehr Leute ersetzen soll, was eh schon automatisch läuft quasi. Ja, no?
Ja, also wahrscheinlich genau das, also ja, ne? Ich glaube, da gibt es so 2 Ebenen, die eine ist tatsächlich, ja, wir packen den in die Fabrik und lassen den halt eben langweilige, wiederholende Jobs machen, das ist halt ganz cool, glaube ich, weil da bist du selber dein eigener Kunde, dann entwickelst du was und testest, ob das nützlich ist für dich. Das ist ganz cool, glaube ich, um Feedback zu haben. Aber ich glaube, die darüber hängende Idee von Herrn Elon ist zu sagen, ich will ja zum Mars und da sollen ja auch irgendwie so Stationen aufgebaut werden und so ein Roboter wäre halt ganz praktisch. Den kannst du als erstes hinschicken, der baut dann halt mit auf und wenn das Ding ready ist,
kommt. Hat kein Heimweh.
Bitte?
Hat kein Heimweh und
ja,
so.
Ja, weiß ich nicht.
Welche Bedürfnisse.
Mit der Aussage.
Oh ja, man weiß, ja, okay. Stimmt. Das war ja beim AI-Day, haben die es vorgestellt. Ne?
Ja, aber das glaubst du, das sind so die 2 Ebenen, so nach dem Motto, ich kann hier meine Fabriken ein bisschen effizienter machen und dann halt irgendwie, weiß ich nicht, das Ding zum Mars schicken und irgendwie die ganze Menschheit damit ausstatten, wenn sie eben halt wollen. So.
Ja, und es sieht auf jeden Fall echt ganz spannend aus, weil es einfach, weil halt bewusst nicht der, also weil der, ich glaube, bewusst der Ansatz von einem Humanoiden quasi gewählt ist und eben nicht wie bei, nicht Softbank, sondern Boston Dynamics. Ja. Genau, nicht wie Boston Dynamics, wo klar ist, okay, wir haben hier so einen Hunde-Arbeitsroboter, der irgendwie verschiedene Köpfe hat, die man abschrauben kann. Dann hat er einmal einen Kameraarm, einmal einen Barometerarm, einmal einen Temperaturmessarm oder was auch immer. Und dann so ein bisschen die anderen, die man immer gerade nur aus Tanzvideos kennt, aber noch nicht so richtig im Einsatz gesehen hat. Sondern dass es halt irgendwie klar ist, okay, wir bauen den bewusst für unsere Zwecke und wir haben auch quasi schon ein klar definiertes Arbeitsgebiet und nicht so dieses, wir wollen einfach mal zeigen, was möglich ist, glaube ich. Das könnte halt nochmal ganz spannend sein, was es halt einfach so ein bisschen beschleunigt, den auch schon irgendwie im Einsatz dann irgendwann mal zu sehen in irgendwelchen Fabriken. Ja. Genau, weil man hat ja dieses Gefühl, klar, diese wie heißen die, Spot, glaube ich, die Hunde, ne, die Hundedinger. Ich habe vergessen, wie viel die kosten, aber theoretisch könnten wir uns den, glaube ich, ja bestellen. Ich glaube, den kann man sich mittlerweile frei bestellen.
70.000 US-Dollar, glaube ich, kostet das Ding.
Oh, ja. Ich hatte irgendwie weniger im Kopf. Dann können wir uns den doch nicht mal, bestellen.
Guck mal, ob ich noch was in der Spardose habe, aber so
also, also theoretisch könnte man sich den vielleicht bestellen und so, aber man denkt sich halt so, ja gut, so ein richtiges Einsatzgebiet, außer dass ich ihn umschubsen kann, er wieder aufsteht, habe ich noch nicht gefunden. Mm-hmm. Und Angst davor, dass er einen über den Schlaf umbringt. Und genau, spannender sind ja auch diese, ich weiß gar nicht, ob die von Boston nämlich sind, keine Ahnung, wer da Patente drauf hat, diese geilen Greifarme quasi, die in allen Fabriken mittlerweile wahrscheinlich zum Einsatz kommen. Das ist
eine deutsche,
ne?
Firma sogar, die heißt Kuka. Wurde aber von Chinesen aufgekauft vor ein paar Jahren. Das ist ganz geil, ja.
Genau, weil da merkt man so, okay, das ist jetzt nicht zu fancy. Die haben einfach eine fucking Aufgabe und die machen sie perfekt in allen möglichen Fabriken der Welt wahrscheinlich mittlerweile irgendwie. Und so könnten die halt quasi ein bisschen erweitert sein, dass sie nicht auf irgendwelchen Schienen laufen müssen, sondern die haben halt klar wie so Staubsaugerroboter, ganz einfach gesprochen vielleicht, so ihren vordefinierten Weg, den gehen sie immer, haben die gleichen Handgriffe. Und dann ist das auch, finde ich, schon realistischer, als wenn man denkt so, okay, der geht jetzt in die Fabrik jeden Morgen zur Arbeit, steht er auf und dann sagt er so, was ist heute meine Aufgabe? Und denkt dann irgendwie selber ganz viele verschickte Sachen. Ich glaube, das ist was. Das ist so ein bisschen Elon Musk-Träumerei, die vielleicht irgendwann dann kommt. Aber ich glaube am Anfang, dass man sich vorstellt, okay, dass der halt einen Arm hebt und irgendwas dreht oder so, finde ich jetzt nicht so unrealistisch irgendwie.
Ich glaube, dass das, was wirklich praktisch ist, wenn man sich, also wenn man sich so diesen ganzen, wenn man sich dieses Video für 3 Stunden mal reinzieht und versteht oder versucht zu verstehen, wie eben deren Autos quasi lernen und wenn du sagst, du packst die gleiche Mechanik oder die gleiche Software in diesen Roboter rein, dann ist das Spannende, die lernen halt aus Beispielen und das ist halt das Interessante, du kannst halt hingehen und sagen, das Ding hat den gleichen Formfaktor wie du auch, also den gleichen Körper. Das ist genauso für den Finger und so weiter. Das heißt, du kannst etwas vormachen und dieser Roboter hat eben die gleichen Möglichkeiten wie du und hat nicht irgendwie 3 komische Tentakeln hinten aus dem Rücken rausragen, sondern hat auch 2 Hände und kann eben genauso greifen, mehr oder weniger. Das heißt, du kannst dann relativ viel damit machen, wenn du sagst, guck mal, ich zeig dir jetzt was, das geht so. Ja klar, musst du es vielleicht 20 Mal zeigen, ähnlich wie wenn du einem Menschen irgendwie was Neues zeigst. Aber es ist, glaube ich, die Grundidee zu sagen, naja, du kannst mit relativ wenig Beispielen dann auch eben Sachen beibringen. Und ich glaube, das ist einfacher, jemandem was beizubringen, der die gleichen Möglichkeiten und Fähigkeiten hat, der genauso stark, genauso schnell und so weiter ist wie du. Anstatt, dass du irgendwie so einen kleinen Staubsaugerroboter hast, dem du sagst, ja, also du müsstest jetzt da hochklettern, aber das kannst du ja nicht, weil du hast ja keine Beine. Ist doof gelaufen, ja.
Und vielleicht noch, was damit perfekt einhergeht, du musst die Aufgaben nicht umdefinieren, sondern so gemein, wo wir jetzt schon bei Bundestagswahl sind, FDP-kapitalistisch das klingt, aber du kannst halt 1:1 die Menschen einfach ersetzen. Du kannst halt sagen, ja, okay, das kriegen wir günstiger, einfacher hin, indem wir diesen Menschen durch den anderen Menschen, durch den humanoiden Roboter ersetzen, weil der kriegt einfach die gleiche Aufgabe, wir müssen nicht irgendwelche Schienen installieren und sonst irgendwas. Aber wobei man, ne, das war jetzt ein bisschen provokant formuliert, man könnte natürlich auch sagen, es sollen ja bewusst für Aufgaben sein, die man, keine Ahnung, nicht menschenwürdig nennen würde, also keine Ahnung, die eben zu gefährlich sind oder wo halt wirklich auch keiner eigentlich Bock drauf hat, wenn er nicht müsste. Und dann würde man vielleicht überlegen, kann man nicht geilere Jobs schaffen für die Leute, also coolere Jobs schaffen, die dann eben die Leute vielleicht ansprechender für die Leute sind oder so. Aber das ist natürlich so ein bisschen utopisch, weil, sind wir ehrlich, wahrscheinlich am Anfang heißt es erstmal, ja, es ist halt günstiger, deswegen hast du jetzt keinen Job mehr, Bro.
Ja, und das ist spannend, wenn man jetzt wirklich nur aus Tesla-Perspektive schaut. Das ist halt natürlich interessant, wenn du überlegst, so ein Mensch, der in irgendeiner Fabrik arbeitet oder der als Kellner irgendwo arbeitet, ist jetzt auch egal, ne? Aber kostet ja mehrere Zehntausende Euros im Jahr als im Lohn quasi. Hat aber nur bestimmte, sag mal, Möglichkeiten, kann nur 8 Stunden am Tag arbeiten und so weiter und so fort. Das heißt, als Tesla könntest du hingehen und sagen, ich verkaufe dir halt eben so einen Roboter und ich hätte gern pro Roboter nicht nur 20.000 initial, um das Ding zu kaufen, sondern ich hätte gern jedes Jahr quasi Software-Abo-Gebühren in Höhe von mindestens vielleicht um den Preis des Menschen, der eben, den du sonst einstellen würdest. Und dieser Roboter arbeitet nicht nur 8 Stunden im Café, sondern kellnert für dich auch die Nachtschicht durch. So. Klingt jetzt natürlich ein bisschen weit in der Zukunft noch, aber vom Grundsatz her wäre das halt für Tesla einfach ein Riesending, weil die halt sagen könnten, okay, weißt du was, wir verkaufen euch diese Roboter, so ähnlich wie so ein Drucker, nahezu für nix. Aber ihr müsst halt jedes Jahr 30, 40, 50.000 Euro Lizenzgebühr zahlen für diesen Roboter, weil der eben alles das kann, was ihr ihm in die, also ganz easy beibringen könnt. Und vielleicht kannst du so weit gehen, dass du sagst, wenn ihm irgendwer, also wenn irgendwer dem Roboter Skifahren beigebracht hat, weil der Roboter jetzt der Skilehrer wird, dann kannst du eben diese Skilehrer-Funktionalität schon nutzen, weil irgendwer es schon gemacht hat. Das heißt, du könntest quasi.
Die schreiben sich die Programme quasi selbst, könntest du so fast sagen, ne?
Ja,
so
ein bisschen. Das ist wie wenn du quasi. Das klingt jetzt wieder in die gefährliche Schiene, als wenn du einen Soldaten ausbildest, dann hast du einen Soldaten ausgebildet. In der Roboterwelt wäre das, wenn du einen Roboter ausbildest, hast du alle Roboter ausgebildet zu Soldaten. Ja. Also mit allen Vor- und Nachteilen. Gar nicht
groß
wertend, aber das wäre so, glaube ich, ein Vorteil, den du hättest. Ja.
Und noch ein Aspekt dazu, der genauso wieder schwierig, aber auch vorteilhaft wäre, du sparst dir halt Kantinen, du sparst dir Arbeitsschutz, du sparst dir halt Gedanken um das Wohl deiner Mitarbeiter in irgendeiner Form, was wahrscheinlich leider oft auch so schon ein bisschen zu sehr sparsam angefasst wird. Nur dann musst du dich darum ja nicht mehr bemühen. Dann ist das ja scheißegal. Dann kann das, genau, das ist halt völlig egal. Menschen kommen nicht mehr in Gefahr, müssen nicht Überstunden schieben ohne Ende. Das Problem ist, die müssen ja die Überstunden schieben, weil sie das Geld brauchen. Deswegen haben wir ja wieder das Problem, wo wir sagen müssen, okay, eigentlich müssen wir aber auch dann im besten Fall jetzt schon irgendwie dafür sorgen oder wer auch immer wir ist, dass diese Menschen dann eben aufgefangen werden vom System. Durch vielleicht ein bedingungsloses Grundeinkommen oder so, um wieder in diese Schiene vom Gleich zu kommen. Ne? Und dann eben zu gucken, okay, wie können wir trotzdem diesen Leuten irgendwie ja eine Lebensgrundlage bieten, weil, dass wir die ersetzen, so gemein wir manchmal sind und sagen, naja, man kann das jetzt schon antizipieren, wenn man jetzt irgendwie das und das studiert, weißt du eh schon, in 10 Jahren wirst du ersetzt durch einen Roboter. Viele von denen konnten sich das nicht aussuchen und konnten das nicht ahnen, dass sie irgendwann einfach ersetzt werden und haben nicht die Möglichkeiten, das irgendwie sich jetzt umzuschulen, weil die halt wahrscheinlich nicht mal irgendwas vielleicht gelernt haben, so um es hart zu sagen. Und natürlich muss sich um die irgendwie gekümmert werden und die dürfen nicht einfach nur ersetzt werden und dann hast du einfach mehr Obdachlose oder was auch immer.
Ja. Ich meine, das sind jetzt zum Abschluss, vielleicht wollten wir noch 5 Minuten machen, zwei Themen, die halt spannend sind, glaube ich, die aber gerade irgendwie präsenter werden, ist eher ein Thema, was sowieso schon ewig da, wie alternde Gesellschaft, zu wenig junge Menschen, wer kümmert sich um die ganzen Alten. Das heißt, da haben wir eh ein Thema. Ja?
Smart.
Da hast du die ganzen, also da kannst du halt sagen, gut, da kann der Roboter eben das Essen bringen im Altenheim, ne? Weil es eben keine jungen Menschen
gibt. Ach so, ich dachte andersrum. Ich dachte gerade, die Leute, die ihre Jobs verlieren, die können alle in die Pflege gehen.
Und, ja, oder so. Also, ne, das, du kannst
weil der menschliche Kontakt vielleicht schon ganz nett ist.
Du kannst halt auf beide Arten machen. Du kannst, ich persönlich würde lieber sagen, ich hätte gern, wenn ich alt und Frau bin, will ich nicht von einem Menschen bedient werden oder gedreht werden im Bett, weil ich hasse Menschen. Deswegen fände ich es halt viel geiler, wenn einfach ein Roboter eben mich wendet, bevor ich irgendwie wieder mich wund liege. Ja? Also, das sage ich jetzt das wahrscheinlich.
Ich hätte die Krankenschwester Roboter.
So, erster Aspekt, gut, ne? Also
weiter.
Kann man dann, gibt es Varianten, wie man das, aber wenn man die hat, ist ja schon mal nicht schlecht, kann man halt überlegen, was man damit macht. Zweiter Aspekt, dann kommen wir auf ein anderes Thema, mit dem ich sehr viel Zeit verbracht habe am Wochenende. Wenn du dann keinen Job mehr hast, ich habe die ultimative Lösung, ja, mach einfach ein Bild und verkaufst für 3.000, 4.000, 7.000, 200 Millionen Euro auf irgendeine Open-Plattform, wo du NFTs handeln kannst. What the fuck is happening? Also, mach halt das.
Weil, liebe Leute, wer nämlich Willis Twitter-Account verfolgt, wusste, am Wochenende passiert was. Weil am Wochenende wurde sowas getwittert wie, die letzten 3 Stunden habe ich quasi hier die NFT-Plattform beobachtet. Ich dachte mir schon so, like, aber ich weiß nicht, was auf einmal los ist bei dir. Ich dachte mir doch, ich muss mal fragen, was geht ab? Bist du mittlerweile, also ich habe zum Beispiel, also ich fange kurz zuerst an, sorry, das ist irgendwie ein bisschen unhöflich eigentlich, aber ich habe mir letztens 2-3 Mal Spiele, also ich dachte mir, okay, womit kenne ich mich aus? Nicht mit Kunst, nicht so wie du, der gehobene
Kunstnutzer-Darsteller.
Natürlich nicht. So, aber ich dachte mir so, okay, ich kenne mich mit Spielen vielleicht aus. Und es gibt mittlerweile, oh Gott, jetzt trifft, egal, die Leute können das skippen. So, es gibt mittlerweile Spiele, die irgendwie auf Blockchain-Technologie basieren, whatever, die irgendwie darauf laufen, auf der Blockchain mit Ethereum, whatever. Versteht keiner mehr, also versteht, ist glaube ich nicht so kompliziert, aber brauche ich jetzt nicht alles wiederholen. Hört euch Tape.
Hört euch irgendwie was Gutes an von irgendwem, was gut
erklärt. Genau, hört eigentlich nichts von uns so. Und es gibt ganz viele so Pokémon-like Games quasi. Wo du quasi dann so, wo dann so das so nach dem Motto ist, du kannst dann zum Beispiel so die gegeneinander kämpfen lassen und keine Ahnung was. Und es ist so ein bisschen, oder wie so
Tamagotchi?
Nicht Candy Crush, aber ja, so ein bisschen Tamagotchi-Pokémon-like, aber jetzt nicht so mega deepes Gameplay mit Story und so.
Nee, eher so wie O-Game, so ein Browser-Game, wo du einfach so
genau.
Ein bisschen rumklickst und ja.
Genau, du hast irgendwie diese und diese Werte, der hat Angriff 10, Angriff 11 ist besser. So, das heißt, okay, du kannst dir eins kaufen, ertauschen, erspielen, wie auch immer, das dann Angriff 11 hat. So. Und das heißt, ich glaube, jetzt kommt das, wo du mich gleich korrigieren kannst im Zweifel, so wie ich es verstanden habe, so quasi je mehr Zeit du dann eben in diesem Spiel verbringst, desto mehr Rechenleistung stellst du auch quasi der Blockchain zur Verfügung. Deswegen wirst du quasi dann in gewisser Weise belohnt irgendwann mit für mehr Spielzeit, kriegst du irgendwie mehr Tokens, quasi die haben auch meistens ihre eigenen Token, so nach dem Motto nicht der Bitcoin, sondern der Pokémon-Coin, so sag ich mal. Die verdienst du, mit denen kannst du dann wieder neue Sachen kaufen und so, aber du kannst die quasi auch verkaufen auf irgendeiner Plattform. Das heißt, jemand, der dann sagt, oh, also das Spiel wird mega berühmt in einem Jahr, dann können sie, dass diese Token eine Milliarde wert sind, diese klassischen Altcoin-Fantasien. So, aber was das Spannende daran so ein bisschen auch ist, ist, dass du als Einsatz, deswegen habe ich das nie angefangen, mir mal anzugucken, weil es meist so ist, ja, am Anfang musst du erstmal 1500 Euro investieren und dir dafür quasi diese Viecher kaufen, weil wenn du quasi ganz am Anfang dabei warst, haben die wahrscheinlich einen Zehner gekostet, aber dadurch, dass quasi mehr Leute dahin gegangen sind, diese Tokens einfach stark an Wert gewonnen haben, ist jetzt ja das Startgehalt, Startkapital quasi 1500 Euro und dann kannst du die irgendwie miteinander sich hier breeden, wie nennt sich das, züchten, dann kriegst du quasi, kannst du einen mehr züchten, dann kannst du den, dieses Viech auch wieder verkaufen gegen Geld und so. Also es ist irgendwie eine weirde Mischung aus Spiel und Finanzspiel, also irgendwie, keine Ahnung, du spielst halt mit echtem Geld, ein bisschen wie Poker vielleicht, keine Ahnung, dass wenn du mehr Zeit reinsteckst, auch irgendwie besser wird, I don't know. Auf jeden Fall crazy shit, der da passiert. Und das hat, glaube ich, auch was mit NFTs zu tun, weil diese Viecher quasi auch, also non-fungible sind, also quasi einzigartig quasi sind und nicht irgendwie reproduzierbar sind, sondern du hast halt dann dieses eine Viech gehört nur dir. Und wenn das richtig geil ist, dann kannst du das quasi für viel Geld weiterverkaufen oder eben auch nicht oder sammeln oder whatever. Und jetzt kommst du nochmal mit der Kunst rein.
Ja, also ich habe von so ein paar Plattformen gelesen, die eigentlich nur Webseiten sind, wo du dir quasi alle möglichen Formen von digitalen Produkten quasi kaufen kannst, in Form von Auktionen oder Direktkauf, also ähnlich wie eBay. Und
digitale Produkte heißt jetzt auch Software und so, einfach ganz normal klassische, genau, so Office 365 Lizenz.
Irgendwelche Bilder, GIFs, Audio.
Okay, aber jetzt nicht eine Lizenz für Photoshop oder so, also nicht so ganz klassische Software, sondern schon eher in diese Richtung
so ein bisschen
sammelbare Objekte
Schon eher diesen Charakter, den du beschrieben hast, so nach dem Motto, es gibt hier quasi, es ist einzigartig und es ist eben nicht, wie soll ich sagen, Nicht wie so eine Microsoft-Lizenz, die einfach jeder hat gefühlt, sondern sowas wie Domain-Namen, so Sportkarten, also so wirklich sowas wie Pokémon-Karten, quasi nur digital, wenn man so möchte, wie was man von früher halt kennt. Also und Kunst ist halt auch ein Aspekt, ne? Also sowas wie auch von unserem Podcast hier, der Eingangstrack, den wir mal gekauft haben, sowas kannst du dir dort halt auch kaufen und dann weißt du, okay, mir gehört dieser eine Track und der ist einzigartig und ne? So. Ja. Und da habe ich mir sowas, dann habe ich mir diese Plattform angeguckt und habe mal geguckt, was gibt's denn da so, was kostet der Kram so, wer handelt das überhaupt und so weiter. Und es ist halt irgendwie eine verrückte Welt, weil die Leute, die dort irgendwie ihre Sachen zum Verkauf anbieten und selber auch kaufen, sind halt alle irgendwie so ein bisschen anonym, pseudonym. Also das heißt, du weißt nie genau, da stehen einfach irgendwelche komischen kryptischen Adressen, manchmal stehen irgendwelche Namen. Das ist so ein bisschen, du weißt gar nicht, mit wem du was hier machst, aber irgendwie machen das.
Also wie so ein Aktionshaus, neben so ganz vielen Leute, alle tragen Maske aber und du weißt nicht, ist da jetzt der Milliardär drunter oder ist es eben jetzt hier der Penner von der Straße, der mal gerade ein Bild gemalt hat und guckt, was er jetzt hier gerade dafür kriegt, so, ne?
Ja. Und ich wurde halt so neugierig, weil vor ein paar Monaten habe ich das mitbekommen, da gab es diese Cyberpunk-Geschichte.
Astropunk, oder? Heißen die? Crypto-Punk, genau, Crypto-Punk
hieß die. Das sind diese pixeligen Bildchen von so Punks, die halt in verschiedenen Hautfarben, Haartypen, was auch immer irgendwie erstellt wurden. Und ich habe dann jetzt nachgelesen, es gibt irgendwie, keine Ahnung, 7000 Stück davon. Das heißt, es gibt 7000 Crypto-Punks und die wurden irgendwann mal halt vertickt. Und irgendwie ist es so, das ist das Ding. Und so ein Crypto-Punk ist mittlerweile halt mehrere 10.000 US-Dollar wert, je nachdem. Wie, ne? Und die werden auch nicht mehr gehandelt,
das ist, glaube ich, so
sondern die sind so jetzt verteilt und die Leute halten die einfach und sehen das als Statussymbol so ein bisschen.
Ja, und das war, glaube ich, so der erste große. Okay, guckt euch das mal an. So, Casey Neistat twittert darüber, Elon Musk kauft sich ein und so, dass man hat sich gemerkt, okay, jetzt ist das irgendwie so im Mainstream irgendwie angekommen und Leute schreiben so, oh, wer kann mir den irgendwie verkaufen für so und so viel? Ich werde da mega viel Geld für ausgeben und so, wo wir schon so dachten, okay, das ist jetzt das Ding, so eine Pixelgrafik. Und dann hat man erst so gemerkt, oh Gott, das nimmt einfach noch ganz andere Fahrten und Dimensionen auf und so, ne?
Ja, und was halt interessant ist, ich bin halt, ich habe da wirklich mehr 2-3 Stunden lang wirklich alles Mögliche dort angeguckt. Und das, was du beschrieben hast, diese Spiele, da gab es irgendwie Crypto-Kitties vor ein paar Jahren mal. Das war so mit das, also eins der ersten.
Ach, ein paar Jahren sogar?
Okay. Schon von 2017, 2018 irgendwie sowas.
Ach krass.
Und das war genau das, was du beschrieben hast. Ja, es gab diese Katzen in verschiedenen Ausprägungen mit irgendwie einem Drachenschwanz, mit irgendwelchen Hörnern, normale Katze in blau, in grün, wie auch immer. So, und die hatten irgendwelche, die haben irgendwelche Werte und die kannst du halt kaufen und ein paar Katzen sind halt irgendwie besonders wertvoll, ein paar weniger und die werden dort auch gehandelt. Und du weißt, du merkst halt schon bei diesen Crypto-Kitties, es gibt irgendwie tausende von denen, also es gibt wirklich vielleicht schon Millionen Crypto-Kitties und die meisten haben halt einfach einen fixen Preis und werden halt irgendwie für $40 oder sowas gehandelt. So. Da passiert dann auch nichts. Also ich glaube, wenn du dir heute so ein Crypto-Kitty kaufst und versuchst, die, das teurer zu verkaufen, wirst du halt niemanden finden, der es noch abkauft, weil davon gibt es einfach zu viel und das ist halt irgendwie nicht
spannend. Achso, ich dachte gerade schon, ihr habt Willi gehört, die neue Goldanlage, die sehr stabil im Preis bleibt, Crypto-Kitty. Ja, jetzt $40 wert, in 20 Jahren auch noch $40 wert.
Ja, aber Crypto-Kitty ist, glaube ich, gerade durch. Ja. Ne? Und das Spannende ist halt, was jetzt so ein Trend ist, ist eben so Kollektionen von irgendeinem mehr oder weniger durch einen Algorithmus kreierten Avatar. Ja, also stell euch vor, ihr habt irgendein Bild und da gibt es irgendwie so 200.000 Versionen davon und das wird halt als Kollektion so irgendwie vertickt. Und das ist irgendwie gerade.
Also grün, wie diese Punk-Viecher, so quasi grüne Ohren, blaue Ohren und so, dass man halt irgendwie bestimmte Merkmale variiert, oder was meinst du?
Genau, ja. Als letztes gab es irgendwie so einen Pinguin, da gab es einen Pinguin mit Schal, einen Pinguin mit Stanford-Hoodie, okay. Pinguin mit Kappe, ohne Kappe, mit Sonnenbrille, mit Nasenpiercing. Also 10.000 geil. Pinguine und die wurden dann halt angeboten. So, und das ist interessant zu sehen halt, wie quasi diese Projekte irgendwie gerade so täglich irgendwie live gehen, dass da irgendwer sagt, ja, okay, ich nehme jetzt irgendeine Gestalt, kreiere 10.000 davon und vertick die. In der Hoffnung, dass irgendwie, dass diesen Crypto-Punk-Effekt nochmal repliziert und auf einmal jeder Pinguin auf einmal Tausende von Dollar wert ist und irgendwann verticke ich das Ding und habe halt übelst dick Geld gemacht. So. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das ist gerade so ein Ding, wo einfach sehr viele drauf aufspringen und sagen, hey, ich kann auch 10.000 von dem Löwen kreieren, warum auch nicht? Oder 10.000 irgendwie Kidneybohnen mit irgendwelchen Augen, whatever it is. Ne? Und hau die einfach raus in der Hoffnung, ich habe den gleichen Effekt irgendwie so. Und das ist gleich gerade so ein Ding. Und für mich hört sich das, also ich kann verstehen, wieso manche Sachen irgendwie cool sind, aber irgendwie scheint das gerade eher so eine Trendwelle zu sein, statt irgendwie, hey, da ist irgendwie wirklich Coolness dabei, weil es einfach das erste Mal ist, weil es unique ist oder was auch immer. Sonst ist es gerade einfach nur, okay, wir haben hier so ein Playbook, kreiert davon ganz viele, verkauft die und mach. Und das Lustige ist, du siehst halt dann immer so einen Floorpreis, also so einen Mindestpreis. Und dann rechnest du mal durch, okay, 10.000 mal Mindestpreis so und so. Ah, das heißt, die haben jetzt so eine 0815-Website gemacht, so ein bisschen Text nach dem Motto, ah, das sind die tollen Pinguine. Und jetzt verkaufen die einfach mal alle und verdienen mindestens 2 Millionen Euro oder US-Dollar. Und was danach passiert, kann ja eigentlich scheißegal sein. Du hast einfach innerhalb von 3 Tagen eine Website gemacht und ein paar Bilder generiert. Du bist halt raus als derjenige, der es kreiert. Und die anderen spekulieren halt darauf. Ne?
Aber wenn ich es richtig verstanden habe, kannst du die, glaube ich, auch so verticken, dass du immer noch vom Weiterverkauf profitierst. Also, weil ich habe immer so ein Tutorial angeguckt. Ohne das. Wir waren alle schon mal in irgendwelchen Blasen, die wir nicht sein wollten. so ein Tutorial angeguckt, wo halt so einer das einfach gepixelt artet hat. Ne? Das ist, keine Ahnung, das ist ja ein ganz einfaches Grafikprogramm im Zweifel. Nimmst du dir, da hast du dann so eine Schachbrettoptik, das Kästchen machst du blau, das machst du grün und auf einmal entsteht da ein Pinguin innerhalb von 30 Pixeln oder 40 Pixeln und so. Der sieht dann auch ganz süß aus und so. Und dann kannst du das halt kopieren und manche Sachen ändern und dann ist das, glaube ich, gar nicht so schwer, das zu kreieren. Dann hat er auch so eine bestimmte Kollektion kreiert und hast dann da hochgeladen und so. Und ich glaube, dass du halt immer, wenn du so ein ganz kleiner, also wenn wir das jetzt machen würden, ich glaube, alle spekulieren immer darauf so, bitte Elon Musk, bitte Tim Apple, bitte Casey Neistat, irgendwelche Größen in dieser NFT-Blase, die sich irgendwie da vielleicht also Tim Cook glaube ich nicht, aber irgendwelche Leute, die sich damit irgendwie so ein bisschen beschäftigen, so bitte Twitter einmal ein Bild davon und ich bin reich, ich brauche nie wieder was arbeiten in meinem Leben, so ungefähr. Ich glaube, das ist so ein bisschen dieser Goldrausch, der da gerade so ein bisschen herrscht, weswegen da halt auch ganz viel einfach hingekippt wird, weil eben die sich auch nicht, also es ist nicht so nach dem Motto, jemand, der sich ein Jahr hinsetzt, was mega qualitativ hochwertiges dahin bastelt, hat eine höhere Chance, dass da was passiert, als wer anders, weil das hat man ja gesehen an diesen Crypto-Punks und so weiter. Das ist jetzt keine große Leistung, so gemein es eben klingt, aber das kann man ja zur Kunst irgendwie immer sagen, so, ne? Aber das ist ja das, wenn du jetzt auch Leute in der Kunstbranche fragen würdest, ich kenne niemanden, aber ich vermute, die können ja auch nicht immer sagen, warum jetzt welches Gemälde welchen Wert hat und viele ja auch erst nachdem die Künstler tot sind und dann gehypt und so. Das ist ja so subjektiv Kunst, dass das so witzig ist, in dieser digitalen Branche eben zu sehen, weil es für jeden so schnell machbar ist. Also ich kann jetzt kein Picasso-Bild malen. Klar steht man immer davor und denkt sich, ja, das kann ich auch. Nee, kann ich nicht so. Aber irgendein Pinguin pixeln, das kann halt jeder mit einem kleinen Tutorial im Zweifel. Und deswegen, glaube ich, ist da dieser Run so groß, weil das große Geld irgendwie winkt, es nicht viel Arbeit ist und du halt nichts zu verlieren hast. Es ist nicht so, als müsstest du erstmal Stunden in, wie nutze ich eine Staffelei, wie viel Bob Ross Twitch-Streams muss ich mir angucken, bis ich lernen, bis ich malen kann. Sondern theoretisch schnell gemacht, schnelles Geld und crazy, ja.
Es ist auf jeden Fall interessant, das mal zu beobachten. Ich kann es jedem nur mal empfehlen, mal so reinzugucken, zu gucken, was es gibt. Mhm. Weil es gibt auch digitale Künstler, die sagen, hey, ich habe hier coole. Also es gab auch Sachen, wo ich dachte, boah, das sieht fucking cool aus. Das würde ich mir gerne auf eine Leinwand drucken und im Wohnzimmer aufhängen. Das einfach nice ist. Und dann dachte ich mal, das sind 3 Ether. Das sind momentan 10.500 Euro. Oh, doch nicht.
also, warte, Screenshot.
Ja, ich meine, der Unterschied ist, du kannst es ja screenshot, du kannst es auch ausdrucken, aber es gehört nicht dir. Also das ist halt so, ich glaube, das ist etwas, was man noch so raffen muss, was das ausmacht. Das ist ja oft sowas, hey, es ist meins, ne? Das macht ja einen Unterschied dann doch. Ich glaube, das muss man nicht verstehen, aber es ist einfach, wie es ist. Und was halt auch noch spannend ist, dass da eben gerade noch sehr viel experimentiert wird. Also es ist halt super früh gerade noch und die Leute probieren Sachen aus. Ne? Es gibt auch Künstler, die sagen, hey, ich mache das jetzt aus meiner Kunst heraus. Ne? Also die ähnliche Projekte machen, eben nicht diese dubiosen, unbekannten Discord-Channel, wo keiner so richtig schnallt, was abgeht. Sondern es gibt auch bekannte Künstler, die sagen, hey, ich mache jetzt hier extra eine Kollektion und vertickt die als NFT oder wie auch immer. Also super spannend, einfach mal zu gucken, was da so gerade abgeht, um einfach zu raffen, hey, was passiert da eigentlich?
Das haben ja auch so ein bisschen Finn Kliman und Jan Köppen und so gemacht, so Leute, die halt irgendwie mal so ein bisschen was mit DJ-Tum oder irgendwie mit Musikmixen zu tun gehabt haben oder mit Kunst oder wie auch immer, haben wir halt mal gesagt, ja, okay, bevor ich jetzt mal was auf eine Leinwand male, was ich eh schon immer mache, mache ich einfach mal sowas. Mhm. So, ne? Und warum eben nicht? Ist halt irgendwie ganz witzig dann für die. Und was ich noch ergänzen wollte, was du eben gesagt hast, was man daran vielleicht nicht unbedingt verstehen kann oder muss, ist, wenn man selber nicht so einen Sammeltrieb in sich hat, ich glaube, dann geht das einfach vollkommen an einem vorbei, weil mir gibt das nichts, etwas zu sammeln. Ich besitze nicht gerne irgendwie so 1000 Dinge und kann dann sagen, hey, guck mal. Aber so Leute, die halt vielleicht auch gerne DVDs sammeln oder Autogrammkarten oder es gibt ja Leute, die, wie du eben gesagt hast, Fußballkarten sammeln und oh, das ist die von damals und so. Und genau das Schema kannst du ja auf diese NFTs auch übertragen. Nach dem Motto, oh, da fehlt mir noch einer zur Kollektion von den 9 Pinguinen, habe ich schon 9 und der andere ist der 10. Ja, Leute haben Überraschungseifiguren gesammelt. Warum sollen sie nicht auch das sammeln? Also, da finde ich es immer schwierig, wenn dann Leute sagen, ja, aber das ist ja nur so digitaler Code. Ja, das andere ist nur eine blaue Happy Hippo Plastikfigur, die keine Sau interessiert, so, ne? Also, den Wert in sich haben die ganzen Sachen sowieso nicht, sondern wir geben denen irgendwie quasi den Wert, so.
Ja. Ich glaube, was halt ein Ding ist, was viele nicht so sehen aus der Perspektive, ist, dass manche Ereignisse halt eben den Stempel der Zeit irgendwie haben. Im Sinne, also der historischen Relevanz für eben ja die Menschheitsgeschichte, wenn du so möchtest, ne? Und diese Cyberpunks, da kann man halten, was man möchte. Ja, es ist halt eben nur so ein pixeliges menschliches Gesicht, aber der Mensch, der dachte, okay, warte mal, ich kreiere das und das ist quasi das erste Mal, vielleicht gab es das vorher schon, aber das erste Mal, dass es irgendwie relevant wurde, dass eben so eine digitale Kollektion irgendwie Anerkennung bekommen hat und die Technologie dahinter und so weiter und so fort. Wenn man das alles mal zusammennimmt und dann sagt, ja, das ist dieses eine Event gewesen, dieser blöde Cyberpunk, der irgendwie auf einmal der Welt gezeigt hat, warte mal, das ist ziemlich cool, damit kann man relativ coole Dinge tun. Das ist eigentlich der Wert dahinter, dass eben diese Aufmerksamkeit draufgezogen wurde. Und man kann es halt sagen, ja, ich habe damals eben dieses eine Ding erworben von diesen 7000 und ich war Teil dieser Bewegung. Also das ist, glaube ich, so die Story, die manche Leute irgendwie geil finden. Weniger das Pixel-Ding an sich, also weniger die Grafik, sondern eben die Geschichte, die dahinter steht, die du erzählen kannst. Ne? Und ich glaube, das ist halt grundsätzlich bei Kunst so, dass halt immer der Künstler oder die Künstlerin in dem Moment irgendwie versucht hat, den Zeitgeist irgendwie zu beschreiben, einzufangen, was auch immer, oder durch eben die Kunst irgendwie auszudrücken. Und ich glaube, das ist das, was irgendwie das Ganze interessant und wertvoll macht. Aber ich persönlich denke halt auch so, okay. Ne? Und dann gibt es halt auch die Gierigen, die sagen, hey, ich will einfach schnell Kohle machen. Und ich glaube, da trifft sich halt gerade so beides. So die Leute, die sagen, wow, da passiert gerade was Wichtiges in der Menschheitsgeschichte. Und die sagen, hey, ich kann schnell Geld verdienen. Und das ist lustig, was dabei rumkommt, weil da sind so Leute, die haben
beide bedingen sich irgendwie.
Ja, und das ist auch so lustig, das sind so Leute, die haben halt auf dem Blatt Papier so rumgekritzelt und für 5000 Ether das Ding reingestellt. Kauft keine Sau, aber irgendwer dachte sich, ja,
aber wenn doch,
ich probier's mal.
Ja. Also, vielleicht Missklick von irgendeinem Milliardär.
Ja, und irgendwer denkt sich so, haha, lustig, okay, ja, komm, hier, gönn dir. Ja, und dann hast du auf einmal hunderte Millionen oder wie auch immer. Also, es ist einfach Wahnsinn.
Ja, das ist halt echt das Krasse. Und ich glaube, das, was für Leute eben, um es abzuschließen, so ein bisschen, auch was so krass ist für Leute zu verstehen, die da gar nicht drinstecken, was wir ja auch eigentlich schon, wir stecken da ja auch überhaupt nicht drin. Aber wie absurd das wahrscheinlich ist, für Leute dann zu sagen, hä? Da werden gerade Milliarden irgendwie durch die Gegend geschoben über ein pixeliges Bild, das schon irgendwie früher in der Computerbildspiele abgedruckt war, irgendein GIF, nur damit Leute das irgendwie besitzen können. Ich verstehe das nicht und wozu ist das so? Und ich glaube, dass man muss da irgendwie so ein bisschen in so bestimmte Triggerpunkte müssen einen irgendwie triggern, damit man das entweder Begeisterung für schnell viel Geld machen, ein bisschen Begeisterung für Kunst, für Zeitgeist oder für Sammlerkram oder vielleicht auch für dieses Auktionsding. Ich glaube, es gibt auch Leute, die kriegen so ein bisschen Kick davon eben, ne, so das zu beobachten und zu gucken, oh, und ich biete mal da drauf mit und so. Aber ist leider alles für mich nicht irgendwie relevant. Deswegen finde ich es auch spannend. Würde das jetzt irgendwie nie großartig verurteilen. Aber bin auch ganz froh, dass ich bei solchen Sachen relativ wenig Neigung zu Addiction habe, sodass ich mir denke, das musst du irgendwie machen, weil geil.
Aber warte mal ganz kurz. Willst du nicht den Krypto-Hamster Power Ranger Edition?
Oh mein Gott!
Für nur knappe 0,005 Ether, also 196 US-Dollar?
Alter. Das ist der Moment. Will mal quatschen, Ghost NFT live in Podcast.
Wenn sie gerade noch die ganze Zeit erzählen, dass sie nicht anfällig dafür sind. Ich habe gesagt, komm. YOLO.
Nein!
Geil! Ja, warte, lass mich kurz erzählen. Ich habe am Wochenende gesagt, komm, ich will's mal durchspielen. Ne? Also vorne, ich mache mir eine Wallet irgendwo, eine extra Wallet, die halt auch so Collectibles, also diese ganzen Sammeldinge quasi halten kann.
Ah, das ist nochmal eine extra Wallet.
Ja, quasi. Also nicht jeder Anbieter hat das quasi im Programm. Zum Beispiel gibt's dann die MetaMask Wallet oder die Coinbase Wallet, wie sie alle heißen. Und dort
Coinbase kann aber, also eine der größten.
Nicht Coinbase kann's. Selbst, sondern die Coinbase Wallet, das ist quasi nochmal was Separates. Lange Geschichte, spielt auch nicht so die Rolle. Jedenfalls, ich habe es einmal versucht, das durchzuspielen von A bis Z. Hab dann quasi was von meinem Ether auf diese andere Wallet gepackt, was schon mal.
Das erzählst du jetzt erst
Geld erzählt. Gekostet hat, und ich mir denke, warum habe ich jetzt 6 Euro bezahlt, um das. Egal. Das Update ist noch nicht durch, glaube ich. Egal, wie auch immer. Jedenfalls, dann habe ich was gefunden, dachte mir so, oh, dieser coole. Ich glaube, das war so ein kleiner Dinosaurier oder so. I don't know. Jedenfalls so, okay, der kostet nur 40 Dollar. Das ist schon viel zu viel, aber komm, gönn dir, Brudi. Wollte ich das Ding kaufen, hatte 50 Dollar drauf. Das so, komm, ja, passt schon, ne? Und dann kam so, oh, kann aktuell nicht ausgeführt werden. Der Transaktionspreis liegt aktuell bei 112 Dollar. Und ich so, was? Also, ja.
Ach krass, das heißt, du hast es jetzt noch nicht spielen können, das Spiel?
Nee, das wäre es mir jetzt auch nicht wert. Also ich hatte es gemacht für 40 Dollar, da habe ich gesagt, okay, ich habe so ein Ding und dann kann ich irgendwie sagen, ich habe das mal gemacht und weiß, wie es läuft so. Und dann zu sagen, ich habe dafür 112 Dollar nur an Transaktionsgebühren gezahlt, das war es mir dann auch nicht wert. Hm. Also habe ich bisher noch nichts gekauft.
Ach so, das ist nicht im Preis gestiegen in der kurzen Zeit auf 112 Dollar, sondern mit Transaktionsgebühren war das so teuer.
Die Transaktionsgebühren waren 112 on top.
Also, ach so, das habe ich nicht verstanden. Okay. Sorry.
Also, ne, also damit ich, also, das läuft alles auf der Ethereum-Blockchain quasi. Und damit ich quasi sagen kann, ich hätte gern das Ding, bitte transferiere das auf meine Wallet, das hätte 112 Dollar gekostet, Transaktionsgebühr. Ach
so, das ist crazy.
Ne? Es könnte auch sein, dass es jetzt günstiger ist, I don't know. Aber es ist trotzdem signifikant viel für den Preis. Also hätte ich jetzt was für 2 Millionen gekauft, ich sage, ha. Easy, 112, mein Gott, scheiß drauf. Aber für 40 dann 112 on top zu zahlen, war dann doch ein bisschen too much. Und krass, so viel Geld für so eine Experience wollte ich ja doch nicht zahlen, das war es mir dann auch nicht wert.
Ja, witzig. Aber stimmt, dass du die Dinger, das ist also, ne, im naiven Kopf stellt man sich so vor, man kauft sich dann so ein Dino-Bild, dann hast du einfach so ein JPEG auf dem Bild und denkst dir, als Hintergrund einrichten und nie wieder fasse ich dieses Ding ein, keine Ahnung. So, aber stimmt, das liegt ja dann auch in der Wallet, weil es ja eigentlich ist ja kein JPEG, so, das ist ja wahrscheinlich irgendein Code, der nicht. Ja. Ist es ein JPEG?
Ja, der einfach. Also, du hast ja alle möglichen Dateitypen, ne? Es kann PNG, JPEG.
Ja, aber welches kriegst du quasi? Achso, du kannst alles quasi in Also Blockchainologie übersetzen.
Also du kannst hier auf der Plattform, ich zeig's mal ganz kurz, man sieht nicht so viel, aber man kann, also, es gibt zwei Tabs, so kauf dir was oder erstell was. Wenn ich auf Erstellen drücke, connecte ich meine Wallet und dann sagt er mir, okay, was willst du hochladen? Und dann sagt er, wir akzeptieren folgende Dateitypen.
Okay.
GIFs, PNGs, JPEGs, Audio, XYZ, bla bla, also wirklich alles Mögliche. Lädst du hoch, sagst, was ist, und dann wird es zum Kauf angeboten.
Ich dachte, dass in der Wallet nur so ein crazy Format gespeichert werden könnte. So Ether at pxd.co.vu.
Nee, es wird, glaube ich, nur gespeichert, so nach dem Motto, ah, das ist die Datei, die wird so und so quasi gehasht, und dann gibt es irgendwie so eine Art Code für eine Datei. Dann weißt du,
du bist okay, der Eigentümer.
Diese Datei gehört jetzt diesem Wallet an. Das heißt, es gibt nur so ein Informationsstückchen nach dem Motto, es gab einen Vertrag, da hat der dem das gezahlt und jetzt geht das dahin und fertig aus. Aber die Datei selbst ist gar nicht, glaube ich, im Block, sondern es ist nur die Referenz auf die Datei.
Dass du der Eigentümer des einzigartigen Gedöns bist, das ist quasi gespeichert und okay, verstehe.
Ja, aber so 100% bin ich auch nicht hinter, aber ich glaube, ungefähr so müsste es sein.
Okay.
Ja. Naja, das nur zum Wochenende. Also sowas mache ich am Wochenende, ja. Andere Leute machen Spaziergänge, genießen das Wetter, haben Spaß mit Freunden. Ich gucke mir sowas an und denke so, yay. Ja, ich meine, man muss sich auch beschäftigen mit der Zukunft, das ist auch wichtig, sonst bleibt man irgendwie kleben und dann wählt man auch irgendwelche komischen Parteien, die niemand wählen sollte. Und das finde ich halt gefährlich.
Überleitungskönig.
Ja, stand auf dem Zettel, den du mir geschrieben hast.
Ja. Ach, schön. Ja, das heißt, ja, ich merke mir das nachher für die Beschreibung der Folge. So, die sich für die Überschrift interessieren, Bundestagswahl 2021, bitte skip to Minute 40 oder was? 5 Minuten NFT-Talk.
Vielleicht ist das eine gute Vorbereitung. Vielleicht sollte man erst das und dann überlegen, wen man wählt.
Genau. Man muss erst durch die harte Schule gehen, sonst ist man das große Fachwissen, das jetzt, also wenn ihr jetzt schon dachtet, oh Gott, die haben ja keinen Schimmer von dem, was sie gerade reden, dann macht euch bereit, schnallt euch an, zieht euch warm an. Jetzt wird's interessant. Also vielleicht kurz Einführung. Es ist ja bald Wahl und wahrscheinlich kriegt man eh schon alles um die Ohren gehauen. Man guckt sich irgendwelche Trielle an, man sieht irgendwie Söder versus, fuck, wie ist der zweite Typ von den Grünen?
Oh Gott.
I don't know. Irgendwas mit K. Namen vergessen. Egal. Knoblauch. Der, wo jetzt alle sagen, oh, der hätte es machen sollen statt Baerbock, dann wäre der Bundeskanzler, was auch immer, keine Ahnung. Der versus Söder war ein Duell, das es gab. Es gibt das zweite Video der Rezo-Zerstörungsreihe, jetzt, wo es um Umwelt geht und so. Überall wird man von Politik quasi umworfen, auch auf YouTube. Streamer reagieren da drauf, Streamer machen den Valomat und so weiter und so fort. Und natürlich
das. Warte mal, ganz kurz, nicht zu vergessen, die ganzen tollen Plakate am Straßenrand, die mit komischen Botschaften dich versuchen, irgendwie zu erreichen, die du nicht checkst. Wir für dich, das mit dir, warum? Wähl, ich, du, sehr, sehr. Keine Ahnung, was die sagen, aber.
Ja. Kurz Wahlplakate raten. Deutschland, aber normal.
AfD.
Korrekt.
Ding, 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 also es gibt wenige Parteien und du erkennst immer so, sag ich mal, große rote Flagge. Ja, ganz, ganz Vorsicht, wenn irgendwo schon, ja, egal. Wenn Deutschland schon irgendwie so als Wort da steht, dann weißt du, 90% der Fälle, Und dann gibt's so eine andere Partei, die das irgendwie, egal. Ich würde auch sagen, wir machen gar nicht so viel Parteinennung, sondern eher so Themenbespielung, oder? Oder wie machen wir das?
Mir ist das scheißegal. Also können wir gerne gleich so machen.
Ich habe keine Ahnung gehabt. Ich habe gesagt, ich habe schon gewählt.
Ach so.
Ja, ich auch. Ja. Die haben mich voll informiert, Mann.
Vielleicht noch so ein, zwei Sachen, die gerade so Stand jetzt. Wir haben ja den 6. September. Ich glaube, Stand jetzt aktuell ist tatsächlich Scholz vorne, glaube ich. Also ich glaube, wenn jetzt bei diesen Umfragen hier, Forsa-Umfragen und so weiter und so fort, natürlich kann sich das immer von Tag zu Tag ändern, aber ich glaube, so gestern war Scholz vorne, dann Laschet, dann Baerbock, so. Das heißt, wie soll ich sagen, die gängigen Politik-Podcasts haben auch davon gesprochen, dass Scholz sich quasi an die Spitze gelangweilt hat, so ein bisschen. Finde ich eigentlich ganz
witzig. Wenn zwei sich streiten, Scholz der Dritte.
So, ja, genau so. Ich halte einfach die Füße still und irgendwie am Ende mache ich es dann irgendwie. Das ist vielleicht noch so ein Punkt, der gerade so Stand jetzt interessant ist, so wer da gerade so der wie soll ich sagen, Spitzenkandidat irgendwie ist, also wer gerade in Umfragen irgendwie vorne ist. Und was wollte ich noch sagen? Ach genau, und ich habe schon den Valomat quasi mit Chiara mal gemacht und dachte mir, ja, Der war so mäßig interessant. Also ich glaube, es ist immer ganz spannend, wenn man gar keine Ahnung hat, das mal so ein bisschen durchzuklicken und am Ende mal sich so durchzulesen. Vor allem, also den Valomat selber zu machen, ist echt nicht so spannend, fand ich. Aber mittlerweile, ich weiß nicht, ob es schon immer so war, ich glaube nicht, ist das echt ganz gut gemacht, dass du am Ende nochmal, wenn du die Zeit investierst, theoretisch zu jeder Frage angucken kannst, was genau die Parteien dazu gesagt haben und so. Also nicht mehr nur so gewichten und ja, so, du wählst jetzt, keine Ahnung, die V3-Partei, die vegan, vegetarisch und Vereint-Partei, keine Ahnung, weiß nicht mehr, wie die heißen, sondern dass dann wirklich, du kannst dann angucken, ah, okay, diese Frage interessiert mich, Mindestlohn, whatever, was sagt denn die CDU? Was sagt denn die Grünen genau dazu? Weil ich glaube, wenn man das selber in Wahlprogrammen mit STRGF irgendwie sucht oder so, ich glaube, sind wir ehrlich, die Mühe machen sich wahrscheinlich die wenigsten, aber im Wahlomat am Ende mal zu gucken, okay, Frage 7, 8 und 15 interessieren mich irgendwie besonders und ich gucke mir wirklich mal an, was die Parteien dazu gesagt haben, das kann, glaube ich, schon so ein bisschen dabei helfen, sich ein Bild dann davon zu machen, genau, so. Und da ich den Wahlomat schon gemacht habe quasi, haben wir gedacht, okay, habe ich Willi heute Mittag mal geschrieben, hier, lass mal den Wild Swiper angucken. Der hat irgendwie ganz gute Bewertungen. Vielleicht ist der sogar cooler. Keine Ahnung. Mal gucken, ob da andere Fragen drin sind. Ob
das, ja, das ist das gleiche mit Interface von Tinder. So.
Vielleicht ist es auch das gleiche mit Interface von Tinder. Das kann natürlich echt gut sein.
Live-App-Testing.
Live-App-Testing. Und wir werden auch feststellen, ob wir immer die gleichen Fragen quasi haben.
Achso, die sind natürlich bestimmt geschaffelt. So. Je nachdem, was für Fragen in deiner Nähe sind.
Welches Handy du besitzt, auch so.
Okay, ich hab 36 in Summe.
Ich auch. 36 Fragen in Summe. Und man kann doppelt gewichten. Jetzt schon in der Frage, beim Valomat machst du das quasi am Ende. Hier kannst du schon quasi bei der Frage selbst doppelt gewichten und sagen, oh, das ist mir ein wichtiges Thema, bitte meine Antwort doppelt gewichten quasi.
Okay.
Man kann hier interessanterweise im Unterschied zum Valomat nicht neutral drücken. Beim Valomat kannst du halt neutral skippen. Drücken.
In der Mitte kannst du sagen.
Aber skippen heißt, glaube ich, die kommt noch mal später, oder?
Nee, ups, ich bin. Ja, nee, die also, ja, weiß ich nicht.
Also ich weiß nicht, weil bei Valomat kannst du auch überspringen und neutral sein. Ah, okay. Und die Frage ist, ob das können wir nachher mal gucken, aber ich könnte mir vorstellen, das Spannende hier dran ist nochmal, dass du dich halt entscheiden musst. Du kannst halt nicht sagen, I don't care, weil ich habe ziemlich häufig gesagt, I don't care.
Deswegen, gucken wir mal. Nach oben swipen ist halt skippen. Vielleicht heißt das tatsächlich so, mir egal, ich habe keine Meinung.
Vielleicht, werden wir gucken
mal. Es gibt bestimmt die ein oder andere. Aussieht. Ich habe sowieso nicht so oft eine Meinung.
Sollen wir immer abwechselnd machen? Sollen wir immer du fängst jetzt an, liest die Frage vor, sagst deine Meinung, dann sag ich und dann wechseln wir ab oder so? Ist das cool?
Ja. Okay, ich habe als erste Frage, sollte der Mindestlohn auf 12 Euro angehoben werden?
Habe ich auch, ja.
Und jetzt muss ich dir meine Meinung zu sagen.
Absolut.
Also da fängt's schon an! Nee, aber ist nicht so relevant. Also für mich. Also nee, also nein, falsch ausgedrückt. Ja,
so.
Kann man machen, finde ich nicht schlimm. Ich fände es aber nicht schlimm, wenn man es nicht macht. Also Mindestlohn ist so eine Sache, ist halt immer so super relativ, ne? Du setzt ja einen so fixen Betrag fest. Ich weiß nicht, was da dran hängt, so von wegen Mindestlohn gemessen an der Inflation, bla bla bla, weil wenn du es nicht koppelst an irgendwie sowas, was irgendwie die Wirtschaft repräsentiert, wie eben die Inflation in gewisser Form, dann ist der Mindestlohn halt relevant für ein Jahr und danach theoretisch nicht mehr. Und daher, ich weiß nicht genau, wie die Ausführung ist, aber ist mir wirklich egal, skipp ich. Ist es.
Ja. Ich hätte jetzt gesagt, also ich weiß nicht, also ich hätte jetzt irgendwie gesagt, es ist halt mehr als jetzt und alles, was mehr als jetzt ist, finde ich gut. Also weil, also mich betrifft es natürlich jetzt nicht, uns beide betrifft es nicht in unseren Jobs, aber wenn ich so mit den Leichtathleten rede und wenn die dann immer so jetzt irgendwie anfangen zu arbeiten, so gerade mit irgendwie Anfang 18, 19, auch 16 und 17 und so, und wenn die immer sagen, ja, ich verdiene irgendwie Mindestlohn und so, dann denke ich mir, okay, wenn die quasi nicht viel haben, dann nachher mehr haben, wenn der Mindestlohn höher ist, finde ich das erstmal cool. Aber ich verstehe voll deinen Gedanken mit, eigentlich bringt es nichts viel, den irgendwie festzusetzen, weil eigentlich müsste man sagen, okay, der skaliert mit irgendwie A oder B, damit er halt auch immer weiter steigt, weil, oder halt eben auch im Zweifel fällt, wenn es allen irgendwie gut geht und es gibt Gründe, den fallen zu lassen. Keine Ahnung, gibt es das vielleicht auch, macht das vielleicht auch Sinn, aber einfach mit 12 Euro ist eigentlich nicht getan, sondern eigentlich müsste der theoretisch nach oben offen sein und höher werden, wenn es den Menschen mehr bringt, so würde ich jetzt gesagt. Trotzdem würde ich jetzt sagen, es hilft irgendwie den Menschen, die vielleicht sonst nicht so viel haben und also beziehungsweise einen Job machen, der vielleicht nicht so viel abwirft. Deswegen finde ich es gut und würde das mit Ja beantworten.
Ja, kann ich nachvollziehen.
Oh nein, jetzt kommt die Frage.
Ich google schon parallel, was das überhaupt ist. Ja.
Okay, also, Frage 2. Ich glaube, es sind die gleichen Fragen wie beim Valomat, aber ist okay. Ja. Thema Energie. Soll die Erdgaspipeline Nord Stream 2 in Betrieb genommen werden? So. Ich habe mir auch so ein paar Sachen angehört und angeschaut und so weiter und so fort. Und da war immer so der spannende Konflikt, glaube ich, dazwischen. Also, wie soll ich sagen? Ich glaube, der Konsens war immer so ein bisschen, nee, eigentlich nicht so geil, weil Russland dann quasi irgendwie ein Druckmittel in der Hand hat, wenn die dann irgendwie ihren Ukraine-Kram machen und so weiter und so fort, dann sagen die einfach, ja, Deutschland, wenn du das nicht machst, wenn du da jetzt nicht irgendwie, wenn du jetzt du irgendwelche Sanktionen gegen uns machst, dann stellen wir einfach diese Pipeline aus. Tja, Pech gehabt. Und ich glaube, das ist das, was viele Leute verhindern wollen, so aus dieser klassischen Russland-Angst so ein bisschen, die eben ja zum Teil irgendwie berechtigt ist und zum Teil wahrscheinlich übertrieben und whatever, ne? Also, das ist, also, ich glaube, das ist ein differenzierteres Bild als einfach nur, der Osten ist böse und der Westen ist gut. Ich glaube, das ist uns allen irgendwie klar. Was ich noch nicht herausgefunden habe, brauchen wir die eigentlich? Also, die Frage ist, wir haben die ja die ganze Zeit nicht und ich habe das Gefühl, uns geht's ganz gut. Aber vielleicht fehlt es uns an Gas an irgendwelchen Stellen, die ich nicht kenne. Deswegen, ich hätte jetzt erstmal gesagt, naja, wenn sie gebaut ist, ja, dann mach sie halt auch an. Und wenn dann irgendein Scheiß passiert, weswegen es nicht gut ist, dann brauchen wir sie ja auch nicht dringend irgendwie. Aber ich bin gespannt, was du ergoogelt hast.
Also, ich habe mal geguckt, wen das, also, spannend halt ist immer gerade dieses Argument, ne, mit, oh Gott, man ist dann so, man kann sich dann erpressen lassen. Man muss halt dazu wissen, der Betreiber dieses Dings ist halt die Nord Stream 2 AG. Jetzt fragt man sich, was ist die Nord Stream 2 AG? Ja. Wenn man dann guckt, wem das Ding gehört, ja, tatsächlich zu 51% Gazprom, aber der nächstgrößere Gesellschafter ist Wintershall, gehört BASF, also das Unternehmen aus Kassel. Keine Ahnung, aber so, wenn man sich anguckt, es ist halt eben keine 100% Putin-Nummer, so. Es ist halt schon zu differenzieren. Die Frage ist halt, wie politisch wird das Ding, ne? Also ich finde, das ist ein spannendes Thema, was man politisieren kann, aber ich weiß gar nicht, ob es da eben in der Realität bei den Stimmrechten, die kenne ich jetzt nicht, aber alleine von der Aufteilung, es sind halt noch 4 andere Unternehmen, ein aus Niederlanden, ein belgisches Unternehmen, glaube ich, und ein französischer Energieanbieter. Also sind halt quasi, halb Europa hängt da irgendwie so dran, gefühlt, von den Unternehmen her. Ich habe auch keine Ahnung, ob uns das nicht irgendwie dann in kalte Winter bringt, wenn wir es nicht haben. Ich denke mir grundsätzlich, ist ein spannender Punkt. Haben die das Ding jetzt gebaut, dann macht es halt an, so. Auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, man sollte eben seine gedanklichen intellektuellen Ressourcen mal in erneuerbare Energien stecken und nicht in irgendwelche Gaspipelines. Das wäre so mein Grundsatz. Ja, also nach dem Motto, hört auf, darüber zu diskutieren, ist eh quasi Dinosaurier-Knochen, die wir da hin und her schubsen. Irrelevant, ja. Guckt lieber nach vorne, guckt auf die Dinge, die jetzt für die Zukunft relevant sind und nicht irgendeine Pipeline, die 2005 angefangen wurde zu bauen, jetzt irgendwann mal fertig wird und eigentlich gestern schon abgeschaltet gehört, weil man endlich mal lieber auf was anderes setzen sollte, nämlich Wind und Solar. So.
Geil, hätten wir jetzt nicht gesagt, dass du gegoogelt hast, hättest du jetzt mega smart gewirkt. Ja, also, ja, die 2005 angefangen wurde zu bauen. Man
kann ja smart sein, wenn man googelt.
Natürlich, die Leute natürlich, haben, ne? natürlich. Ist ja auch Smartphone so.
Das macht ja eben, so. Diese Symbiose, Ding in meinem Kopf. Ey, ich schon längst hier
Cyborg, also, das wäre jetzt die Frage, die ich tatsächlich skippen würde. Ja. Oder ich habe gerade überlegt, also es gibt zwei konkrete Sachen in meinem Kopf. So, jetzt ist da echt viel Energie reingeflossen, jetzt wurde sie irgendwie gebaut, dann wäre es irgendwie Verschwendung, sie nicht in Betrieb zu nehmen. Aber eigentlich wollen wir ja weg, also ehrlich gesagt weiß ich auch nicht genau die Anwendungsfälle von Erdgas alle so, also wie viel, was da alles dranhängt, aber ich würde jetzt auch sagen, naja, eigentlich wollen wir ja weg von Erdgas, wie du es gerade eigentlich ganz gut gesagt hast, oder von anderen fossilen Brennstoffen, wie auch immer, also lieber nicht, weil dann sorgen wir nur dafür, wenn wir das nutzen, dass andere Länder dafür sorgen, dass halt weniger erneuerbare Energie nötig sind, weil die sagen, ja, wir verdienen halt Geld mit Erdgas, ist halt geil. Deswegen pendelt es mal mit zwischen Nein und Überspringen.
Das Ding ist halt, ich denke mir, okay, das ist ja, wie soll ich sagen, wenn wir sagen, kollektiv, wir wollen freiwillig, wir wollen Unternehmen und Menschen ermöglichen, Dinge zu tun, so ganz liberal und frei und Gas als Energiequelle zu nutzen, ist nicht verboten, dann denke ich mir so, warum macht ihr so ein politisches Thema draus? Die haben das Ding gebaut, die 5 Unternehmen da, lass es die doch betreiben, ist doch deren Ding. So, warum muss das überhaupt von der Politik entschieden werden? hätten jetzt gesagt, wir finden Gas alle doof und es ist verboten, dann wäre die Frage, kriegen die eine Sondergenehmigung? Ganz anderes Thema. Und jetzt denke ich mir, macht doch, was ihr wollt. Als ob ich jetzt irgendwie jedes Erdkraftwerk, was hier irgendwie in Essen hochgezogen wird, irgendwie jetzt einen politischen Diskurs mache. Ob das Gas jetzt irgendwie aus der Eifel kommt oder aus Russland, kann mir eigentlich ziemlich scheißegal sein. Das wird jetzt so ein bisschen politisiert. Da gibt es wahrscheinlich die einen Parteien, die sagen, ja, Russland ist böse. Und die nutzen das, um Stimme zu bekommen. Die anderen sagen, ja, wir sind zur Welt offen und nutzen das, um Stimmen zu ergattern. Finde ich irgendwie ein Thema, was irgendwie überpolitisiert wird. Deswegen ist mir egal.
Ich skipp das mal.
Aber ich werde langsam aggro. Das wird noch spannend. Okay.
Aber das ist gut. Wir sind bei Frage 3 von 36.
So, du bist dran. Das ist eigentlich was für dich. Das musst du jetzt mal vom Englischen übersetzen. Scheiße.
Ja. Achso, soll ich das immer vorlesen?
Ist
das
ja, einfacher komm. Für dich?
Ja, mach mal. Okay, dann wechseln wir nur an, wer anfängt. Wechseln wir ab, wer anfängt. Also Frage 3, Bildung. Soll es ein deutschlandweites Zentralabitur geben? Willi.
Also, das Kapitel des 21. Jahrhunderts, insbesondere der 2020er, ist geprägt durch Dezentralisierung. So. Und ohne jetzt tief in der Education-Bubble zu stecken, glaube ich, grundsätzlich, dass Zentralisierung immer einen Preis hat. Der Preis des Durchschnitts. Und ich weiß nicht, ob wir in einem Zeitalter von Durchschnitt leben wollen, grundsätzlich. Also ich glaube nicht, dass uns das hilft, irgendwelchen Unternehmen die Auswahl zu erleichtern, indem wir sagen, ja, wir können es besser messen, weil wir haben alles gleich gelernt. Ich persönlich sage, bei so einem Thema, lass die Nuancen der Menschheit irgendwie walten, lass die Kreativität irgendwie in dieses System einkehren, wo es lange keine mehr gibt, und lass den Leuten eigentlich mal ein bisschen Raum, und um auch quasi außerhalb des strikten Lehrplans, der sowieso schon quasi so tief reingequetscht wurde, wie so eine Pressente, wo irgendwie so eine Pressgans, die zu Weihnachten gefüllt wird, ich habe das Gefühl, das würde mit einhergehen. Wenn du noch mehr zentralisierst, dann gibt es noch striktere Pläne, noch weniger Zeit, um links und rechts zu schauen, noch weniger Zeit zum Atmen und Nachdenken. Sage ich als Laie, also würde ich sagen, nö.
Finde ich spannend, pass auf. Weil in meinem Kopf war so, ja klar, weil es jetzt ja gerade nicht deutschlandweit zentral ist, sondern es ist ja NRW-Zentralabitur und so, jedes Bundesland zu sein, sein Zentralabitur. Und wir haben ja ganz viel dieses, oh, Bayern ist so toll, NRW ist scheiße, wer auch immer so, ne? Also wir haben das gute Abitur aus Bayern, das schlechte Abitur aus NRW, jetzt mal nur als ganz plakatives Beispiel so zu wählen. Und das würdest du halt verhindern, quasi diese komischen Marotten würdest du verhindern, wenn du sagst, es ist deutschlandweit, alles zentral, dann kann das Ergebnis immer noch sein, dass alle in NRW halt ein schlechtes Abitur quasi dann haben, aber du hast nicht mehr quasi die 1-0 aus NRW ist weniger wert als die 1-0 aus Bayern, aber sind wir eben auch ehrlich, also gut, das ist vielleicht ein bisschen anmaßend, aber die wenigsten Unternehmen gucken, wenn sie einen 1-0er-Kandidaten haben, gucken die, oh, der kam aber aus NRW. Nee, wir nehmen lieber den anderen 1-0er-Kandidat aus Bayern, weil das ist das bessere Abitur. Also ich maße mir an zu sagen, dass das sehr selten wirklich ein Kriterium ist, weswegen Leute angenommen oder abgelehnt werden. Deswegen ist der Faktor nicht so schlimm, wie die Leute immer tun. Es sind halt immer gute Bildschlagzeilen so, ne, oh, das Abitur da so gut, da so schlecht. Deswegen, mir geht dieses Bildungs... Scheiße, mir fällt kein jugendfreier Begriff ein. Dieses Rumgeeiere, dieses naja, Trolle, wie auch immer man es nennen möchte, geht mir auf den Sack. Deswegen hätte ich jetzt gesagt, okay, die kriegst du alle stumm, wenn du einfach sagst, deutschlandweit, alle schreiben ja Abitur, alle haben die gleichen Vorgaben, alles fein. Jetzt ist natürlich die Frage, mit deiner Argumentation finde ich es eigentlich ganz schön, wenn man sagt, okay, wenn man darauf Nein antwortet, heißt das nicht, dass es so bleibt wie jetzt, weil das war nämlich mein Gedanke so, entweder es bleibt so wie jetzt, oder es wird halt deutschlandweit. Du hast es ja eher so interpretiert, okay, wir gehen weg von dem Zentralabitur generell und wir gehen wieder Richtung mehr zurück zum Bildungsbegriff und weg von Kompetenzen vielleicht und gehen mehr wieder zu individuellen Lehrplangesprächen und dass man sagt, okay, es geht ja mehr um Inhalte und weniger quasi um diese Kompetenzen, die irgendwie abgeprüft werden können. Wo du sofort alle meine 17 Arme für hättest quasi. Da ich vermute, dass die Frage so gemeint ist, dass es entweder so bleibt wie jetzt oder halt deutschlandweit ist, hätte ich jetzt gesagt, ja, ich finde deutschlandweit besser als quasi dieses Bundeslandgedönse. Wenn es so gemeint ist wie, wir gehen wieder ganz weg vom Zentralabitur, finde ich, sind da auch viele positive Gedanken dran. Was aber auch ein bisschen naiver Gedanke von mir ist, weil ich natürlich die Zeit als Lehrer vorm Zentralabitur nicht kenne. Also ich kenne nur die romantischen Geschichten der Bildungstheoretiker darüber, die natürlich alle sich denken, es war einfach die beste Zeit unseres Lebens, das ist der Hammer. So, aber wir wissen das selber, wie gut uns quasi so Erwartungshorizonte getan haben und so. Und die kamen halt alle mit diesem ganzen Zentralabitur, PISA, Kompetenzgedöns. Deswegen ist das natürlich so ein bisschen spannende Frage. Aber ich würde jetzt hier für Ja stimmen, um diese Bundesland scheiße.
Ja, das Ding ist, ich denke mir halt, du hast halt 17 konkurrierende Schulsysteme, ne? Das ist faktisch ja nicht so. Also, aber theoretisch könntest du sagen, boah, wenn die einmal alle nach Bayern rübergaufen sind, boah, die sind so gut, die könnte man sich fragen stellen, was machen die denn besser? Und dann könnte man in NRW vielleicht adaptieren und sagen, oh, die Bayern, die machen das und das, oh, das ist voll gut. Und wenn du dann eben gar keine Konkurrenz mehr hast und Monopol, noch mehr Monopol auf Bildung, ich gucke das aus der Brille heraus, würde ich sagen, ich weiß, das ist in der Realität nicht anders, aber da würde ich eher ideologisch argumentiert sagen, um das Monopol auf Bildung ein bisschen kleiner zu halten und eher so den Status quo finde ich besser als die andere Richtung, die es trägt, ohne das jetzt im Detail zu bewerten oder auch bewerten zu können. Deswegen.
Ich verstehe deinen Gedanken total. Ich finde ihn total schlüssig. Genau, nur ich habe das Gefühl, aus der Erfahrung der letzten Jahre habe ich das Gefühl, das ist aber nur vielleicht auch falscher Gedanke, dass wir agiler wären, agiles Mindset und so, dass wir quasi agiler sein könnten in der Bildung, wenn es zentraler wäre. Ich habe das Gefühl, wenn das quasi weniger föderalistisch wäre im Bildungssektor, hätte ich gedacht, okay, dann kann man da klarere Vorgaben geben. Jetzt ist so dieses, wir als NRW können das nicht machen, weil dann ja Bayern irgendwie, also ich glaube, man hängt ja trotzdem irgendwie miteinander zusammen, weil man trotzdem in Deutschland ist. Und deswegen bin ich ja generell Stand jetzt so dafür, dass man sagt, okay, scheißer Föderalismus im Bildungssektor, macht das zentral auf Bundesebene. Ja. Da sind wir wieder in dieser Problematik. Bundesebene. Und macht das Zentralabitur eben auch deutschlandweit so. Weil wir wollen das einfach deutschlandweit haben, damit, ja, negativ gesagt, alle irgendwie die gleichen Vorgaben haben. Positiv gesagt, wir weniger innerdeutsches, komisches, konkurrenziges Denken haben, das aber ja auch nichts bringt. Also wir haben ja selten diese Faktoren gehabt, oh, die in Bayern haben das, also aus der Praxis, die in Bayern haben diese gute Idee, lass uns das auch machen. Sondern es ist eher so, Hamburg hat Stadtteilschulen, irgendwo gibt's das Fachpädagogik, da nicht und so. Also es ist ja alles Kraut und Rüben, was natürlich positiv sein kann, aber was irgendwo negativ hat. Und ich will das auch gar nicht, mir fällt's auch schwer, deine Argumente jetzt irgendwie zu entkräften, sondern ich find's schlüssig, was du sagst. So. Ja. Cool.
Right, next.
Frage 4. Familie, sollen die Kita-Gebühren abgeschafft werden? Oh, die gab's nicht bei dem Valomat. Das ist eine neue Frage für mich. So, Wirtschaftswilli. Ich nehme mal Wirtschaftswilli, also ich glaube, ich bin dran, ne? Mit Anfang. So, das Gute ist, ich nehme einfach Wirtschaftswillis Kappe gerade auf und sage so, ja gut, es ist ja wieder die Frage, was hängt eigentlich da dran? So, weil, na klar, so, hier, Menschenfreund Max, die gute Alliteration, geil, würde natürlich jetzt sagen, ja gut, wir sind wieder in einem Bereich, wo ich sagen würde, wenn man da Familien entlasten kann, finanziell, ja dann fucking do it. Aber natürlich muss man wieder sagen, irgendwo muss das Geld herkommen und Kita-Plätze muss es auch erstmal irgendwie geben. Und dann ist natürlich die Frage, kannst du jetzt die Gebühren abschaffen und gleichzeitig mehr Kita-Plätze bereitstellen? Weil die Sache ist ja gerade, dass es nicht genug Kita-Plätze gibt. Liegt das daran, weil da zu wenig Geld eingenommen wird? Oder könnte man das ganz anders denken, dass man sagt, okay, Kita-Plätze für alle und Kita-Plätze kostenlos? Das wäre natürlich das Ideal, also in meinen Augen so. Klar, aber die Frage ist, was hängt da dran? So. Aber da es um Familie geht und ich da diese Wirtschaftlichkeit eigentlich ungern einnehmen würde, würde ich einfach sagen, ja, fucking do it. Voll links, was geht ab? So.
Es fällt mir schwer, gerade eine Meinung zu haben, vor dem Hintergrund, dass ich nicht weiß, was der Status quo ist. Nach meinem Verständnis ist das auch eine Kommunengeschichte. Also ich glaube, einzelne Stadtbereiche, Stadtteile oder eigentlich Städte können selber relativ viel entscheiden, wie viel sie vom Stadtbudget tatsächlich in städtische Kitas auch stecken und wie die Preise dort eben zu gestalten sind.
Ah, okay.
Aber ich bin nicht 100% sicher und das ist gerade mein Problem. Unter der Prämisse, dass du als Stadt selbst entscheiden kannst, wie du es gerne machst, und ich meine, die Stadt Trostorf hatte auch relativ lange auch Kita-Plätze auch sehr günstig und hat das quasi zu ihrem eigenen Pitch gemacht, gesagt, hey, wir sind die Familienstadt, bei uns gibt es Kita quasi gratis. Spoiler oder Disclaimer, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber unter der Prämisse, dass man selber entscheiden kann, lass die Städte entscheiden und wenn dir die Stadt nicht gefällt, weil sie eben, dann geh in die andere Stadt, so nach dem Motto, auch da wieder diese Konkurrenzgedanken. Grundsätzlich ist es immer eine Frage der Verteilung an der Stelle, ne? Also nach dem Motto, wie du gesagt hast, ne, wo nimmst du es her, wo tust du es hin? Mit Kita-Plätzen kann ich gut leben, ich finde, wir haben sowieso das Thema zu wenig Kinder, also da wäre so ein gutes, wenn es ein Incentive ist für Menschen, um Kinder zu machen, dann würde ich sagen, do it, dann gibt es mehr davon und dann brauchen wir nicht so viele Elon Musk-Roboter.
Ja, und vielleicht noch was dazu kommt, man muss ja überlegen, Kitas sind ja wahrscheinlich auch meistens die Form, die halt quasi arbeitenden Familien irgendwie entlastet, wo man sagen kann, okay, wenn man dadurch ermöglichen kann, dass zum Beispiel jetzt ganz klischeehaft in der Familie, ne, ich mach's einfach unklischee, einer der beiden Partner quasi sagt, okay, oder beide Partner sagen, okay, wir wollen gerne gewisserweise weiterarbeiten, weil Altersarmut und so ist halt ein Thema und gerade das sehen wir bei vielen Omas gerade, die sich dann darauf verlassen haben, ja, ich bin Hausfrau und mein Mann hat immer gearbeitet und jetzt bin ich am Arsch quasi, entweder weil sie verlassen wurde oder whatever oder weil der Mann halt irgendwann tot ist und die halt keine eigenen Rücklagen quasi gebildet haben, weil sie halt einfach sofort ihren Job gekündigt haben, weil das damals so das Bild war, die Frau darf quasi gar nicht arbeiten, sozusagen eine Rabenmutter, so ungefähr. Finde ich es halt ganz sinnvoll, zumindest die Option nicht finanziell zu koppeln, sodass die Leute quasi immer noch sagen können, ja, ich bleib lieber zu Hause oder ich gehe lieber arbeiten, aber nicht diese Entscheidung treffen müssen aus finanzieller Sicht, sondern, also nicht jetzt direkt finanzieller Sicht, sondern eher auf Long-Term-Sicht. Deswegen, ich finde die Idee gut, weil egal, wo man das Geld wegnimmt, wenn es irgendwie in Kitas oder in Kinder geht, kann ich da wahrscheinlich mit leben, so.
Ja, auf jeden Fall. Ja, d'accord.
So, jetzt bist du wieder dran. Arbeitsmarkt. Sollten Behindertenwerkstätten schrittweise abgeschafft und Menschen mit Behinderung in den regulären Arbeitsmarkt eingegliedert werden? Oh, krasse Frage. Spannende Frage. Jetzt bin ich gespannt.
Zu meinem Background. Ich kenne, also ich habe schon mal ein paar Behindertenwerkstätten gesehen und mit Menschen interagiert.
Wann?
Vor, das
ich glaube ich gar nicht.
Also Weihnachten vor ein paar Jahren. Also
ah, spannend.
War ich mal so Weihnachtsfest, wo das in so einer Behindertenwerkstatt irgendwie veranstaltet wurde. Und da waren halt die ganzen Leute, die dort gearbeitet haben dort eben auch quasi das Ganze organisiert und so weiter und so fort. Also das ist mein mehr oder weniger einziger Berührungspunkt. Aber das habe ich jetzt zweimal miterlebt. Und das Ding ist halt, nach meinem Verständnis, der Grad der Einschränkung ist ja von Individuum zu Individuum komplett unterschiedlich. Und
absolut.
Um die Frage zu beantworten, ist grundsätzlich ja, cool, je mehr Leute man irgendwie mit in der Gesellschaft irgendwie mit beschäftigen kann und die was Sinnvolles machen lassen kann, desto cooler. Ich weiß aber nicht, ob das für alle ohne weiteres auch das Beste wäre, im Sinne der persönlichen Entwicklungsstufe, die du halt hast. Und ich weiß ja nicht, ob du immer dafür Sorge tragen kannst, dass jede Gruppe von Menschen immer in der Lage ist, jedem Menschen auch die Bedürfnisse, also auf seine Bedürfnisse jeweils einzugehen. Meine Sorge wäre einfach, wenn man das Angebot komplett wegnimmt, dass einfach Menschen dann auf der Strecke bleiben und die das als einzige Möglichkeit sehen, dass, wenn das jetzt wegfällt, dann die vielleicht einfach nicht schaffen oder das Unternehmen nicht schaffen, eben das eben hinzukriegen ohne weiteres. Ich sag nicht, dass man sich da nicht bemühen sollte, aber ich weiß halt nicht, ob man so ein Angebot komplett wegstreichen sollte. Ich glaube, ich zweifle einfach daran, dass es das gut funktioniert und meine Sorge wäre, dass einfach Leute da nicht hinterherkommen und auf der Strecke bleiben. Das wäre einfach, ja.
Finde ich, hast du sehr schön gesagt, ich kann eigentlich bei allem 1:1 mitgehen, weil nur, dass ich weniger Erfahrung habe als du wahrscheinlich.
Also, Erfahrungen.
Also, dass ich da mal dran vorbeigefahren bin. Ja, nee, aber wirklich, also, dass ich halt dran vorbeigefahren bin. Nur meine Erfahrung kommt jetzt ja so ein bisschen von der Förderschule. Als wäre ich jetzt hier der große Förderschulexperte, aber so im Studium.
2 Wochen da,
hallo. In meinem Gymnasialstudium so, habe ich ja dann auch in Pädagogik immer so gelernt, ja, Förderschulen sind so die Einbahnstraßen. Das ist total schrecklich, weil die Kinder kommen da nie mehr weg. Und wenn die einmal da eingegliedert sind, ist scheiße. Und eigentlich ist es schlecht für alle. Und Inklusion ist das große neue Dinge und so weiter und so fort. Und hier geht es ja genau darum eigentlich, zu sagen, okay, wir wollen mehr Inklusion und weniger Exklusion quasi, nach dem Motto, okay, die ganzen Menschen mit Behinderungen schieben wir in irgendeine Werkstatt und dann sind die raus aus den Firmen, wir brauchen keinen Lifter anschaffen, wir brauchen nicht irgendwie Betreuer anschaffen, whatever, spart uns Kosten, ist einfacher so. Deswegen, diese Frage finde ich so formuliert, dass man denkt, also dass ich denke so, ja, ich würde gern ja sagen, so, weil das klingt, als wäre das Humanere, das Bessere quasi zu sagen, ja, schafft die Behindertenwerkstatt Schritt für Schritt ab und gliedert die Menschen in die normalen Berufe ein. Das Problem ist halt, genau wie du es gesagt hast, wenn man dann mal so Menschen kennengelernt hat, ne, also klar, in Behindertenwerkstätten arbeiten jetzt nicht die Leute, die bei mir in der Förderschule sind in der Regel, weil das halt sozial-emotionale Kids sind, die da eher nicht so häufig vertreten sind, also wahrscheinlich gar nicht. Trotzdem merke ich, wie ein Setting, das halt voll für die geschaffen ist und voll auf die ausgelegt ist, wie gut das denen tun kann. Und dahingegen im Kontrast sehe ich die Inklusion bei uns an der Schule und sehe, wie überfordernd ein Inklusionskind ist, für 10 Lehrer die ganze Klasse und die ganze Schule quasi auf Trab hält, weil keiner Schimmer hat, wie es gut funktionieren soll. Und man einfach immer wieder merkt von außen, also ich bin da nicht beteiligt, sondern ich merke von außen, wie das System einfach nicht für diese Kinder geschaffen ist. So, und wenn wir jetzt sagen würden, Utopia, alle Unternehmen kriegen das hin und machen perfekte Umgebung für die Kids, für die Menschen mit Behinderungen, die dann da hinkommen würden, sofort, so, sofort ja, alle abschaffen, eingliedern. Das Problem ist, ich glaube, in der Realität wird es nicht so laufen, sondern dann hast du da viele, die auf der Straße sitzen und sagen, ja, hä, das ist der einzige Ort, den ich hier hatte. In der Wirtschaft komme ich nicht unter. Das ist vielleicht 5% der Leute, keine Ahnung, jetzt einfach mal irgendeine Zahl gesagt. Und die anderen, denen ziehst du quasi ihre Grundlage weg. Deswegen, warum denn nicht Koexistenz im Sinne von, okay, wir schieben nicht Menschen mit Behinderung in die Behindertenwerkstätten und sagen dann, so, ich habe meinen Job getan hier, die sind weg aus der Nummer, die sind irgendwie nicht mehr in der Arbeitslosenquote, whatever, so, die sind irgendwie untergebracht. Sondern zu sagen, okay, wir haben beide Systeme und wir haben gute Förderprogramme, die sagen, okay, wir versuchen, euch von hier in die regulären Berufe quasi einzugliedern. Fände ich viel sinnvoller, so wie jetzt mit Förderschulen gerade auch, die nicht abzubauen, sondern die parallel laufen zu lassen für die Leute, die diesen Bedarf eben haben und nicht denen, die es am nötigsten haben, quasi das auch noch zu entziehen und die dann quasi, ja, wo auch immer verenden zu lassen, wenn man ihnen das auch noch wegnimmt irgendwie. Kann ich mir vorstellen.
Ja, also, ja. Ja.
Deswegen, nein. Oh ja, das ist interessant. So, du bist, glaube ich, wieder. Nee, ich bin, glaube ich, dran, ne?
Ja, du bist dran. Ja.
So, Frage 6. Demokratie. Sollen Volksentscheide für wichtige Sachfragen auf der Bundesebene eingeführt werden? So, jetzt sind wir wieder in der spannenden Frage. Jetzt kommt zwar nicht Wirtschaftswilli, sondern jetzt kommt Menschenfeind Max. So, es ist. Wir waren gerade Menschenfreund, jetzt sind wir Menschenfeind. Das Problem ist. In meiner Welt gerade, ne? Ich habe dir von dem coolen Podcast Cui Bono erzählt, so Manipulation von Menschen durch Medien, Facebook-Gruppen, whatever, Leute tun sich zusammen, Podcast, bestimmen den Diskurs, ja. Podcast, genau, Leute machen politische Inhalte, Podcast, die deine ekelhaft. Politische
Meinung prägen, ja.
Exakt, ekelhaft. Na, und so, und das hat mich zu Zweifeln angeregt, weil ich erinnere mich noch, Tape 60 oder so, mit Jan, wo wir darüber gesprochen haben, so, ne? wo wir darüber gesprochen haben, wir müssen möglichst vielen Menschen eine Stimme geben, bla bla bla, ne, Volksentscheide, mega Sache, guck in die Schweiz, keine Ahnung, ist glaube ich Schweiz, ne, so, voll die gute Nummer, so. Und dann kam der Brexit, wo man sich so denkt, da wurden die Menschen gefragt. Und dann waren sie so, Brexit ist voll die geile Nummer. Und dann keine Ahnung, 2 Monate später haben sie sich gedacht, oh fuck, war doch nicht so eine gute Nummer. Irgendwie sind wir alle nicht zur Wahl gegangen und wir haben uns da irgendwie die Meinung von wem anders jetzt aufdrücken lassen und, also, haben sich halt alle beschwert, nur die Alten haben es irgendwie abgestimmt und die Jungen nicht und so, wo man sich denkt, ja, ihr seid dumm gewesen, whatever. So, das hat mich so ein bisschen ins Grübeln gebracht, so die letzten 2, 3, 4 Jahre, diese ganzen Verschwörungsbubbles und so, weil man da so gemerkt hat, wie schnell Diskurs gelenkt werden kann, wie schnell halt diese einen, wenn von diesem einen AfD-Politiker, sag ich mal, viel berichtet wird, wie viel dann doch irgendwie im Kopf hängen bleibt, auch wenn 99% der anderen Leute quasi eigentlich gegen ihn argumentieren. Deswegen bin ich tatsächlich umgeschwenkt zu, ich finde Volksentscheide nicht so geil. Ich finde die Meinung des Volkes einzuholen vollkommen sinnvoll, dass man so sagt, okay, wir machen uns ein Stimmungsbild in irgendeiner Form, aber ein Volksentscheid heißt ja, glaube ich, wie beim Brexit auch so ein bisschen, das wirkte zumindest so, wir müssen uns dann eigentlich auch daran halten, weil wir können eigentlich nicht das Volk fragen und dann sagen, ja, nee, habt ihr falsch verstanden, wir sind, eigentlich machen wir was anderes. Deswegen bin ich tatsächlich, mittlerweile tendiere ich zu nein, denke mir, überlass das den Fachleuten, die hoffentlich auch nach der Wahl Fachleute sind und nicht so wie manche, die, ja. Ah, ist schwierig. Aber
ich glaube, ich kann das Dilemma noch mal ein bisschen erklären, weil mir geht's genauso, ich bin hin und her gerissen. Ideologisch gesehen würde ich sagen, ja.
Genau.
Rational, praktisch würde ich sagen, nein.
Ja, so, auf gar keinen Fall.
Und die Gründe ideologisch sind natürlich leicht erklärt, ne? Klar, direkte Demokratie, warum nicht? Das ist
mega,
die beste, reinste Form der Repräsentation der Meinung der Individuen kollektiv zusammengefasst. So.
Habermas wäre stolz auf uns.
Der würde sagen, ich habe auch Gut, dass niemand YouTube-Videos guckt.
So. Ja.
Praktisch rational habe ich folgendes Thema. Ich habe ja natürlich einen egoistischen Anspruch. Ne? Ich glaube natürlich, dass meine Meinung die richtige ist. Und ich fühle mich in der Gesellschaft nicht unbedingt der repräsentativen Mehrheit angehörig. Das heißt, wenn ich dafür stimmen würde, würde ich faktisch gegen mich selbst stimmen.
Ich verstehe deinen Gedanken, ja.
Weil, wie viele Menschen in diesem Land sind über 50? Grüße an die Boomer. Ja, also allein da habe ich schon mal, glaube ich, Disconnect, so, um jetzt mal ein paar Klischees zu bedienen.
Jetzt verstehe ich nicht mehr, was du sagst, voll smart. Ja.
Nee. Und das Ding ist halt, ich glaube einfach, dass es eben da ein Thema gibt. Gleichzeitig, wenn ich darüber nachdenke, habe ich den Connect zu den Repräsentanten, also den Politikern. Nein, habe ich auch nicht. Da habe ich auch einen Disconnect, weil ich mir auch denke, naja, die ganzen Talente, der IQ ist rausgezogen aus der Politik und ist in die freie Wirtschaft gewandert. Und das halt ganz verstärkt und viele in andere Länder auch. Das heißt, wir haben da einen Apparat, der nicht wirklich besser wird, sondern eher schlechter wird. Und wenn ich so den Querschnitt der Menschheit nehme, denke ich mir auch, naja, das repräsentiert auch nicht meine Meinung. Also habe ich in beiden Fällen verloren. Also und dann muss ich mir entscheiden, wann habe ich weniger verloren. Und am liebsten wäre mir, und das ist jetzt aber so ein Metathema, zu sagen, naja, wir haben halt einen Staat, der meinetwegen auch nicht in der direkten Demokratie gelenkt wird, weil, wie gesagt, das Brexit-Beispiel gebracht, ich glaube, das kann halt schnell kleine Meinung, Minderheit, sehr große Effekte haben. So. Mhm. Und da würde ich mir sagen, da habe ich lieber einen Staat light, der relativ wenig macht, das wäre mir so am liebsten, der nicht so viel Verantwortung hat, der keine Flughäfen baut. Ja? Also, das wäre mir am liebsten. Das ja. So, also, um die Frage zu beantworten, nein, eher. Aber das ist so eine Abwägung, ja. Die ganz, ganz, also in beide Richtungen halt schlecht ist. Also, oder negativ.
Ja. Ja, aber ich bin auch mit Nein gegangen, eben aus den Gründen, die du nochmal gesagt hast. Ich habe das Gefühl, die Quote ist höher, dass man dann per Glück da mal Fachleute irgendwie in der Regierung sitzen hat, als die Quote, dass auf einmal sehr viele Menschen in Deutschland, wie viele Menschen sind es nochmal? 86?
70, keine
80
Ahnung.
Millionen?
80
Millionen oder so, ne? Sagt man immer so grob. 85, also keine Ahnung. Das halt irgendwie aus dem Konsens von 80 Millionen Leuten, die im Zweifel noch irgendwie durch merkwürdige Medien gelenkt sind, weil die keine vernünftige Medienbildung genossen haben und dann auf einmal irgendwie die ganzen, sag ich mal, Leute, oh, ganz plakativ gesprochen, mit vernünftigen Meinungen sich zu fein sind, irgendwie zur Wahl zu gehen oder Besseres zu tun haben, weil die irgendwie keine Ahnung was machen und dann auf einmal so ganz komisch Sachen entstehen, die wir irgendwie alle nicht wollen, habe ich immer das Gefühl, ich habe dann lieber jemanden da, der mit seinem Gesicht dafür steht und wo du sagst, okay, der ist ein Volltrottel, kann den mal jemand ersetzen, der vielleicht kein Volltrottel ist, finde ich besser als, ja, fuck, jetzt haben irgendwie 30 Millionen für irgendwas gestimmt, diese Deppen, wer ist das eigentlich? Also ja, finde ich irgendwie sinnvoll, aber ich glaube, alles gesagt. So, Frage 7. Kriminalität. Soll der Besitz von Cannabis zum Eigenbedarf entkriminalisiert werden?
Bin ich dran?
Ja.
Also, mir ist es so egal. Also, egal, also, es juckt mich nicht. Mein Leben hat es gar keinen Unterschied. Also, in meinem Umfeld ist niemand, der den das freuen würde. Ich persönlich würde mich auch nicht darüber freuen. Es ist so, macht, was ihr wollt. Das ist meine persönliche Sicht darauf. Gesellschaftlich würde ich sagen, macht es, tut es, weil, sagen wir mal ehrlich, wenn du mal, egal wo du langläufst, gefühlt jeder Zweite konsumiert es. Und wenn wir die Frage stellen würden, wie sollen wir Kitas finanzieren, wie wollen wir Behindertenwerkstätte finanzieren, there you have it. Legalisier es, sag die Steuern ein, kontrollier es. Also, das ist wie mit Glücksspiel. Finde ich Glücksspiel geil? Nein. Sollte es Alkohol geben? Legal? Nein. Aber man hat es jetzt, man kontrolliert es, man erhebt Steuern darauf, man gibt der Gesellschaft was zurück. Das wäre das Argument, wo ich sagen würde, ja, tut es, dann sacken wir das Geld ein, verteilen es um, machen Kitas gratis und
Net
positiv.
Ich finde deine Gedanken total smart, haben wir auch in Tape 90 oder so schon mal
darüber gesprochen. Nein, haben wir nicht.
Doch, wir haben schon mal über Cannabis, ja, das stimmt, aber viel früher, aber wir haben schon mal darüber gesprochen. Erwischt Scheiße.
So. Und versuch's es weiter,
okay. Ja, vielleicht irgendwann treffe ich.
Weißt du, warte ganz kurz. Das Problem ist, wenn Google unsere Podcasts mithört und dann versucht zu referenzieren. Error, falscher Link. Oh.
Das stimmt. Sorry, Neural Network. Sorry, Herr Google. Das Problem ist, ich weiß, ich werde eine Antwort, so eine CDU-Antwort geben, eine CDU-AfD-Antwort geben und das gefällt mir selbst nicht. Aber, um das zu erklären, es ist quasi, ich muss mir kurz hier auf bis morgen nicht stören, nicht, dass gleich mal wieder ein Anruf reinkommt. Mein Problem ist, wenn etwas jetzt gerade verboten ist, finde ich das, und ich persönlich diesen Gegenstand, dieses Produkt, was auch immer, nicht gut finde und denke, das hat gesundheitliche Folgen und ich denke, das ist schädlich für Menschen. Es gibt ja auch genug Leute, die sagen, nee, das ist überhaupt nicht schädlich so, das sehe ich anders so, aus Erfahrung von im Umkreis und von Studien und so. es ist halt nicht nur geil. So. Deswegen würde ich jetzt sagen, Arznei, als Arzneimittel so verschrieben, vollkommen fein. Mach das in Abklärung mit dem Arzt, vollkommen cool, so, wenn das den Leuten hilft, super. Aber sollte ich jetzt was legalisieren, was gerade schon verboten ist, was aber eigentlich nichts Positives an sich hat. So, wenn wir jetzt die Frage stellen würden mit Zigaretten damals, wenn ich jetzt die Entscheidung hätte, also wenn jetzt Alkohol verboten wäre, würde ich auch nicht sagen, ja, legalisiere Alkohol, weil dann werden Leute legal quasi alkoholkrank und so. Natürlich ist es naiv zu denken, dass nur weil es verboten ist, es auf einmal nicht mehr passiert. Das ist mir auch total klar. Nur ich habe das Gefühl, ich finde es merkwürdig, als Land zu entscheiden, oder ich jetzt persönlich als Volksentscheid, Max, zu entscheiden, ja, legalisiere das und ich laufe offenen Auges da rein, dass ich wieder mehr bekiffte Kids bei mir quasi im Unterricht sitzen habe. Auch noch mit der Ausrede, ja, ist es doch legal. In einem Jahr kann ich das sowieso legal, Herr Pelzer. So ungefähr, wenn die 17, 16 sind. So, hä, warum sollte das ab 18 nicht mehr gehen, aber jetzt mit 16 nicht? Weil wir würden das ja natürlich nicht legalisieren für 14-Jährige. So, das ist ja absurd, das zu denken. Sondern es wird ja eher wahrscheinlich ab 18 sein oder so. Keine Ahnung. So, und das tut mir irgendwie in der Seele weh zu sagen, ja, ich stimme dafür, dass das was Schädliches quasi legalisiert wird. Ich verstehe aber total die Gedanken, dass man damit jetzt quasi das in die Kriminalität treibt, dass das Probleme bereitet, dass du dann Leute zu Dealern schickst, die noch ganz andere Drogen verticken und du dann quasi die Leute noch mehr da irgendwie angebunden hast. Verstehe ich alles total? Mein Kopf sagt ja, mein Herz sagt nein. So ungefähr, ja. Nein. Also ich kann das leider nicht befürworten. So, ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, da kommt nachher was ganz Schlimmes raus, glaube ich. Aber dann merkt man doch mal, wenn man das im Diskurs macht, ist es viel, viel sinnvoller. Weil es ist viel, weil ich finde, wenn man so alleine vor sich hin swipet, dann denkt man so, weil man ja so sein eigenes Bild im Kopf hat, weiß man ja so, ja, okay, stehe ich so zu, stehe ich so zu, stehe ich so zu. Aber nochmal eine andere Perspektive reinzukriegen, finde ich ganz smart. So, Energie. Soll die Subventionierung erneuerbarer Energien, EEG-Umlage, bei der Netzeinspeisung in Deutschland abgeschafft werden? Ich glaube, ich bin dran, ne? Ich hätte es gesagt, Subventionen sind zwar nicht immer geil, gerade wenn es irgendwie um Lebensmittel wie Butter geht oder so, oder Milch, whatever, aber ich finde, eine quasi, also erneuerbare Energien zu subventionieren, finde ich sinnvoll, weil sie für mich noch nicht so in der Gesellschaft angekommen sind wie Milch, so, wo man sagt, die stirbt eigentlich gerade schon eher wieder aus der Gesellschaft aus und sollten wir die quasi noch künstlich am Leben erhalten, sondern es ist eher, wir halten nichts künstlich am Leben, sondern wir sorgen dafür, dass es noch mehr Mainstream wird. Und wenn das, ich kenne jetzt die EEG-Umlage nicht, aber wenn das in irgendeiner Form dafür sorgt, dass Jimmy Johnson und Johnny McJimson sagen, wenn sie ein Haus bauen, hey, es ist total günstig, mir jetzt auch noch Solar aufs Dach zu knallen und ich kann vielleicht sogar Geld daran verdienen, indem ich das ins Netz einspeise oder was auch immer das bedeuten soll, ja, dann go for it so. Je mehr Leute dazu angeregt werden, jetzt in irgendwie sich selber privat nachhaltig irgendwie aufzustellen, desto besser ist das. Und dann kann da meinetwegen auch Geld reinfließen. Das ist so wie Geld in die Kinder, ja, Geld in erneuerbare Energien, ja, wo ihr es hernehmt, ist mir eigentlich fast egal. Aus der Bildung kann es eh nicht abgezockt werden, weil da ist eh nichts drin. So. Das wäre mein Take.
Das Ding ist, man muss sich, glaube ich, ein bisschen intensiver beschäftigen, um das wirklich so argumentativ sauber
immer, irgendwie, klar.
Ne, und so weiter. Ich habe keine Ahnung, wie es genau funktioniert. Rein aus vom Herz her würde ich sagen, wie du gesagt hast, okay, wir fördern damit irgendwie die Transformation von Kohle zu Nicht-Kohle, zu Erneuerbaren. Let's do it, so. Mit allen negativen Effekten, die es mit sich bringt, ne? Also mit, eins der typischen Argumente für irgendwelche Subventionen ist, oh, du hilfst damit irgendwem, etwas zu kreieren, was nicht überlebensfähig wäre alleine. So nach dem Motto, du schaffst damit SolarWorld, Beispiel, ne? Irgendein Unternehmen, was Solaranlagen produziert, dann fällt die Prämie weg und bumm, sind die weg vom Tisch, weil die nie gut waren in dem, was sie tun, ne? Das ist immer so ein bisschen der Kritikpunkt, aber in dem Fall würde ich sagen, naja, wir haben eh ein Problem. Gesellschaftlich, wenn wir den Klimawandel nicht in den Griff bekommen, lass uns irgendwie ganz viele Ressourcen reinstecken, um das in den Griff zu bekommen. Daher, ja. Also, was war die Frage? Abschaffen, ne?
Abschaffen. Also, abschaffen, nein. Wäre dann wahrscheinlich
auch. Man könnte aber mittlerweile argumentieren, die also erneuerbare Energien vom Preisniveau her sind mittlerweile an so einem Punkt, wo du sagst, du hast eigentlich Preisparität. Daher, eigentlich könnte man sagen, weg damit. Wofür noch etwas subventionieren, was eh schon genauso günstig ist, lass da wieder irgendwie normale Marktkräfte wirken und nicht eben, also bin hin und her gerissen, ich würde sagen,
Könnte es so schön, Übergewicht zu schaffen. Ich finde, wir können auch so ein bisschen damit weitermachen und dann irgendwie so in 2-3 Jahren können wir sagen, jetzt können wir es abschaffen, so vielleicht.
Oder? Aber ja, ich würde sagen, momentan wäre es mir nahezu egal, weil, ne? Ja.
Okay. Spannender, also ich glaube, also das ist für mich tatsächlich zu Neudeutsch, sorry, Boomer, No-Brainer. Frage 9. Demokratie, soll das Wahlalter für die Bundestagswahl auf 16 Jahre gesenkt werden?
Ja.
Du bist. Next. Ja. Ja, next. Also, ich glaube, das kann ja doppelt gewichten mit gutem Gewissen.
Wir haben zu viele also, alte Leute, die wählen. Wir brauchen ein kleines Gegengewicht, allein deswegen schon. Sorry.
Ja.
Demografisch
ja,
und, relevant. Ja.
Genau, also ich finde, ich habe genug 16-Jährige kennengelernt, die irgendwie eine cleverere Meinung über Politik haben als ich. Das ist jetzt vielleicht kein besonderes Auszeichnungskriterium, nee, aber
es zeigt,
ja, die können das. Also ich finde, was ist das Gegenargument? Ja, die sind irgendwie in dem Kopf pubertär, die kriegen das nicht auf die Kette, keine Ahnung. Ich find,
ja, du bist 43, hängst auf einer 30er-Party ab, bist ebenfalls notgeiler F und kriegst trotzdem nichts auf die Reihe in deinem Leben. Also dann dürftest du auch nicht wählen nach der Argumentation. Also come on.
Korrekt. Ja. Finde ich, also genauso. Ja, brauchen wir, glaube ich, nicht länger drüber reden. Energie. Sollen alle noch laufenden Atomkraftwerke sofort stillgelegt werden? Du, nee, ich, glaube ich, ne? Ich glaube, ich bin. Ich glaube, jetzt ist ja hier so ein bisschen, man versucht jetzt so abzuschätzen, was die Folge ist. Also, ich glaube, nein. Also, ich würde jetzt zu nein tendieren, weil sofort ist wie in so Multiple-Choice-Quizzen. Alles, was nie, immer, sofort, ist nie eine gute Antwort. Nee, aber ich glaube, dass die, also ich habe lieber das Atomkraftwerk jetzt noch ein paar Jahre länger am Laufen, anstatt irgendwelche Erdgas-Pipelines in Betrieb zu nehmen und zu sagen, oh, wir müssen jetzt da nochmal ein Kohlekraftwerk aufbauen und keine Ahnung was. Da würde ich jetzt persönlich sagen, ich finde Atomenergie cooler, bei allen natürlich Gefahren, die damit einhergehen, aber sie ist in meinen Augen so wie sie gerade ist, sauberer, ne, auch wenn man natürlich an den ganzen Dreck denken muss und so, als jetzt irgendwelche Kraftwerke aufzubauen. Und wir haben sie eben schon gebaut und wir haben eben schon den Müll angerichtet und so weiter. Dann lass sie jetzt noch laufen, bis wir eben einen sauberen Übergang zu erneuerbaren Energien hinkriegen und planen den Ausstieg aus der Atomenergie so, dass es mit dem, also dass die erneuerbare Energie das einfach übernehmen kann. Jetzt sofort macht keinen Sinn. Ich glaube, das ist ja sogar so beschlossen, ne? Ich glaube, Merkel hat doch irgendwie nach Hiroshima? Nee, sorry. Was war das letztens? Also, das vor ein paar Jahren.
Das war Fukushima.
Ja, danke, nicht Hiroshima. Fast. Das andere. Close. So. Ich glaube, danach war ja so ein bisschen diese große Atompanik und Merkel hat sich hingestellt und gesagt, wir müssen da jetzt sofort raus, so ungefähr. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wann es beschlossen wurde, bis wann da jetzt raus sollte, aber wie gesagt, ich finde, da muss ein sauberer Übergang her.
Ja. Also, kann ich nichts hinzufügen. Ja, same.
Okay. Familie. Soll es einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule geben? Oh, spannend. Du bist. Ha!
Meta.
Hm?
Ich lehne mich mal sehr weit aus dem Fenster. Sehr, sehr weit. Ich hänge quasi gerade auf dem Balkon vom Nachbarn. Also, Punkt ist der. Beobachtung aus persönlichem Leben.
Erzähl, ich hole gerade Wasser.
Okay, super langweilig für Max, er geht, egal, er hört mich auf den Ohr. Naja, überlegen wir uns mal Folgendes. Wir haben ganz viele Menschen, die sich entscheiden, eine Familie zu gründen. Mit der Entscheidung, eine Familie zu gründen, weiß man, oh, ich habe ein gewisses finanzielles Etwas, was ich irgendwie covern muss. So, ich habe ne, Kinder und so weiter und so fort. So.
Das heißt, ich habe gerade Kinder finanzielles Etwas genannt.
Ja, wie sagen wir das? Das ist eigentlich eine Verbindlichkeit. Ja, ich habe. Nein, Quatsch. Also, natürlich kosten
Kinder. Das ist Wirtschaftswilli. Er hat sich so mit Menschen.
Nein, also, ich weiß du im Vorfeld, ja, ich gründe jetzt eine Familie. Das bedeutet, ich muss Geld zahlen für Klamotten, für Schule, was weiß ich. Für Kita. So. Zu dem Zeitpunkt hast du dann viele Entscheidungen in deinem Leben zu treffen. Wie groß wird mein Haus, meine Wohnung? Wie fancy mein Auto? Wie viele Netflix-Accounts brauche ich pro Familie? Und so weiter und so fort. Das ist eine lange Liste mit Dingen, die irgendwie, die dich Geld kosten und wo du dich entscheiden musst, wo stecke ich das Geld hin? Das heißt, jeder Mensch hat aber die Freiheit zu sagen, entweder gehe ich ganz viel arbeiten, um ganz viel Geld zu verdienen, um all das zu kaufen. Teures Auto, dickes Haus, Markenklamotten, dies, das, Ananas. Oder, und das haben die Entscheidung hat man tatsächlich, ich weiß, viele glauben es nicht, aber man kann ja auch hingehen und sagen, ich muss gar nicht so viel arbeiten, weil ich gar nicht diese ganzen Ausgaben mir irgendwie einkaufe. Leasingvertrag vom Auto, Kreditrate vom fetten Haus und so weiter und so fort. Das heißt, ja. Ich glaube, dieses Argument kommt häufig aus dem Dilemma raus, was viele sich selbst stricken, nämlich eine viel zu hohe Burnrate quasi, also viel zu viele Ausgaben pro Monat, die sie selbst eingebrockt haben, weil ihre Egos zu klein sind und sich selbst irgendwas einbilden darauf, auf Dinge, die sie eigentlich nicht brauchen. Und daher würde ich sagen, wofür? Bleib zu Hause, chill, mach Halbzeit. Du hast rechtlichen Anspruch auf Teilzeit, nutz den, mach dein Teilzeitding und hör auf, da irgendwie das Konto aufzuladen mit irgendwelchen komischen Ausgaben, die kein Mensch braucht. Niemand braucht 5 Abos, Disney plus Netflix, wofür? Lies ein Buch. So, da werde ich emotional bei dem Thema. Also nein, wofür?
Jetzt komme ich wieder, aber
es gibt Leute, ja, es gibt 3 Leute, die haben eine Ausnahme, ja. Dann mach halt private Betreuung. Gibt's da auch Angebote für? Wo ist denn das Problem? Warum muss man das jetzt staatlich für alle regeln? I don't know.
Ja, finde das eine sehr schöne emotionale Rede von dir. Ich habe mich kurz gefragt, ob es inkonsequent wäre zu sagen, Kitas kostenlos, aber also und dann so argumentieren, ja, wir wollen das Leuten ermöglichen, noch nebenbei irgendwie arbeiten zu gehen und hier dagegen zu sein. Aber es ist ja was anderes, ob ich quasi gar nicht das Haus verlassen kann oder ob ich halt um 1 wiederkommen muss oder halt mit Mensa-Zeit um 12 im Zweifel, um 2. Und das Ding ist, also ich weiß halt nicht, ob man das mit Rechtsanspruch regeln muss, weil wie merkwürdig ist es denn dann, willst du dann sagen, wir haben halt nicht genug Lehrer, aber es gibt den Rechtsanspruch auf einen Ganztag, also müssen wir irgendwie einen Ganztag anbieten, um das zu können. Also wenn man sich die Situation an Grundschulen anguckt, ist das Letzte, was die brauchen, jetzt auch noch irgendwie den Eltern, die sagen, aber Entschuldigung, es ist mein Recht, dass mein Kind und so. Sondern die, die es können, bieten es an, ist ja jetzt eh schon so. Ja, und die, die es nicht können, bieten es nicht an. Und ich finde das über einen Rechtsanspruch zu regeln irgendwie weird. Und alles andere, was du gesagt hast, stimme ich zu 100% zu. Okay,
also dickes No. Hahaha, die nächste Frage wird lustig.
Soll eine Vermögenssteuer erhoben werden? Oh, die ist, müsste, ich glaube, die sind ja, oben, wenn man auf das Play drückt, gibt es wahrscheinlich immer so ein paar Videos zur Erklärung, könnte ich mir vorstellen. Die wären vielleicht ganz sinnvoll. Aber, weil ich denke jetzt so, okay, Vermögenssteuer. Ich habe viel über Spitzensteuersatz und so weiter gelesen und ne, Anheben der, wie heißt das, wenn du Aktien verkaufst und so, wie heißt das nochmal? Die Steuer. Genau, Kapitalertragssteuer und so, dass da ganz viel drüber geredet wird und so. Jetzt überlege ich mal nur ganz naiv, was ich unter Vermögenssteuer verstehe, ist, ab einem gewissen Einkommen, wenn das einen bestimmten Wert übersteigt, soll da, das ist Spitzensteuersatz, was ich denke, ne? Fuck, was ist denn Vermögenssteuer? Auf so, Geld, das rumliegt?
Du hast, mein Freund, du hast einfach eine Firma geerbt. Dein Opa hat gesagt, hier, Max, die Firma gehört dir. Die Firma hat einen Wert von 10 Millionen Euro, weil da ein Fabrikgebäude steht oder irgendwas.
Jetzt dann zahle ich ja Erbschaftssteuer.
Ja, das erstmal sowieso, wenn dein Opa das, oder Schenkungssteuer, irgendwas von allem.
Genau.
Jetzt sagt aber jemand, die Firma ist 10 Millionen wert, Vermögenssteuer 1%, bitte 1% davon jedes Jahr einfach zahlen. Und du fragst dich, scheiße, wie mach ich denn das? Ich verkaufe die Fabrik einfach. Sorry, ich muss dich kündigen, weil die Fabrik, ich muss Teil der Fabrik verkaufen, weil ich habe das ja nicht auf dem Konto liegen. Das ist ja Teil, also das Vermögen ist ja meine Fabrik. Ich muss die erstmal bewerten zu irgendeinem Preis und dann muss ich sagen, ich nehme jetzt irgendwo Liquidität her. Also gehe ich zur Bank und frage nach einem Kredit, verschulde mich deswegen, weil ich diese Steuer zahlen muss. Also Vermögen kann ja alles sein. Immobilien, Unternehmensanteile, you name it, ja. Irgendwie Goldklumpen, die da rumliegen, kann ja alles. Das ist ja alles Teil des Vermögens. Ein Kunstwerk. Du hast ein Picasso geerbt. Jetzt musst du aber auf den Vermögenssteuer zahlen. Der ist 42 Millionen wert. Du hast eine lebste Einzimmerwohnung, weil das irgendwie so ein Erbstück ist. Das ist aber broke as fuck. Also was machst du? Verkaufst das Ding natürlich. Also
aber hol mich noch kurz mehr ins Boot, weil das haben wir, glaube ich, verstanden. Jetzt hol mich nur ins Boot. Ist es denn so, ab welchem Betrag, also weil wir zahlen jetzt ja beide keine Vermögenssteuer.
Es gibt keine
Vermögenssteuer
in Deutschland.
Ach, es gibt gerade noch keine. Es gibt keine. Aber könnte man nicht sagen, also weil das habe ich, glaube ich, mal in diesem sehr linken Podcast gehört, Wohlstand für alle, dass ja eine Vermögenssteuer nicht zwingend das bedeuten muss, und du kannst ja auch Ausnahmen schaffen. Du kannst ja sagen, Vermögenssteuer wird nur auf Geldwerte erhoben und eben nicht auf Sachwerte, also nicht auf Fabriken, um das eben zu verhindern, was du gesagt hast, sondern dass man einfach nur sagt, Vermögenssteuer wird nur auf Kapital erhoben, also auf Geld, das eben da ist quasi. Und also das wäre ja doch dann fein. Genau. Und
aber das haben wir doch dann schon, das ist doch schon einen negativen Zinssatz.
Nein, nee, aber also kann das man als Steuern quasi reinzukriegen, finde ich cool. Das
Problem nicht, aber du musst dir vorstellen, also wer hat, also jetzt nimm mal die reichsten Menschen der Welt. Die haben doch kein Geld, da hat keiner von Geld auf dem Konto rumliegen. Da ist nichts zu holen. Das Einzige, wenn du das Geld wegnimmst, wenn du es nicht auf Privat, also wenn du es nur auf Privatpersonen beschränkst, die Leute sind ja nicht doof, die werden es sofort wegschieben. Es geht in irgendwelche Assetklassen rein. Das ist weg, da gibt's nichts zu holen. Das Ding, der Pott ist leer. Wenn du es auf, also das ist halt ein Irrglaube. Das ist dann komplett reiner ich schwinge hier die Keule und mache ein bisschen Werbung für mich selbst. Also das wäre nur eine reine Marketingaktion dann. So hart es klingt. Das Problem
ist, ich verstehe den Gedanken. Ich frage mich halt nur, ob man nicht irgendwie eine vernünftige Regel finden könnte, weil, wie soll ich sagen, ich fände es ja schon
welches
sinnvoll.
Welches Problem?
Wie meinst du
das? Eine Regelung für welches Problem?
Für das Problem, dass ich jetzt sagen würde, ich würde mich freuen über mehr Steuern. So. Ich würde mich freuen, wenn der Staat mehr Geld kriegen würde von mir, von uns, damit zum Beispiel mehr Geld in die Bildung fließen kann. So, damit nicht irgendwer sagen muss, ich baue euch eine Schule privat, sondern damit das Land sagen kann, der Staat, whatever, Bundesland, Land, sagen kann, wir kriegen mehr Steuergelder rein, wir können mehr investieren quasi. So. Und deswegen bin ich generell pro Steuern und finde Steuern eigentlich ganz geil. So. Und jetzt ist aber nur die Frage, ob die sinnvoll erhoben werden können. Wenn, ich finde dein Beispiel total sinnvoll und zu sagen, okay, es macht gar keinen Sinn, wenn Leute auf einmal irgendwie Gebäude verkaufen müssen und solche Sachen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und es macht auch keinen Sinn, wenn die Schlupflöcher quasi so groß sind, dass es quasi ist, okay, jeder, der sich einen Steuerfachmann leisten kann, der wird eh diese Vermögenssteuer nicht zahlen, sondern nur Jimmy Johnson, der irgendwie 10.000 Euro geerbt hat, und der zahlt die dann, weil er zu doof ist, da irgendwie ein Schlupfloch zu finden. Das macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Sondern wenn, dann müsste es wirklich so eine Vermögenssteuer geben, die, ich glaube, ich glaube, der Vorschlag da aus dem Podcast war doch so nach dem Motto, dass die halt auch über 10 Jahre oder so bezahlt werden kann. So nach dem Motto, wenn dann deine Firma quasi Geld verdient, dass du halt davon dann wie so eine Art Kredit die Vermögenssteuer quasi abstotterst in einer gewissen Form. Ich glaube, das haben die zur Erbschaftssteuer gesagt und nicht zur Vermögenssteuer. Aber das, hätte ich gesagt, wäre ja noch eine Option zu sagen, okay, wenn du halt jetzt irgendwie einen Gegenstandswert oder irgendwas so, dann und der Geld verdient, dass du dann davon irgendwas abzackst. Ja. Aber wie gesagt, das ist auch alles Halbwissen. Und
Also zwei grundsätzliche Gedanken, die man dabei berücksichtigen muss. Erster Gedanke ist, das, was du beschrieben hast, hast du ja gesagt, pro Steuern, damit der Staat Budgets hat, die er umverteilen kann. Erster Gedanke ist, glaubt man, der Staat ist ein guter Verteilungsmechanismus für Geld grundsätzlich? Also glauben wir daran, dass der Staat in der Lage ist, effizient Gelder zu verteilen an die richtigen Stellen, um etwas zu schaffen, was einen Wert hat? Fragezeichen. Würde ich persönlich sagen, hat in der Vergangenheit nicht unbedingt bewiesen, dass es als Staat gut machen kann. Und der Irrglaube ist ja häufig, wir haben ein Kapitalproblem. Also wir sagen ja, wir haben zu wenig Geld als Staat. Uns fehlen die Gelder. Das ist aber eine reine Allokationsfrage. Es ist keine Frage der Gesamtmenge an Geld, sondern was tun wir damit? Das heißt, wenn man sagt, das Bildungsbudget ist relativ knapp, dann ist es nicht die Frage, das ist nicht das Problem, wir haben nicht genug Geld, sondern wir haben das Geld woanders hingetan. Das heißt, Bildung ist nicht wichtig genug. Das ist halt ein Thema. Es ist eher nicht die Frage, wir müssen den Geldbestand erhöhen, sondern wir haben zumindest das Budget für die Bildung erhöhen. Also das ist, glaube ich, das, was man oft halt es mangelt irgendwo. Der deutsche Staat kann ja Gelder aufnehmen jederzeit. Also wir haben sowieso schon den höchsten Steuersatz im Schnitt so. Also du kannst jetzt hingehen und sagen, ich nehme es mir einfach, ich nehme dann vom Kapitalmarkt Geld oder ich nehme einfach Geld aus anderen Töpfen und pack die irgendwo hin. Sorgt dafür, dass meine Prozesse besser laufen und verteile das Geld dann um, was ich dann spare. Und ich glaube, das ist weniger das Problem, wir haben nicht genug, sondern eher, wie verteilen wir das, wenn sich Leute überhaupt beschweren, dass es irgendwo zu wenig ist. Vielleicht Beispiel Bildung.
Ja, ich finde die Gedanken wie immer total smart. Jetzt sind nur 2, 3 Sachen, die mir im Kopf kommen. Also erstens, wenn dieser Gedanke von wegen, ist der Staat ein guter Verteiler? Ja, ich glaube auch nicht zwingend, aber ist halt der, den wir quasi haben. Die Frage ist, wen haben wir sonst, der quasi Geld in die Bildung steckt? Also dann würden wir ja sagen, wir gehen voll in Privatschulen Richtung oder kirchliche Schulen oder was weiß ich nicht. Aber wir haben ja gerade nun mal die staatlichen Schulen. Ja. Und ist ja nicht so, als hätte jetzt jede Schule seinen Unternehmer, seinen Sponsor, seinen Scheich, wie die Fußballclubs quasi, der dann sagt, ey, ich sponsor die Schule, weil dann wäre es mir auch scheißegal. Dann sollen die Leute ihr privates Geld in Schulen stecken, dann haben wir geile Schulen. Das ist ja für mich vollkommen fein, das wäre mir egal, ob es der Staat macht oder die. Nur Stand jetzt ist es ja so, dass es quasi vom Staat eher verteilt wird und weniger von Privatleuten kommt. Glaube ich zumindest, dass es nicht so viel private Spenden gibt. Das wäre cool, wenn das anders wäre. Und der zweite Gedanke wäre halt, ne, mit der Allokation stimme ich dir auch wieder voll zu. Ich weiß nun gerade nicht, wie die Töpfe quasi aussehen. Also im Sinne von, angenommen, Bildung kriegt 10% des Gesamthaushaltes, ist scheißegal, ob die Zahl ist, was bedeutet. Und wenn dann quasi mehr Geld im gesamten Staat vorhanden ist, dann sind 10% auch mehr. So, also so könnte man ja auch denken. Klar, so, dass man sagt, ja klar, also klar, wäre es natürlich sinnvoll, also aus meiner subjektiven Sicht zu sagen, wir nehmen irgendwo anders, was ich persönlich weniger wichtig finde, nehmen wir das Geld und stecken es in Bildung, weil mir das halt viel bedeutet so. Aber wahrscheinlich haben andere Argumente dafür, die sagen, nee, das muss genau da so viel rein. So, okay, dann würde ich sagen, ja, dann erhöhen wir doch das Gesamtvolumen des Geldes, das der Staat zur Verfügung hat, weil dann sind meine 10% Bildungskosten, Ausgaben auch mehr wert. So könnte man das auch sehen. So. Also, ja. Das wären nur meine Gedanken dazu.
Vielleicht, ja, und da kommt aber der zweite Aspekt mit rein, weil das wäre ja von der Logik her so super. Du erhöhst einfach die Gesamtmenge. Es gibt so ein, wie nennt man das, so ein Theorem, was Steuertheorem. Das heißt, du hast irgendwie so eine Kurve und die hat irgendwo so einen höchsten Punkt. Das ist der Punkt, wo du sagst, da hast du quasi in einem Staat die meisten Steuern eingenommen, das Maximum erreicht. Das Problem ist, du weißt nicht, wo du dich auf dieser Kurve befindest als Staat.
Mhm. Das heißt, aber was kommt denn dazu? Was führt dazu, dass es dann fällt irgendwann? Dass Leute weggehen, weil die Steuern zu teuer werden?
Das ist genau der Punkt. Steuerhinterziehung und Steuerflucht. Okay. Das heißt, irgendwann mal, wenn du zu viel an der Steuerschraube drehst, dann hast du ja, gerade in Europa ist das ja wunderbar. Was machst du denn als Unternehmen? Ja. Du legst deinen Unternehmenssitz. Problem gelöst.
Malta!
Ja, whatever. Ja, und was machst du als Privatperson? Du kannst dich in Europa überall frei bewegen. Wenn du Geld hast und wenn du viel Vermögen besitzt, dann sagst du, ja Gott, ja, ist zwar schön im Schwarzwald zu leben, aber so ein paar Meter weiter in Frankreich ist auch okay. In Schweiz ist auch nett. So, was machst du denn? Die Leute werden sagen wahrscheinlich, ja gut, ist mir ein bisschen zu bunt, ich ziehe einfach in das nächste Land, wo es eben steuertechnisch praktischer für mich ist. Also,
verstehe den
Gedanken. Und dann ist halt die Frage, wo überschreitest du quasi ein Optimum und bewegst du dich, und dann im schlimmsten Fall, was würde passieren? Das ist jetzt, ich weiß es nicht, aber was könnte passieren?
Ja.
Durch so eine Steuer könntest du auch quasi den Topf insgesamt einfach weniger groß machen. Das wäre das Nettoergebnis. Und deswegen, ich finde, man muss das für sich mal zu Ende denken, was die Konsequenzen sein könnten. Nämlich, du hast am Ende doch weniger im Topf, Nummer eins. Und Nummer zwei ist, hast du denn den gewünschten Effekt? Was, wenn du mehr im Topf hast, aber das wird alles nicht in die Bildung gesteckt, sondern in die erneuerbaren Energien? Doof gelaufen. Also deswegen, ja. Ich finde, man sollte die Debatte eher führen, wie verteilen wir das Geld, was wir haben, statt, okay, wie können wir den Topf erhöhen, weil wir eh schon schlechter darin sind, es zu verteilen. So.
Genau, kann ich, genau, das Ding ist halt nur, wahrscheinlich teilen nicht alle meine oder unsere Einschätzung mit, dass es schlecht verteilt ist, weil es wird ja einen Grund geben, warum es so verteilt ist. Und die Frage ist, also klar, und mit der Wahl erhofft man sich natürlich, da sind ja Wahlen da, dass dann da jemand hinkommt, der sagt, okay, wir verteilen eben anders. Ich habe nur immer ein bisschen die Angst, dass dann, so ein bisschen wie bei Schülersprecherwahlen, dass vorher immer alle sagen, ja, ich will es besser machen als der Vorgänger. Und dann sind sie auf einmal in diesen ganzen Zwängen und Verbindlichkeiten und keine Ahnung wo drin. Und dann ist so, ah ja, deswegen war das alles so, wie es war. Ja, dann versuchen wir es doch mal weiter so zu machen. Deswegen, ja, habe ich halt irgendwie ein bisschen, also ich habe irgendwie mehr Vertrauen da rein, quasi alles zu erhöhen und weniger auf die Umverteilung zu hoffen, obwohl ich natürlich pro Umverteilung bin. Aber ja, ich verstehe es. Ich finde deine Argumentation auch total smart. Deswegen, dadurch, dass da nicht dabei steht, wie die Vermögenssteuer quasi erhoben wird, ich würde das skippen. Weil ich finde, grundsätzlich, wenn man sie smart regelt, finde ich immer noch, dass man sagen kann, man kann ja Sachen so stricken, dass sie quasi wenig Schlupflöcher bieten und dass sie jetzt nicht so wehtut im Zweifel, dass alle davon gehen würden. Da lassen sich ja wahrscheinlich irgendwie so Mittelwege finden, würde ich jetzt mal ganz naiv sagen. Aber andererseits soll es eben auch nicht dafür sorgen, dass genau das passiert, was du gesagt hast. Deswegen würde ich da eher skippen, weil ich nicht weiß, wie sie gemacht werden würde.
Vielleicht ein letztes Argumentchen.
Ah, ich habe schon geskippt, Bro. Scheiße.
Ich hab auch gesagt, nee, aber letztes gut. Argumentchen. Das geht auch nicht darum, dass dich zu überzeugen, sondern
ein Gedanke. Ach Quatsch, weiß ich doch. Das war nur Spaß.
Ein Gedanke, der auch mit einhergeht, irgendwie in dem ganzen Thema ist. Wie soll ich sagen? Du schaffst durch Regeln und Gesetze gewisse systematische, wie soll ich sagen, Motivatoren oder eben halt auch nicht, gewisse Dinge zu tun. Und viele Menschen sind getrieben von eben,
wie soll ich sagen, Gewinnmaximierung oder was meinst du jetzt?
Bitte?
Also viele Gewinnmaximierung Menschen, oder was meinst du?
Ja, nicht die Maximierung, aber den Status, das Ansehen und so weiter und so fort. Viele Menschen wollen ja auch etwas Gutes tun und sagen, ich möchte etwas Großes schaffen, um eben in der Menschheit irgendwas Tolles zu tun. Also nimm jetzt mal die BioNTech.
Die Bronzestatue.
BioNTech-Leute, die gesagt haben, ja, wir kreieren jetzt eben dieses Vermögen, indem wir eben diesen Impfstoff schaffen und dann was auch immer, die Menschheit irgendwie hoffen zu retten. So, kann man halten, was man möchte von dem ganzen Thema, aber darum geht es jetzt auch gar nicht im Kern, sondern es geht darum, dass die Leute sagen, ja, ich schaffe einen Wert, weil ich dann eben in der Lage bin, irgendwas Gutes zu tun. Das muss halt groß werden, das muss halt, ne, gewissen Effekt haben. Oder diese Pipeline. Um die Pipeline zu bauen, müssen viele Gelder zusammenkommen, damit das Großes entstehen. Da wird, ne, dann redet man ja auch von Milliarden. Das Problem ist halt, dass solche Projekte vielleicht irgendwann mal, wenn du sagst, du weißt von vornherein, wenn du zu groß wirst, tut's dir weh. Das heißt, du schaffst irgendwie so einen Schmerzpunkt an der Stelle, der vielleicht irgendwie so einen Deckel nach oben irgendwie setzt. Und das finde ich halt gefährlich, weil du setzt halt einfach so gedanklich, auch wenn es nicht den Effekt hat, in deinem Hinterkopf weißt du, da ist irgendwo etwas, wenn ich zu groß werde, dann tut's mir weh. Du hinderst quasi systematisch Wachstum an einer bestimmten Stelle. Das ist jetzt sehr meta. Aber
also, du meinst eher so Spitzensteuer, so nach dem Motto, ne? Also jetzt ganz plakatisch, so nach dem Motto, wenn ich über 100.000 Euro verdiene, dann bringt das eigentlich gar nicht so viel, dann tut's mir im Zweifel eher mehr weh. Deswegen, warum soll ich es eigentlich tun? Ich muss mich nicht mehr reinhängen, weil mehr verdienen lohnt sich nicht. So, die ganz einfach gesprochen. So
in die Richtung, oder? Baue ich ein Mehrfamilienhaus hier irgendwie in Troisdorf, wo potenziell 5 Familien relativ günstig wohnen könnten? Ah nee, das hat am Ende einen Wert von über 1 Million, dann zeige ich Vermögensteuer. Nee, komm, ich mach doch lieber das kleine, die Exklusivwohnung, 2 Stück. Also, du hinderst ja auch im Zweifel für Projekte, die was Gutes hinterlassen würden. Und ich weiß halt nicht, das ist irgendwie, in meinem Kopf ist das einfach nur dämlich, irgendwo oben so eine Grenze zu setzen und sagen, nee, nicht größer als das, das ist böse. Irgendwie ist das in meinem Kopf einfach, naja, egal. Das ist
ja, ich finde, genau, vielleicht nur jetzt, ich möchte auch noch einen letzten Gedanken dazu. Das ist natürlich immer, genau, das ist dann immer die spannende Frage, inwiefern man dann eben koppelt quasi Finanzen auch an die Arbeitsleistung. Und ich glaube, da bin ich einfach mega naiv und denke mir halt so, naja, die Leute werden trotzdem das machen und das Größere anstreben, weil es ihnen eben irgendwann nicht mehr ums Geld geht, weil sie einfach reich sind und sich denken, okay, aber natürlich ist das naiv. Wir sehen das an 1000 Fußballerbeispielen, die für irgendwie anstatt 3 Millionen im Jahr irgendwie die 3,5 Millionen im Jahr verdienen und dann dafür in Dubai spielen oder so, an einem Ort, wo man kein Fußball spielen sollte oder so, ne? Grüße an Armin Younes. Der Frankfurter, das Frankfurter Herz blutet, ne Quatsch. Aber es ist, du merkst halt einfach, dass es leider nicht so ist, aber in meiner perfekten Welt wäre es so, dass die Leistung eben dann nicht daran gekoppelt ist, sondern dass die Leute trotzdem das Einfamilienhaus bauen, weil sie ja trotzdem noch daran verdienen. Ist ja nicht so, als hätten sie wirklich negative Konsequenzen, sondern die positiven Konsequenzen sind nur nicht mehr so hoch, wie sie vielleicht sein könnten. Und das ist, finde ich, das, was mir immer wieder wehtut, zu merken, dass das, glaube ich, nicht der Faktor leider ist. So, ja. Aber So, kommen wir zur Außenpolitik. Frage 13 von 36. Soll die gemeinsame europäische Außen- und Sicherheitspolitik ausgebaut werden? Ich glaube, du bist dran.
Ja. Ohne zu wissen, worum es im Detail geht. Bauchgefühl würde sagen, ja.
Also, bist du durch quasi
erstmal? Ja, also ich habe wirklich dazu keine Meinung, aber pures Bauchgefühl. Ja. Tendenz eher zu ja.
Genau, ich finde, das ist ein bisschen eine spannende Frage, ob die jetzt darauf anspielen soll, hier die ganze Afghanistan-Nummer, die jetzt in die Hose gegangen ist, so in letzter Zeit, so, ob das quasi zeigen soll, so nach dem Motto, ja, seht ihr, diese ganze Außenpolitik, Außensicherheitspolitik, die bringt doch alles nichts und es macht nur mehr Trubel als überhaupt und wir haben da jetzt 20 Jahre verschwendet und Geld verschwendet und so weiter. Oder ob die da halt dahin zielt zu sagen, wir brauchen mehr gemeinsam europäisch, so nach dem Motto, wir müssen mehr als Europa versuchen, irgendwie im Außen zu agieren und uns dann eben auch abzugrenzen im Zweifel und als gemeinsames Sicherheitspolitik zu betreiben, dann würde ich nämlich ja sagen. Also wenn es jetzt darum geht, wir müssen mehr nach außen und für Sicherheit sorgen, also nach dem Motto mehr vielleicht präventiv irgendwelche Länder da demokratisieren und so ein Scheiß, wirklich klares Nein zu geben, so, macht gar keinen Sinn, sondern lass die Leute machen, was sie wollen. Aber wir müssen mehr gemeinsam europäisch denken und weniger, okay, die deutschen Soldaten können da halt in Kabul allein nichts mehr reißen, wenn Amerika geht, ja, sorry, dann ist halt, haben wir halt verloren und wir sagen die ganze Zeit nur, die bösen Amerikaner sind halt vor uns gegangen. Aber wenn man dann vielleicht gemeinsam europäisch dann eine Strategie hätte, wäre das wahrscheinlich, würde man quasi, glaube ich, sicherer und sinnvoller auftreten können als jetzt nur mit Deutschland, nur mit Großbritannien, nur mit irgendwie so. Großbritannien, sorry, ist ja gar nicht mehr. Aber ich glaube, in der NATO ja doch noch. Deswegen ist, glaube ich, das schon noch drin. Deswegen würde ich jetzt sagen, ja, mit Fokus auf dem gemeinsamen europäischen. Nein, mit Fokus auf mehr Außensicherheitspolitik. Weil ich glaube, wir müssen uns nicht so viel vor dem Außen schützen. So, vielleicht. Vielleicht so Cyber-Gedöns, ja, okay. Aber das, ja. Deswegen irgendwie sagt in mir so ein bisschen was. Ja, weil gemeinsam europäisch, aber wahrscheinlich wollen die auf was anderes hinaus.
Ja, I don't know. Ehrlich gesagt,
ja. Ja. Obwohl, warte mal, kann ich die skippen? Ich glaube, die skippe ich tatsächlich. Ja. Weil ich finde, ja, es ist mir zu unklar, was genau damit gemeint ist. Und ich würde ungern jetzt in die Schiene fahren, wir müssen mehr Außenpolitik betreiben und mehr so das. Deswegen skippe ich die, glaube ich, aber ja. Ethik. Oh. Soll aktive Sterbehilfe in Deutschland erlaubt sein?
Ich glaube, das hatten wir schon mal sehr lange
und ja, ausführlich. Tape 30.
Bestimmt.
Achso, ich bin, glaube ich, dran, ne?
Ja, du bist
dran. Das ist wieder ein spannender Gedanke. Irgendwie hat mich da ein Uniseminar von mir zu sehr geprägt, dass ich immer noch in meinem Kopf habe, dass das dafür sorgen könnte, dass alte Menschen in den Tod gebullied werden können. So nach dem Motto, gepressured werden können. Nach dem Motto, wir reden die ganze Zeit davon, Deutschland wird immer älter, die UNO geht nach oben auf, die Renten, wie sollen wir die Renten irgendwie hinkriegen und bla bla bla. Sollten wir nicht dafür sorgen, dass es weniger alte Menschen gibt? So. Und dass dann die alten Menschen quasi sich mit vor die Wahl gestellt sehen, liege ich jetzt meinen Enkeln auf der Tasche? Sorge ich dafür, dass es meinen Kindern oder Enkelkindern schlechter geht, wenn ich noch länger am Leben bin? Das heißt, ich gehe doch lieber jetzt im Frieden, als statt den Leuten auf der Tasche zu liegen. Das ist bei mir dieser ganz große Sorge im Kopf, weswegen ich dagegen bin. Auch wenn ich total verstehen kann, dass man sagen möchte, na ja, aber ich will doch die freie Entscheidung darüber haben, ich noch irgendwie einigermaßen, ja, stimmt, hast du tatsächlich, ja. Also, aber ich meine,
nicht so der elegant wahrscheinlich, also sagen wir mal, also genau. Das ist mal ein bisschen makaber, aber
ja.
Du hast die freie Wahl, du kannst in ein anderes Land gehen und das tun, du kannst es selbst tun, was keine Empfehlung ist, aber eine Möglichkeit und ich finde eben, wie du gesagt hast, die Risiken, die du damit einherbringst, ne, ich meine, wir haben auch nicht mal das Thema, dass du irgendwie, also ich will jetzt nicht jedes Krankheitsbild irgendwie gleichstellen, aber für die meisten Krankheitsbilder hast du ja eben starke Schmerzmittel, irgendwelche anderen sedativen Dinge, die auch den Schmerz wegnehmen. Und also das wäre noch das einzige Moment, das mir einfällt, nach dem Motto, du willst nicht leiden. Dann. Aber
ja, ich glaube, das ist auch so ganz schwer, sich da so in dieses in 50, 60 Jahren irgendwie reinzuversetzen, weil
deswegen ist
absolut
aktiv richtig. Oder nicht passiv. Also.
Richtig, weil mir fällt es halt so schwer, weil ich jetzt stand jetzt immer sagen würde, nee, ich würde niemals diese Option in Betracht ziehen. Ich würde immer sagen, ey, ich beiß mich da durch und wenn ich am Ende halt leide, dann leide ich halt. Das gehört irgendwie dazu, so. Das ist halt eben das Leben, so. Dann kümmern sich im Zweifel Leute um mich und so weiter und so fort. Aber ich will doch nicht jeden Tag, also die habe ich natürlich, so wie du gerade gesagt hast, makabererweise, aber ich will doch nicht, dass mir jeden Tag theoretisch jemand ein Schreiben vorlegen kann mit, ey Bro, du weißt, also wenn du mich irgendwann besuchen kommst, dann sagst, hey Bro, du weißt, ne, wenn es nicht mehr geht hier, setz einfach die Unterschrift da drunter, dann erledige mir das kurz. So irgendwie finde ich diesen Gedanken einfach super unsexy, deswegen bin ich dagegen.
Ja, same. Ja, ich überlege gerade, wir sind schon sehr weit fortgeschritten im Podcast. Wir haben noch
der letzte ging, glaube ich, 3 Stunden.
Der letzte Plus. Ja. Ich habe überlegt, vielleicht können wir das splitten. Wir haben ja 36 Fragen, vielleicht machen wir 18 heute und 18 in der nächsten Folge. What do you think?
Wie du magst. Dann haben wir halt noch kein Ergebnis heute, aber
gut, aber es bleibt spannend.
Ja, okay, dann machen wir. Dann splitten wir.
Alright. Wir sind bei Frage 15.
Mhm. Soll eine Vergemeinschaftung von Schulden in der EU möglich sein? Das verstehe ich nicht. Nee, also du bist dran. Ich glaube, es geht ja so ein bisschen. Nee, versuch du mal zuerst. Ich glaube, ich habe eine Idee, aber.
Ich weiß, ich muss auch spekulieren, was das genau bedeuten soll in der Umsetzung. Details müssten her, um das wirklich bewerten zu können.
Wir machen das wie immer. Ich mache erst einen naiven, dummen Ansatz und danach machst du es ein bisschen cleverer.
Lass mich mal naiv und dummer reinrennen. Also, okay. Was wird das bedeuten? Man tut sich zusammen, also jetzt mal fiktiv so, man tut sich zusammen, zwei Staaten sagen, oh, du hast die Schuld, ich habe die Schuld, wir tun es zusammen, haben eine bessere Bonität, können günstiger Schulden machen. Dann geht es uns beiden besser, win-win, let's go. Macht, was ihr wollt. Wenn es da jemanden gibt, der euch das abkauft, die Schulden, dann also, ich wüsste jetzt nicht, was dagegen spricht, ehrlich gesagt. Also
vor allem steht ja, soll möglich sein. Heißt ja nicht, muss zwingend passieren.
Das ist so. Ja der Unterschied, ja.
Genau, und ich weiß halt nicht, ob das auch noch mit einhergeht, so nach dem Motto, wenn wir merken, Griechenland ist am Sack oder irgendwer ist irgendwie am Sack mit zu hohen Schulden, dann kann man das mehr in den gesamteuropäischen Topf irgendwie aufnehmen und kann da irgendwie vielleicht besser als Gesamteuropa irgendwie steuern. Das heißt, es wäre wieder ein Pro-Europa-Argument für mich und deswegen wäre das gut, wenn die Möglichkeit einfach gegeben werden würde.
Man muss sich halt vor Augen führen, das habe ich, weiß ja nicht, wie die aktuellen wie die aktuellen Zinsspreads aussehen, aber im Grunde genommen muss ich dir vorstellen, die Spanne zwischen wie teuer ist Geld für Deutschland und wie teuer ist Geld für Griechenland, die wurde in den letzten Jahren immer geringer. Ich weiß, ich habe die Zahlen lange nicht mehr gesehen, aber Tendenz ist nicht so, dass man irgendwie den Rieseneffekt davon wahrscheinlich hätte. Mhm. Und die Lösungsproblem ist sowieso nicht mehr, Schulden zu machen, auch, aber das irgendwie smart zu investieren und eben die Wirtschaft so krass anzukurbeln, dass du plötzlich so viel Steuergeld hast, dass du gar nicht weißt, was du machen sollst. Du steckst es in die Bildung und reduzierst deine Schulden plötzlich. Aber das funktioniert, also das musst du die andere Seite betrachten und daher. Why not? Tut's, ja, mein Team. Ja.
Ja. Frage 16, Steuern. Jetzt kommen wir. Soll der Spitzensteuersatz von 42% zukünftig erst ab einem Jahreseinkommen von 90.000 Euro oder mehr greifen und nicht schon ab rund 85.000 Euro? Sind wir bei Brutto oder Netto?
Immer Brutto.
Immer. Jetzt gibt's schon ab 58.000 Euro.
Ja, aber guck mal.
Brutto-Spitzensteuersatz?
Erst der Euro drüber wird dann mit 42% versteuert. Davor hast du die ganz normale Progression bis dahin.
Ja. Okay. Ja, ich. Du hast, glaube ich, gerade angefangen, ne?
Ja, du bist
dran. Ja, ich glaube, ich habe da eben alles quasi für argumentiert und würde jetzt sagen, je früher, desto besser, weil ich glaube, ab 58.000 Euro brutto im Jahr kommt man erstmal gut klar. Und alles, was drüber ist, kann mehr besteuert werden. Deswegen ist es fein für mich mit der Argumentation von eben. Jetzt ist dein Take.
Ich würde sagen,
hier oben quasi.
Ich würde sagen, ich glaube, der einzelne Mensch kann besser mit Geld irgendwie umgehen als der Staat. Deswegen gibt den Leuten mehr Netto. Dann gehen Leute hin und machen vielleicht was Gutes damit, bauen eine Firma auf, investieren in ein Startup oder was auch immer sie tun mit dem Geld. Und daraus wird wiederum mehr Geld, weil dieses Startup erfolgreich wird. Dann macht es ganz viele Steuern und dann hast du im Endeffekt mehr, als wenn du jetzt der einzelnen Person dann das Geld wegnimmst und dem Staat die schlechte Allokation überlässt. Wäre meine Argumentation im Extrem, das würde ich sagen.
Verstehe ich.
Ja, mach das, dass die Spitzensteuersatz irgendwann später
kommt. Warte, was heißt das jetzt? Soll der Spitzensteuersatz erst ab 90.000 Euro? Ja. Ich hätte nein gesagt, du ja. Okay, spannend. Ja, und jetzt gut, jetzt haben wir noch einen No-Brainer wahrscheinlich. Soll der Kohleausstieg bereits 2030 anstatt wie bisher vorgesehen 2038 erfolgen?
Ja, macht mehr Druck, dann beeilen die sich. Mhm.
Ja. Ja, also ich glaube, klare Nummer, auch doppelt gewichtet, weil ich glaube, wir haben alles mitbekommen, so, dass wir die Klimaziele verfehlen und wir müssen uns beeilen und so weiter. Ich glaube, diese ganzen Diskussionen sind, glaube ich, klar genug geworden. Guckt euch das Rezo-Video nochmal an. Aber ich glaube, es ist da echt genug gesagt worden. Mhm. So, Question 18. Oder, also ist die jetzt noch, die machen wir noch?
Ja, die machen wir noch, dann haben wir noch
18
übrig, glaube ich. Ja.
Yes. Ist das so? Krass, ja, stimmt, spannend. Gut, dass du in Mathematik gut bist. Steuern. Sollen zur Bewältigung, viel Steuern kann es sein? Steuern. Mhm. Sollen zur Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie die Steuern und Abgaben erhöht werden? Erhöht werden. Sollen zur Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie die Steuern und Abgaben erhöht werden? Ja, das ist. Du bist dran, sorry.
Was stelle ich mir drunter vor? Man geht hin und sagt, wir heben irgendwie Steuersätze an, sammeln Geld ein und schieben das dann dahin zu denen, die am meisten gelitten haben.
Das sollte theoretisch der Fall sein.
Ja. Das ist so ein bisschen, ich finde es schwer zu entscheiden, wer hat am meisten gelitten und wer davon hat quasi gelitten, weil er keine Chance hat und wer hat gelitten, weil er schlecht gewirtschaftet hatte. Daher würde ich sagen, Schicksale sind tragisch. Nicht jeder wurde gleich getroffen. Die einen haben mehr gelitten und haben Arschkarte. Aber ich glaube, diese Umverteilung wäre am Ende des Tages nicht wirklich, würde es nicht sagen, dass alle sagen, wow, das war super fair und voll cool, sondern es wird einfach zu einem komischen Umwälzen führen. Und am Ende sind alle unglücklich und irgendwer, dann sagt man sich, hä, was ist diese Corona-Steuer? Warum gibt's die? In 20 Jahren wird irgendwer fragen und dann sagen, ja, keine Ahnung, in 2000 irgendwas gab es mal Corona. So wie der Soli, weißt du?
Ja, ja.
Ja, man wollte irgendwie ein bisschen umverteilen und dann ist es geblieben. Also, das wäre eher so mein Gedanke, nach dem Motto, One-Time-Phänomen mit einer Steuer lösen. Du nimmst es ja auch denen weg, die vielleicht nicht so sehr gelitten haben und die jetzt quasi so ein bisschen im Auftrieb sind und sagen, ja, hey, wir sind jetzt die, wir haben jetzt von Corona profitiert, irgendwelche Softwareunternehmen, bla, bla. Und sagst, ja, komm, jetzt steuern wir das jetzt ab, dann krieg ich wieder einen Dämpfer. Ich weiß nicht.
Nein. Ja, da tue ich mich tatsächlich, also ne, wenn wir beide in unserer Argumentation konsistent bleiben, sind die Antworten eigentlich schon klar gegeben, aber man merkt ja, dass du auch ein bisschen überlegst und ich überlege nämlich auch ein bisschen, ob ich bei meinem Punkt bleibe, weil Also grundsätzlich, was wäre die andere Konsequenz? Ich fände es halt cool, so, ne, jetzt politisch gesprochen, wenn man sagt, okay, wir würden eher als Staat mehr in die Schulden gehen und wir würden sagen, okay, wir als Staat fördern unabhängig jetzt von dem Geld, also wir machen keine extra Abgabe oder extra Steuer, sondern wir sagen, scheiß mal auf die schwarze Null und den ganzen Mist, wir unterstützen die, die gelitten haben von quasi Bundeshaushalt, nennt man das dann so? I don't know. Irgendwie, dass man das so macht, weil man halt diese komische schwarze Null-Scheiße kippt. Das fände ich, glaube ich, cooler, weil du dann eben nicht die bestrafst, wie du eben gesagt hast, die halt eben vielleicht einfach alles smart gemacht haben. Und wie unterscheidest du dann zwischen einer Lufthansa oder so, die mega viel Unterstützung bekommen haben, kriegen die dann, weil die ja auch sehr viel Minus gemacht haben, dann auch noch mal mehr von dem Kuchen und so. Also da ich verstehe das Argument, der mit dem vertraue ich in die Allokationsfähigkeiten des Staates in irgendeiner Form dann in der Situation. Andererseits schlägt in mir das Herz natürlich, das sagt, ja gut, Robin Hood war ein guter Kerl, so. Nimm's den Reichen, gib's den Armen. So, ja, nee, also, ich
das
verstehe.
Das Ding ist,
so,
also es gibt, also, in der Menschheitsgeschichte war nie die beste Strategie, war es nicht, nimm den Leuten was weg und gib's wem anders. Das hat in der Sowjetunion schon nicht so gut funktioniert.
Außer Sherwood
Faust. Alle gleich arm, ja. Gut. Sondern die Idee ist immer, ermögliche es allen, auf dem Weg des Reichtums zu kommen. Ermögliche es allen, irgendwie Vermögen aufzubauen. Also, gewinn und lass andere auch gewinnen. Und nicht, gewinn bloß nicht, nimm, weil sonst nimmt man es hier weg. So. Und ich glaube, dieses Mindset fehlt so ein bisschen bei den ganzen Steuerfragen. Es ist nicht, nimm es irgendwie weg und gib's wem, weil der eine hat eh zu viel. Das ist so dieses Neiddenken. Sondern unterm Strich ist es so, du schaffst nicht mehr, sondern am Ende nimmst du es dem einen weg und tust dem anderen hin, hast du Null am Ende. Ja? Eine Summe von Null. So, das ist so, du schaffst kein Plus Eins. Und die Idee wäre, vergrößere einfach den Kuchen für alle. Und dann haben alle gewonnen, statt zu sagen, nimm dem einen das Stück weg und gib's dem anderen, sind alle irgendwie satt, aber nicht so richtig. So. Und ich dieses Mindset habe ich ein fundamentales Problem, weil wie viele Experimente weltweit will man noch führen, die genau deswegen scheitern? Ja, die ganzen krassen Staaten, Sowjetunion und so weiter, die haben es ja alle gezeigt. DDR war ja auch ein netter Versuch. Also es gibt ja so ein paar Sachen, wo man es probiert hat und man merkt, es funktioniert nicht, weil die menschliche Natur ist irgendwie leider sehr egoistisch und so gepolt. Man kann sich nicht darauf einlassen, wenn man eben mit Gewalt etwas weggenommen bekommt. Und alles läuft irgendwie in diese Richtung. Ich verstehe es nicht. Also es macht.
Ja, ich finde das Fiese daran noch so ein bisschen, dass man sich halt denkt, okay. Ich finde, das so ein bisschen so ein Kriterium, das jetzt nochmal ein bisschen, finde ich, diverser macht, dieses Problem ist, dass es halt wirklich so eine Sache war. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Klar, man kann sich gut aufstellen, auch für solche Situationen. Aber ich glaube, viele konnten sich so in der Form nicht auf so eine Pandemie vorbereiten, gerade nur im Kleinkünstlerbereich und so weiter und so fort. Ne? Man kann immer sagen, man sollte besser vorher Rücklagen bilden, man sollte nicht das Café aufmachen, wenn man nicht irgendwie 3 Monate das schafft, es zu überbrücken. Aber ich glaube, wir sind mittlerweile, geht Corona 2 Jahre oder keine Ahnung, sodass man, ich finde, mittlerweile weniger Leuten einen Vorwurf machen kann im Sinne von, hey, du hast halt vorher scheiße gewirtschaftet, dich darf halt sowas Coolstes nicht auf der Bahn werfen, sondern wir sind mittlerweile im Punkt, wo man sagt, ja, ich habe Verständnis dafür, dass halt manche Unternehmen oder manche Firmen oder kleine Menschen, wer auch immer, hart strugglen, weil es echt fucking lang geht. So. Trotzdem finde ich auch die Konsequenz vielleicht in dem Fall nicht so sinnvoll, das irgendwie mit einer Steuer zu regeln. Ich finde da, wie gesagt, sollte das Geld woanders her vielleicht genommen werden, weil du sonst wirklich quasi die Gewinner irgendwie bestrafst. Andererseits kann man, nur kurz Einblick in meinen Kopf. Andererseits ist aber die Frage, wenn du quasi im Leid so ein bisschen Geld verdienst, ist das dann so cool? Oder sagt man, kannst du nicht sagen, okay, ich habe jetzt mit der Pandemie quasi Geld verdient, ich habe quasi daran verdient, dass es der Welt schlecht ging? So, ich war natürlich nicht Teil davon, ich habe nicht dafür gesorgt, dass es denen schlechter ging, sondern ich habe vielleicht sogar geholfen, dass es ihnen besser geht und habe daran verdient. Aber trotzdem kann ich ja vielleicht davon was zurückgeben und deswegen mache ich einen freiwilligen Aufruf zur Abgabe. Vielleicht kann ich als Land nicht sagen, ich hebe keine Steuer, sondern ich sage, ey, wäre schon ganz cool, wenn ihr ein bisschen was nochmal gebt. Meinst du, das funktioniert?
Naja, du hast ja solche Bewegungen gehabt. Ja, kauft es gut, kauft den Gutschein fürs Restaurant, wenn es wieder öffnet. Ja. Kauft das Kinoticket für dein lokales Kino. Ne? Und man muss ja vor Augen führen, nimm die ganzen kleinen Gewerbetreibenden, den Künstler um die Ecke, der plötzlich keine Vernissage mehr machen kann. der hat ja ein Auffangnetz. Es ist ja nicht so, dass er auf Null fällt. Es gibt ja auch da, gibt es ja soziale Auffangbecken. Ja, klar. Ja.
Der stirbt natürlich nicht.
Ja. So, genau. Es ist ja nicht so, dass man die auf einmal alle weggenommen hat. Also, ja, du fällst ins bodenlose Loch und dann sieh mal zu, dass du überhaupt überleben kannst. Also, es ist ja nicht so, dass wir auf einmal alle Sicherheitsnetze, die wir gespannt haben, als soziale Marktwirtschaft auf einmal fallen gelassen hätten. So, man macht ja jetzt extra on top quasi noch mehr Support. Was ja grundsätzlich löblich ist. Die Frage ist nur, muss man es jetzt quasi ausreizen und muss man da eine komplette Umverteilung jetzt stattfinden lassen, von wegen, oh, Corona ist aber unfair. Dann könntest du auch die Frage stellen, oh, Klimawandel hat die ganzen Bauern uns jetzt ziemlich hart getroffen demnächst, weil die Ernten ausfallen, subventionieren, also geben wir jetzt, verteilen wir jetzt die, also, ne, weil, also es gibt, also wo fängst du an, wo hörst du auf? Und ich finde es halt schwierig, ständig so, also ich finde es mit so Ausnahmen schwierig, weil du dann auch den Leuten nicht mehr, also, du spielst so ein bisschen übervorsichtig, sichtiges Elternpaar, weil du gibst den Leuten so suggestiv, sagst du denen, egal was ist, ich hab dich gecovert. Und dann fangen die Leute, ja, oh, ich konnte das nicht absehen. Wer konnte schon jemals ahnen, dass irgendwann was Schlimmes passiert? Ja, dafür habe ich jetzt nicht gespart. Aber letztes Mal hast du mir auch geholfen, also Corona-Hilfe, diesmal hätte ich gerne auch Hilfe. Also, du schaffst dann quasi auch eine gewisse Erwartungshaltung und ich weiß halt nicht, ob das der richtige Weg ist. Willst du deine Kinder quasi erziehen zur Selbstständigkeit und zur Möglichkeit, sich aus jeder misslichen Lage zu befreien? Oder willst du immer mit dem Sparbuch winken und sagen, klein Fritz, kein Ding, wenn du jetzt irgendwann mal dein Autoschrott fährst, weil du in Polen gegen eine Autobahn fährst, hier, Mama, Papa haben es für dich, ja, kein Problem. So. Und das ist so ein bisschen die Erziehungsfrage, die dahinter auch mit dahergeht. Und ich weiß nicht, ob das so smart ist, halt irgendwie dauerhaft eben diese Erziehung zu fahren.
Ich finde es jetzt in dem Beispiel finde ich es halt spannend, weil ich da immer eigentlich dafür wäre, pro Sicherheit in der Erziehung. So nach dem Motto, eigentlich muss das Kind immer das Gefühl haben, dass es eigentlich safe ist, so. Und nicht halt im Sinne von, okay, also wie gesagt, die Frage ist halt immer, wie aufgefangen sind gerade so die kleinen Betriebe, so, ne? Das 50-Mann-Unternehmen oder keine Ahnung, das 4-Mann-Unternehmen, sag ich mal, irgendwie im Holzbau irgendwo, so. Kriegen die, okay, Holz ist gerade fucking teuer, ne? Aber irgendwie, du weißt, was ich meine. Also irgendwie so in dem Bereich, was heißt jetzt, die fallen nicht durch unser soziales Raster? Heißt das, ja gut, der wird jetzt nicht sterben, aber verliert trotzdem seine Firma und muss halt irgendwie von neu anfangen? Mhm. Dann würde ich sagen, ich fänd's schon ganz geil, wenn er das nicht müsste, weil vielleicht gab es Gründe, warum der das irgendwie nicht vorher sich zur Seite legen konnte. Und ich würde es nicht jedem unterstehen, dass der quasi einfach geprasst hat und einfach ein Vollidiot war, sondern vielleicht hat es das einfach nicht anders zugelassen, weil er gerade irgendwie umgestellt hat auf einen Meister mehr und er muss mehr bezahlt werden. Keine Ahnung. Natürlich kann man das auch alles jetzt von beiden Seiten betrachten, ne? So, aber nur mein Kopf gerade wäre so dieses, es wäre cool, wenn wir denen das Gefühl geben könnten, okay, ihr liefert hier mit eurem Betrieb irgendwie einen Mehrwert für die Gesellschaft und wir als Gesellschaft carryen euch durch so eine Zeit, die halt nicht geil ist. Soll aber nicht heißen, also das wäre ja so wie, wenn du sagst, wenn ich mein Kind einmal abhole, wenn es sich nachts verlaufen hat, dann gewöhnt es sich da dran und wird sich immer wieder verlaufen und anrufen und sagen, Papa, hol mich ab. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass nicht alle immer so handeln. Das kann natürlich auch wieder naiv sein.
Aber oder, ja. Du darfst ja nicht vergessen, ne? Dass man, also Man, wenn man sich so ein kleines Unternehmen oder Betrieb vorstellt, dann hat man ja auch oft dieses Bild vom fleißigen Schwaben, ja, der sehr, sehr frugal lebt, der kaum Ausgaben hat, der sagt, hier, ich habe hier meinen Betrieb und, ne, und ich bin jetzt hier so, ich gucke auf jeden Cent und sehe zu, dass ich viele Leute beschäftige und so weiter.
Man romantisiert quasi.
Man romantisiert ohne Ende. Realität ist, viele, die haben auch ihren Betrieb so teilt in den Ausgaben, im negativen Sinne, also nicht teils, sondern komplett, also die machen ihre Kreditkarte auf, die leasen sich einen Porsche nach dem ersten
Jahr. Kante genäht.
Ja, die leasen sich einen Porsche nach dem ersten Jahr, die haben irgendwie ein fancy Büro in der Innenstadt, haben irgendwie, keine Ahnung, Kaffee-Flat in der, also die haben quasi ganz viele Dinge, die nicht notwendig wären für ihren Betrieb und nehmen sich vielleicht auch sehr viel privat raus, ne, holen sich da mal irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie da irgendeine Ausgabe, die so ein bisschen privat mitgeht und so weiter und so fort. Das heißt, du kannst ja gar nicht differenzieren. Und derjenige, der gesagt hat, ja komm, hier, ich spare halt auch in meinem Betrieb, bilde Kapitalrücklagen für auch schlechte Zeiten. Die das gemacht haben, die überleben vielleicht auch ein, zwei, drei Jahre, je nachdem wie du das gemacht hast. Ja. Und du kannst auch Investoren suchen und sagen, hey, geiles Business, super Business, ist gerade ein bisschen scheiße. Dann geht auch jeder Investor rein und sagt, ja klar, mit Discount finanziere ich dir die Boot. Wir haben ja sowieso viel zu viel Geld auf der Welt. So, das heißt, es wird so getan, als wären diese Leute hilflos. Nein, das sind Leute, die Unternehmen aufbauen. Das sind Leute, die sich überlegen, hey, was mache ich da eigentlich? Und mit dieser Umverteilung gehst du hin und sagst, hey, diejenigen, die sowieso schlecht gewirtschaftet haben, die vielleicht ein Unternehmen haben, was gerade so irgendwie überlebt hat, was eigentlich überhaupt keinen Mehrwert bietet, weil niemand die Produkte eigentlich so richtig geil findet, das wackelt jetzt und man soll die alle künstlich am Leben halten, wohingegen die es vielleicht auch verdient hätten, einfach mal zu scheitern, weil sie eben sich eben viel zu viel die Taschen voll gemacht haben, statt eben den Betrieb stabil und nachhaltig zu führen. Und das ist halt das, was eben gar nicht gesehen wird, sondern, oh, die armen Betriebe. Ja, vielleicht sind die arm, aber vielleicht auch nicht. Und du tust einfach so, als wären alle gleich. Und du kannst nicht differenzieren. Du kannst ja nicht hingehen und sagen, du machst jetzt ein Betriebsscouting. Oh, du hast aber eigentlich ganz gut gearbeitet. Das sind unsere Maßstäbe und unsere Kriterien. Du kriegst Geld. Nee, du warst hast viel zu viele Ausgaben. Du hast irgendwie viel zu viel gespendet. Du kriegst kein Geld. Und das fand ich, wenn du es fair machen willst, dann müsstest du das alles berücksichtigen. Und ich glaube, die eben auch gut gewirtschaftet haben, die haben auch keinen Struggle. Die haben auch ihre Rücklage, die gehen jetzt an ihr Erspartes. Genauso wie ich jetzt an mein Erspartes irgendwann gehen müsste, wenn ich meinen Job verlieren würde. Dann krieg ich meine Basisgelder vielleicht vom Amt und dann muss ich den Rest halt ersparen. Das ist halt genauso die Realität für mich. Und dann würde ich sagen, ja gut, was kann ich was dafür, dass ich vielleicht eine Krankheit habe plötzlich?
Ja, ich finde das Beispiel hinkt nur jetzt gerade so ein bisschen mit dir, würde ich jetzt sagen, weil du halt weniger Verbindlichkeiten aufgebaut hast, weil du in deinem Job halt quasi das Coole ist quasi, dass du halt einfach nur für dich verantwortlich bist und einen Laptop brauchst im Prinzip, aber du jetzt nicht eine Scheune, eine Sägemühle aufbauen musst und die hängt dir irgendwie am Bein und die musst du weiter zahlen und ich glaube, das ist nochmal ein bisschen was anderes, aber trotzdem verstehe ich den Gedanken total von dir. Für mich wäre es total spannend, also ich glaube, meine Entscheidung wird jetzt voll davon abhängen, welcher Prozentsatz ist der, wie ist der Prozentsatz so? Sind 90% die Assis, die Porsche-Leaser, oder sind 90% die eigentlich armen Schweine, die eigentlich irgendwie durch blöde Zufälle, durch irgendwie, keine Ahnung, mutige Schritte, die sie gerade kurz vor Corona gemacht haben, die eigentlich total sinnvoll gewesen wären fürs Unternehmen, aber dann voll quasi in den Arsch getreten wurden. Das fände ich jetzt halt spannend und da habe ich einfach kein Gefühl für. Also in meinem Gefühl wäre natürlich jetzt so, die waren eigentlich alle gut. Und die sind eigentlich alle nette Menschen und die sollen alle geholfen werden, so gut es gehen würde. Aber ich verstehe total deinen Punkt, das ist das Problem für mich.
Aber ich meine, das ist ja super nobel und löblich zu sagen, komm, Leute, die nichts für etwas können, sollten nicht bestraft werden. Das ist in keinster Weise ein schlechter Gedanke.
Naja, ich weiß, was
du Problem meinst. Ist, wir haben ja ein Spiel und das nennt sich, wir machen Handel miteinander in irgendeiner Form. Und es gibt klare Regeln fürs Spiel. Du brauchst dafür Geld, du musst dafür etwas kreieren, was Wert schafft, dann kannst du damit handeln und so weiter und so fort. Und alle spielen dieses Spiel. Und Corona hat jetzt nicht die Regeln geändert. Corona war nur quasi ein Dick-Move von der Natur, den man nicht vorhergesehen hat und der alle ins Schwanken war. Aber davon gibt es unendlich viele. Je nachdem, welcher Branche du bist, je nachdem, was du machst, gibt es permanent Dick-Moves, mit denen du nicht rechnest und die dich komplett von der falschen Seite irgendwie tackeln und dich komplett ins Schwanken bringen. Und ja, man kann jetzt eine Ausnahme machen, sagen, eine globale Pandemie ist was Außergewöhnliches und Schlimmes. Dann kommt das Erdbeben, dann kommt demnächst die Dürre, dann kommt das und das und das. Und ich weiß halt nicht, ob wir quasi uns als Gesellschaft wirklich so positionieren, oder sagen, ja, es gibt für jedes nicht vorhersehbares Ereignis gibt es immer irgendwen, der uns den Arsch rettet. Im Endeffekt kannst du sagen, es gibt auch für alles eine Versicherung. Du kannst dich auch gegen Naturkatastrophen und so weiter absichern. Es gibt für alles irgendwie, gibt es ja Instrumente auf diesem Markt, wie du dein Business safen kannst, wenn du das möchtest. Und das ist so ein bisschen die eigene Entscheidung. Wie viel Risiko nehme ich? Und wenn ich meine Ausgaben sehr hoch fahre und sofort in die Insolvenz rutsche, sobald ich irgendwie 10% Umsatzeinbußen habe, dann war ich sehr, sehr riskant unterwegs. Da bin ich 180 auf der Autobahn geballert. Wenn ich dann
so High Risk, High Reward, ne, so nach dem Motto, ich kann halt viel gewinnen, dann lache ich nachher alle anderen aus, aber ich kann halt auch verlieren und dann gewinnt der sicher Wirtschaft, eine langsam wachsende, gesunde Betrieb quasi. Der gewinnt dann in so einer Pandemie, aber der andere verliert.
Genau, und genau, der Punkt, den hatte ich noch gar nicht genannt, aber du nimmst vielleicht auch denen, die genau das gemacht haben, die Chance eben zu gewinnen. Ich finde, das ist keine Frage der Zahlen für mich persönlich, sondern eher eine Frage der Grundsätze. Und die Frage ist, willst du grundsätzlich viel umverteilen? Und die Antwort wäre, nur wenn es einen triftigen Grund gibt. Und ich weiß nicht, ob eben eine Krise immer der sofort ein Grund sein muss, um eben uns umzuverteilen, bis zum geht nicht mehr. Plus, man darf ja auch nicht vergessen, ne, es gibt ja genug Umverteilungssysteme auf freiwilliger Basis. Ja. Wie viele Leute haben im Ahrtal jetzt geholfen freiwillig? Wie viele Leute haben gespendet und so weiter? Ne? Wie viele Leute haben Kinogutscheine geholt? Wie viele Leute sagen, ich gehe jetzt wieder ins Restaurant, um eben da zu gucken, dass es eben wieder läuft? Ne? Mhm. Also es ist ja nicht so, dass mir alle Menschen irgendwie sagen, lieber Vater Staat, tu bitte was. Ja, es gibt keine privaten Initiativen, um irgendwas zu machen. Das gibt es ja auch. Und daher finde ich, also für mich, ich sehe es irgendwie nicht. Also ich, aber ich bin da vielleicht sehr extrem in meiner Meinung. Das ist
Genau. Nö, ach, ich finde das gar nicht so extrem. Das klingt vielleicht zwischendurch so, weil ich so das irgendwie so milde bin vielleicht, aber ich finde, das wirkt nicht so super, wie soll ich sagen, Kapitalisten-Willi-mäßig. Ich finde, so wirkt es nicht. Also würde ich dir sagen, wenn ich jetzt denken würde, Willi, come on, du, das ist dir jetzt alles scheißegal. Nee, finde ich überhaupt nicht. Deswegen finde ich es ja eben so spannend, weil ich bin deswegen auch so hin und her gerissen, weil du gerade noch gesagt hast, wegen dieser Umverteilung, weil ich bin halt ein großer Fan von Umverteilung von Arm nach Reich. So, andersrum.
Nicht gut, nein, Quatsch.
Nee, so, ist scheiße. Ist ja ein guter Satz fürs Intro, so. Also, will mal quatschen. No, ich bin
generell für Ich schneide das raus gleich. Ohne Kontext. Ja. Ja.
Nee, so nach dem Motto, okay, wir haben da eine Schere, die immer größer wird. Ein Großteil der Menschen kann vielleicht auch was dafür und die haben irgendwie, geben sich nicht genug Gefühl und so weiter und so fort. Aber ich glaube, wir haben halt auch genug Leute, die wir irgendwie einfach abhängen und die einfach nicht die Chancen haben, weil sie ins falsche Bildungsniveau geboren wurden, weil sie im falschen Viertel groß geworden ist. Klar, gibt's immer wieder Beispiele vom Rags to Riches und so, Leute, die es trotzdem irgendwie geschafft haben und das ist total bewundernswert und cool. Aber ich glaube, es gibt auch genug, die einfach es 100.000 Mal schwerer haben als hier White Willy und White Max, die irgendwie jetzt hier irgendwie cool ihren Podcast machen können und entspannt hier durch den Podcast reden können. Deswegen finde ich es halt immer cool, wenn die quasi am Existenzminimum und in der Armutsgrenze und diese ganzen Begriffe, wenn wir über die nicht mehr reden müssten, wenn wir sagen würden, okay, denen wird auf ein gesundes Niveau geholfen, deswegen auch quasi bedingungsloses Grundeinkommen und so, count me in. Weil man könnte ja deine Argumente auch so ein bisschen, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, kommen wir bestimmt irgendwann mal in der nächsten Folge zu, auch immer darauf, ne, so macht den Deckel nicht drauf und so, dann wollen die Leute nicht mehr, dann werden sie faul und so weiter und so fort, könnte man ja auch alles immer so ein bisschen darauf beziehen. So, und jetzt, warum ich eigentlich da hinkomme, wäre ja, dass man sagt, okay, weil du gesagt hast, okay, Umverteilung ist eigentlich generell nicht so dein Ding. Und ich finde die Argumente total sinnvoll und würde jetzt auch sagen, okay, Umverteilung ist in vielen Fällen finde ich auch nicht so sinnvoll, sondern in einigen wenigen so. Und da finde ich sie sehr, sehr wichtig, um zu verteilen. Eben von Reich nach Arm in gewisser Weise. Aber die Frage ist hier, bei dieser Frage ja, wollen wir eine Umverteilung von Corona-Gewinner zu Corona-Verlierer? Anführungszeichen, ne? So ist natürlich total schwierig, davon zu sprechen. Und da ist die Frage, die ich finde, du sehr gut deutlich gemacht hast. Naja, aber um jetzt die Frage auch mal irgendwie natürlich zu beantworten. So, wer sagt denn wirklich, wer war jetzt quasi ein Corona-Gewinner? So, also sollen wir jetzt einfach denen, die, früh Luftfilter angeschafft haben und früh ihr Unternehmen und ihr Restaurant irgendwie cool aufmachen konnten mit mega den fancy Konzepten und so weiter und so fort, sollen die jetzt, also die Frage ist ja, wen würde das alles so treffen? So, ist es jetzt wieder nur, okay, wir wollen einem Milliardär irgendwie ein bisschen mehr wegnehmen? Ja, gut, go for it, ist mir scheißegal. Aber müssten dann quasi so jeder, so gewisserweise, also eben auch die, die gut durch die Pandemie gekommen sind, weil sie eben clever waren, dann mittragen, dass das Nachbarrestaurant, das vorher den Döner für 1 Euro verkloppt hat, weil es dachte, das ist voll der smarte Move, um mich aus dem Geschäft zu kicken, soll ich jetzt für den Penner zahlen, der quasi vorher versucht hat, mich jetzt mit seinem komischen, riskanten Move irgendwie aus der Bahn zu werfen? Und das finde ich eben einen spannenden Gedanken, weswegen ich da so ein bisschen bei dir wäre im Sinne von, okay, ich finde es weird, das über eine Steuer zu regeln und weird, das über eine Abgabe zu regeln, außer diesem freiwilligen Abgabeaufruf, den ich immer noch sehr sympathisch finde. Und wäre halt weiterhin eher bei der Meinung, okay, man sollte das eher vielleicht staatlich regeln. Und das finde ich halt schon, dass man sagt, okay, wir haben uns irgendwie für den Sozialstaat geeinigt, so wie diese Künstlerhilfen für 2.000 Euro und so. Das ist natürlich nicht viel Geld, aber trotzdem da zu gucken, dass der Staat da, wo es nötig ist, das irgendwie prüft und zu gucken, okay, hier helfen wir dir irgendwie und das machen wir aber nicht irgendwie von privat nach privat umschichten in der Corona-Krise, glaube ich, würde ich jetzt sagen.
Ja. Weißt du was, auch wieder so ein Metagedanke, aber ja. Das Beispiel ist eigentlich perfekt vom Timing her. Mit Corona kamen NFTs. Warum?
Gott verdammt,
die Künstlerwelt, warum seid ihr nicht auf diese beschissene Kackidee gekommen, eure Scheißkunst
in NFTs zu packen und für Unmengen an Geld, ihr habt noch nie die Chance gehabt, so viel Geld zu verdienen, eurem Scheißleben wahrscheinlich, oder kurz, sorry für die Kraftausdrücke, aber, weißt du,
wir waren Not, so gut family-friendly.
Not macht erfinderisch und Not, also jede Krise schafft ja irgendwie Chancen, weil du in der Not irgendwie dir was überlegen musst. Und wenn du sagst, Leute, macht euch keine Gedanken, wir haben eure Ärsche gecovert, alles gut, Papa Staat schickt dir Geld, alles easy. Muss ich über NFTs nachdenken? Nein, wofür? Geld kommt, easy peasy. Komm, geh mal Wein trinken im Restaurant, was schon seit 3 Monaten nie zu hatte, weil die ein cooles Konzept hatten. Easy, komm, let's go. So, was ich damit sagen will, ist, ich finde, das ist immer noch eine Erziehungsfrage. Und ich finde, Umverteilung, ja, im Notstand. Und die hast du ja. Wenn du kommst, also, jetzt spielen wir das mal durch. Egal, ob du jetzt der CEO von Lufthansa bist, Lufthansa geht pleite, du verlierst deinen Job, kriegst keinen neuen Job. Auch du kriegst Hartz IV und du kriegst Arbeitslosengeld. Der ein Mannbetrieb oder ein Fraubetrieb, ein Menschbetrieb, whatever, der jetzt gesagt hat, ich gebe auf, ich kann nicht mehr, läuft nicht. Auch diese Person hat Anspruch auf Arbeitslosengeld und was auch immer was. Das heißt, alle haben die gleiche, also alle fallen auf den gleichen Punkt zurück und können neu starten.
Die sollte halt ein bisschen höher sein, finde ich.
Das ist eine ganz andere Frage.
Ja, du kannst sagen, gut,
erhöhe den Hartz-IV-Satz auf
um x Euro. Nur, dass man das nicht falsch versteht bei dir. Das will ich nur klar machen, dass das ja auch nicht dein Wunsch ist, dass alle irgendwie ans Existenzminimum fallen, sondern dass sie aber auf eine Ebene fallen, auf der sie im Zweifel noch gut leben können. Oder
das also, tun sag sie ich ja mal, faktisch. Du okay hast ja diese Ebene ist ja nicht durch Corona weggefallen. Ne, alle fallen.
Nee, genau, nur die Ebene ist halt nicht so geil hoch. So, die ist halt ein bisschen. Ja,
gut, das ist
ganz anders. Das meine ich nur, genau. Gut, deswegen, das wollte ich nur für dich, damit aus, das.
Ne? Genau,
ja. Da wollte ich nur dich so ein bisschen backuppen. Ja.
Machen wir ein bisschen mehr, dann geht's allen so ein bisschen besser im Notfall.
Ja.
Und alles andere führt halt dazu, zu sagen, ja, gut, irgendwas ist passiert. Die Welt hat sich gedreht, dank Corona, warum auch immer, oder aus irgendeinem anderen Grund, aber keinen Bock mehr Gedanken zu machen, ja, oh, Papa, kannst du mir helfen, Papa Staat, ne? Und damit schaffst du halt, also ich will nicht umgeben sein von solchen Menschen, ehrlich gesagt, das ist.
Aber vielleicht bin ich so jemand, ich weiß es gerade nicht so genau. Bin ich so jemand?
Nee, du wünschst dir für die anderen, weil die anderen dir leid tun, weil du Mitleid hast. Du willst nicht, dass andere Leute leiden, das ist dein Problem, du selbst bist nicht so. Wenn ich dir morgen alles, weggerissen wäre, wirst du der Erste, der sich den Arsch aufreißt, um zu gucken, wie man irgendwie auf die Beine kommt, weil du dir das nicht geben könntest, zu sagen, scheiße, Mann, ich krieg's nicht hin. Alles in dir drin, dein Ego würde dich auffressen, du könntest nicht schlafen. Du würdest zu Onlyfans gehen und Fußbilder verkaufen zu Not, ja?
Nee, aber, der war kurz.
Also ich glaube nicht, dass du so jemand bist. Ich glaube, dir geht's eher darum, dass die Leute dir leid tun. Du sagst, fuck, Mann, ich will nicht, dass irgendwer leiden muss, weil mir geht's ja gut. Warum soll niemand anders leiden?
Ja, es ist eher der Gedanke, das ist korrekt.
Und ich meine, das ist total löblich und nachvollziehbar, aber das ist sehr kurzfristig gedacht. Wenn du immer versuchst, dass es allen gut geht, dann gibst du niemandem die Notwendigkeit, sich selbst zu helfen. Das heißt, du schaffst quasi, das ist wie in der Schule. Wenn du immer sagen würdest, ja, hier ist die Lösung, ja, du musst das machen, du musst das machen, dann kaust du permanent einer Person vor, was sie zu tun hat und lässt sie nicht selbstständig und autark agieren. Du schaffst niemals ein souveränes Individuum, was in der Lage ist, sich selbst zu helfen. Und ich glaube, all solche Maßnahmen der Umverteilung sind sehr gut vergleichbar mit solchen Akten. Du schaffst es, den Leuten etwas zu geben, was sie sich auch selbst holen können, wenn sie eben die Notwendigkeit sehen würden, es zu tun. Und deswegen, ja. Ich bin nur langfristig interessiert daran, dass es allen gut geht. Und ich glaube, es ist nicht, wenn es uns kurzfristig allen gut geht, wir alle das Geld versaufen an Karneval und irgendwie Party machen und dann merken, ja, eigentlich können wir alle nichts. Ja, kacke. Ist doof gelaufen, jetzt haben wir gar kein Geld mehr. Hm.
So. Ich frage mich dann echt, ob mein Menschenbild zu naiv ist, weil in meinem Kopf irgendwie kommt es für mich noch nicht so ganz an, also ich verstehe deinen Gedanken zu 100%. Für mich kommt noch nicht so ganz an, dass, also wie soll ich sagen, dass von jetzt dieser einmaligen Nummer, aber es wird, die Frage ist, bleibt es eine einmalige Nummer? So, das ist natürlich der Gedanke, der dabei ist. Aber jetzt würde ich gerade erstmal sagen, wenn wir jetzt nur bei dieser Corona-Pauschale, sag ich mal, sind, dann könnte man ja sagen, naja, wenn wir jetzt einmal Leute in den Arsch retten, mit dem Hinweis, hier, pass auf, nochmal machen wir es nicht, so. Natürlich machen wir es schon nochmal, zwinker, zwinker, nein, Quatsch, aber wahrscheinlich ja schon, das ist ja der Gedanke, den du hast, aber dass man sagt, okay, wir machen das jetzt mal bei denen, wo es irgendwie nötig ist, bla 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 bla, aber in Zukunft verlasst euch quasi nicht darauf, weil das können wir auch als Staat quasi nicht leisten und diese Umverteilung und so weiter. Ja, ich merke selber, wie naiv das ist,
was ich sage. Ich bin auch kein Freund davon, so schwarz-weiß. Also ich würde ja auch niemanden sterben lassen, um ihnen eine Lektion zu erteilen. Ja? Es gibt Grenzen und ich finde, rein als Individuum, der jetzt nicht sagt, wir wollen langfristig gute Strukturen schaffen, sondern sagt, komm, fuck it, ist dumm gelaufen, hier komm, einmal eine Keule schwingen, jeder kriegt ein bisschen Startgeld und let's go. Ne? Ich bin ja nicht, ich sag ja nicht, man sollte in keiner Situation jemals den Gedanken erwägen, sowas zu tun.
Ja, ja.
Ich sag, man muss vorsichtig damit sein. Das ist halt so, das ist wie eine Droge. Ja? Machst es einmal, machst es zweimal und zack, ist die Person süchtig danach und kann nicht ohne. Und ich finde, da muss man einfach sehr vorsichtig damit sein. Und ich finde halt diesen, und wenn man das im Kollektiv macht, ja, im Sinne von, wir erhöhen den Spitzensteuersatz, wir führen auf einmal Vermögenssteuer ein, wir verteilen allen Menschen, die irgendwie ein bisschen gelitten haben in den letzten paar Jahren, so viel Geld hin, dass sie gar nicht mehr können, außer zu sagen, ja, alles wieder safe, dann machst du das dauerhaft, dann machst du Leute süchtig und du setzt die in eine Abhängigkeit und du schaffst halt eine Nation von Abhängigen. Das ist nicht cool, das widerspricht jedem philosophischen.
Abhängig vom Glück.
Abhängig
von. Na Quatsch, ich weiß. Von
der, von der Güte des Staates.
Total, das, total.
Ich weiß, ob du es willst.
Ja. Und ich verstehe das total, dass man dann die Feuer, das Feuer der Innovation und das Feuer des Antriebs auch irgendwie erstickt und in irgendeiner Form und so. Und wie gesagt, ich kann das ja total verstehen, dass, um es so wieder in die Schule zu stecken, das ist, macht ja keinen Sinn, den zu belohnen, sag ich mal, der irgendwie die Aufgaben nicht gemacht hat und irgendwie verkackt hat und keine Ahnung, dem die ganze Aufmerksamkeit zu schenken und die Leute, die es eigentlich gut gemacht haben, links liegen zu lassen, dass sie sich denken, hä? Also, wenn ich ein bisschen von der Pelzers Aufmerksamkeit will und dass er mir ein bisschen hilft bei den Aufgaben oder so, dann muss ich nur einmal irgendwie ein bisschen verzweifelt gucken. Ja, warum soll ich denn dann überhaupt noch meine Aufgaben machen?
Das wäre ungefähr so, als würdest du sagen, na, jeder, der eine 5 schreibt, hatte einfach. Es gab bestimmt irgendeinen.
Die ist gestrichen.
Ja, gibt es bei mir nicht, weil du hast bestimmt irgendwas, du bist eigentlich besser. So. Und damit schleust du alle Menschen, also zwingend, sagst du, komm, ganz ehrlich, soll ich jetzt für Pedder lernen? Ach, beim Pelzer kriegst du eh keine 5. Ja, Schabi, das Abitur auch so mit, ja, passt schon. So.
Naja. Das ist ja genau das, wo ich gegen Arbeit, also was heißt gegen Arbeit, das klingt jetzt natürlich extra irgendwie so, aber das ist ja eh der Ruf, gegen den Pedder quasi kämpft so ein bisschen, ne? Deswegen, ich verstehe, was dann eben damit gemeint ist. Letzter Punkt von mir dazu. Trotzdem würde ich nicht zwingend immer sagen, dass einmalig so eine Handlung quasi immer gleich die Süchtigen quasi schafft. So, das hast du ja auch gar nicht gesagt so. Aber ich verstehe total die Gefahr, die du darin siehst, zu sagen, okay, wenn wir das jetzt machen, in Zukunft werden wir immer Sachen haben. Und warum sollte dann nicht Branche XY kommen und sagen, hey, warum bei Corona, da waren wir nicht betroffen? Fein, können wir jetzt das Geld bitte haben, weil jetzt trifft es uns viel mehr. Nur keinen in der Öffentlichkeit interessiert es quasi so ungefähr. Dann ist die Frage, was ist dann eigentlich dann da fair irgendwie? Und ist dann fair, nicht einfach zu sagen, okay, wir halten uns raus bis zu einem Punkt, wo es ans Existenzminimum geht, wo es an quasi Überleben geht und so weiter und so fort. Und da sagen wir, okay, da sind wir da und da helfen wir euch, dass ihr über die Runden kommt. Aber wenn ihr jetzt erstmal gerade euer Kaffee verloren habt oder keine Ahnung was, habt ihr leider erstmal Pech gehabt gerade. Und sind wir ehrlich, diese Abgabe und diese Steuer würde wahrscheinlich jetzt ja auch von den Fällen, die gerade in meinem Kopf schlummern, die irgendwie alles verloren haben und keine Ahnung was, das würde denen ja auch nicht helfen. Also das würde denen ja nicht alles retten. Die kriegen ja nicht auf einmal 1 Million, damit die auf einmal sich ein neues Café in der Kölner Innenstadt mieten können und irgendwie geile Sachen damit machen können. Also wahrscheinlich wären das ja auch Nothilfen, die halt denen ein bisschen über die Runden helfen. Die kann man auch im Zweifel so zahlen, aber jetzt irgendwelche Unternehmen künstlich am Leben zu halten, das würde von dieser Steuer wahrscheinlich eh nicht funktionieren. Deswegen ist die Frage, was für einen Wert die überhaupt dann groß hat. Ich hätte außer eine Geste vielleicht, außer ein Zeichen der Solidarität. Ja, und ist die Frage, brauchen wir das oder machen wir da nicht genau das, was du gesagt hast?
Ne, so als Zeichen der Solidarität hast du perfekt gesagt, finde ich das völlig angemessen, aber nicht als pauschal Rettungsanker, der immer da ist, wenn es mal brenzlig wird. So. Also da bin ich bei dir. Solidarität zeigen, klar, do it. Ja. So.
Und deinen Punkt nochmal zu unterstützen. Und sollten wir jetzt bei vielen Punkten, die in der Zukunft kommen, immer gleich vor einer extra Steuer reden? Also machen wir das Steuergesetz nicht noch weirder und die Steuern noch undurchsichtiger, wenn wir auf einmal sagen, ah, jetzt gibt's die Erdbebensteuer, jetzt gibt's die Corona-Steuer, jetzt gibt's die Steuer. Welche kippen wir wieder? Soli-Beispiel und so, ne? Ich glaube mittlerweile, also ich habe irgendwie nur im Podcast gehört, dass der mittlerweile auch ganz sinnvoll für andere Sachen eingesetzt wird, nicht nur irgendwie einfach von West nach Ost und so, dass der irgendwie mehr Existenzgrundlage hat mittlerweile. Aber trotzdem ist die Frage, machen wir dafür jetzt eine Steuer? Ich weiß nicht. Also
ich glaube, im nächsten Podcast würde ich gerne mal noch mal das Thema Netzwerkstaat mit einbringen. Das ist relativ so nischig gerade noch. Ja, das ist, um es mal anzuteasern, das ist die Idee von Gruppen von Menschen, die sagen, ja, wir fühlen uns quasi in unserer Idee quasi zugehörig einander. Wir haben die gleiche Wertevorstellung wie so ein Staat, Gemeinschaft. Und ja, wir sagen, wir sind einfach eine Gruppe, die virtuell besteht. Ja, wir müssen gar nicht
physisch. Sind wir wieder bei den Containerdörfern quasi?
Ja, mach wie es willst. Entweder
also wie du es gesagt hast.
Ja, entweder schaffst du quasi, also du kannst ja sagen, wir allokieren uns gemeinsam irgendwo hin, ja. Und, ja. Und das ist etwas, was uns im nächsten, also in den nächsten Jahren ja auch irgendwie begegnet. Also quasi, Peace. Machen gerade Fotos. Also quasi etwas, was als Idee her gerade quasi reift und geboren wird. Und wenn wir das quasi nehmen und sagen, das ist etwas, was eine Realität sein kann für Leute, ist plötzlich noch mehr den Drang zu sagen, was ist eigentlich die Rolle des Staates und wie wollen wir uns als Staat organisieren, dass wir überhaupt noch konkurrenzfähig sind zu diesen Netzwerkstaaten, die plötzlich existieren, die quasi Parallelkonzept sind. Also wo du sagst, der Staat wird jetzt quasi neu erfunden. Welchem Staat gehörst du an? Und ich glaube, das ist jetzt wieder sehr, sehr weit. Aber
Pangea. Ja. Ich verstehe total deinen Gedanken. Da muss man, glaube ich, also ich finde es total smart, interessant und so. Auf jeden Fall sollten wir darüber reden. Ich glaube, nur da merke ich das an mir selber. Ich glaube, da muss man dann nur aufpassen, dass man da nicht so gelähmt ist, dass man sich dann so, dass man sagt, ja, aber was bringt die Wahl überhaupt? Wenn ich so sehr an dem ganzen Konstrukt des Staates überhaupt zweifle, lohnt es sich dann überhaupt zu wählen? Weil eine Partei, die jetzt quasi für Netzwerkstaat ist, finde ich wahrscheinlich erstmal so schnell nicht. Obwohl das vielleicht meine Utopie, sage ich
die
mal,
Message, ist. Also
mein
Idealverständnis. Die Message wäre, welche Partei schafft es, das umzusetzen oder verspricht, das umzusetzen, wovon ich überzeugt bin, dass das Richtige für mich ist?
Ja, so. Klar.
Und für mein Geschmack wäre es eine Partei, die quasi ein Staatkonstrukt schafft, was quasi fair ist und was irgendwie es ermöglicht, eben Leuten eine Chancengleichheit zu haben und so weiter und so fort. Und nicht irgendwie die ganze Zeit davon sagt, alle sind schlecht drauf, wir müssen umverteilen. So. Und da geht's ja, und ich sag das quasi vor dem Hintergedanken, so nach dem Motto, die Staatenkonstruktion, die entwickelt sich auch weiter. Und man muss irgendwie etwas schaffen, was mit vielen Menschen irgendwie hilft, was vielen Menschen Vorteil bringt, was vielen Menschen glücklich macht. Und man darf sich nicht zurücklehnen und sagen, ja, wir haben Status quo, wir haben keine Konkurrenz, wir machen halt irgendeine Scheiße und kann ja eh niemand weglaufen. So nach dem Motto, wir sind ja Staat, wir sind ja gesetzt. Nee. Es gibt Alternativen, es gibt
auch andere Länder. Auch ihr habt Konkurrenz
quasi. Ja, genau, darum soll es gehen. Ein Staat muss Konkurrenzdenken entwickeln, um eben einen Fortschritt zu machen, um nach vorne zu gehen, um sich selbst zu erneuern, um innovativ zu werden. Ne?
Aber soll er nicht auch sich. Ja, egal, das machen wir nächste Folge. Ich find's,
wir haben ja noch 18 Fragen spannend. Offen und dann.
Genau, 18 Fragen, also noch 3 Stunden Podcast
offen. Ich habe nicht mal mein Licht hier zu
Ja, deswegen habe ich gerade das Bild gemacht, das ist unser Instagram-Bild heute. Das finde ich so geil, wie es bei mir so voll hell, so quasi die Kamera regelt das irgendwie alles.
Ja, du bist einer von diesen Highspendern, die so viel Geld für Energie hier ausgeben und sich hier nicht leisten können im Dunkeln.
Sorry.
Läuft bei dir.
Sorry, umverteilen. Ich gebe mein Licht gerne für die Arme.
Mein Soli geht für Max Strom.
Nenn mich St. Martin.
Mann.
Ach, schön. Also, wenn euch interessiert, was wir gewählt haben auch und was hier bei unserem Wahlswiper-Ergebnis nächste Woche rauskommt und wenn ihr weiter, wie soll ich sagen, wie ich finde, um es mal ganz egoistisch und selbstloblerisch zu sagen, irgendwie spannende Diskurs zu haben zwischen zwei Leuten, die eigentlich nicht so viel Ahnung von dem haben, was sie gerade sagen, aber einfach mal so einen netten, guten, alten, polemischen Meinungsaustausch haben mit so ein bisschen doch vielleicht so ein paar Gedanken im Hinterkopf, die vielleicht nicht ganz so doof sind, dann schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein.
Wenn es heißt, Max und Willi haben keine Ahnung, aber sie reden trotzdem. Peace out. To the town.